Wir blicken jetzt auf den 23. Spieltag in der ersten Bundesliga der Männer. Da war so einiges los, viele Unentschieden, viele, viele Tore und so einige interessante Geschichten, und zwar sowohl unten in der Tabelle als auch oben. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, und ich freue mich sehr, jetzt gleich hier mit Maximilian Müller vom MVP-Club und mit Till Oppermann von der Sportschau über diesen Spieltag zu sprechen. Und jetzt geht's los.
Heute im Rasenfunk.
Ich bin keiner, der sich verpisst in solchen Situationen.
Ich bin keiner, der sich jetzt hier verpisst. Hundertprozentig nicht.
Ja, ich bin keiner, der sich verpisst. Ehrlich nicht.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Vor der Sendung habe ich mich noch gefragt, was war eigentlich hier in diesem Tedesco-O-Ton drin? Jetzt erinnere ich mich. Grüße an alle Megadeth-Fans, das checken jetzt auch nur 3 Hörerinnen und Hörer. Und schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist Max Jakob Ost. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, und ich freue mich sehr. Maxi, nach dem Wolfsburg-Schwerpunkt haben wir noch gesagt, oh, wenn du Lust hast, auch sehr gerne mal zum Spieltag. Das hat nicht lange gedauert. Schön, dass du hier bist.
Ja, es freut mich genauso, dass es so schnell geklappt hat. Also das war ja wirklich eigentlich aus der Sendung raus, direkt wieder geschrieben, und dann hat es direkt jetzt, ich glaube, 2 oder 3 Wochen danach gepasst.
Ja, wirklich
und,
gut.
Ja, also als Wolfsburg-Fan ist der Spieltag jetzt auch wieder eher, wie soll ich das sagen, etwas bewegter, aber ja. Trotz alledem, ich freue mich natürlich auch auf die anderen 8 Spiele.
Ja, die hast du nämlich auch durchgeackert, genauso wie sich Till Oppermann wunderbar vorbereitet hat von der Sportschau inzwischen. Till, schön, dass du hier bist.
Ja, hi, schön, dass ich mal wieder da bin.
Ja, ich freue mich auch, und ich würde sagen, weil ich weiß, dass ihr über beide Ohren vorbereitet seid, gleich rein in den Spieltag. Wir beginnen heute mal oben. Wir blicken auf die Spiele des FC Bayern und von Borussia Dortmund zuerst. So ein bisschen auch mit Blick dann aufs nächste Wochenende. Wollen wir mal schauen, was sie an diesem Wochenende so gemacht haben. Und das Spiel des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt zu Hause begann eigentlich sehr, sehr gut aus Sicht der Münchner. Alexander Pavlovic trifft in der 16. Minute, sieht Kauer Sanchos nicht sans ganz so gut aus. Harry Kane kann dann schon 4 Minuten später das 2:0 erzielen per Kopf, und so geht's dann auch in die Kabinen. Dann wechselt Riera 3-mal in der 60. Minute. Es gibt auch die erste große Chance. Mit der ersten Aktion trifft Jonathan Burkhardt den Pfosten, aber Harry Kane kann in der 68. Minute das 3:0 machen, und vermeintlich sieht es so aus, als sei das Spiel jetzt entschieden. Dann verursacht allerdings Harry Kane im eigenen Strafraum einen Strafstoß, den verwandelt Jonathan Burkhardt. Ja, und dann gibt's eine ganz komische Szene. Also erst wird Jonas Urbich so hoch angelaufen, dass er schon fast den Ball verliert. Joshua Kimmich dann bekommt ihn, und er entscheidet sich für einen Querpass auf Min-Jae Kim. Kimmich selber kann nicht sehen, dass Kalimuendo das gerochen hat und schon ansprittet. Kim hätte es aber sehen müssen. Aber der wartet ganz entspannt auf den Ball, sodass Kalimuendo ihm von dem Fuß spitzen kann. Und so steht es 2:3, und tatsächlich wird es nochmal knapp. Gnabry vergibt eine Großchance, Götze vergibt eine Chance. Am Ende rettet der FC Bayern diesen Sieg ins Ziel, Maxi. Und die Frage, die sich danach viele gestellt haben, ist das jetzt Zufall? Ist das einfach nur, weil Bayern die Spannung verloren hat? Oder auch angesichts der vielen Gegentore, die Bayern jetzt zuletzt kassiert hat, gegen den HSV 2, gegen Hoffenheim 1, und dann gab es ja die rote Karte und so weiter und so fort. Ist es Muster bei Bayern, oder woran liegt das, dass die immer wieder Spiele spannender gestalten, als sie eigentlich müssten?
Also ich würde es in dem Fall sogar eher noch Frankfurt zuordnen. Die haben wirklich mit einer ganz anderen Grundintensität in der zweiten Halbzeit gespielt. Ich hatte mir erstmal erste halbe Stunde aufgeschrieben, jo, da war so, was Spielkontrolle angeht, eigentlich alles beim FC Bayern. Ich hatte das Gefühl, das sind 100% Ballbesitz. Ich habe wenig von Frankfurt gesehen. Trotz alledem gab es immer mal so ein paar spannende Muster, die man bei Frankfurt sehen konnte. Und ja, beim FC Bayern, ja, also ich finde, das zieht sich jetzt schon ein bisschen durch eine längere Zeit, dass dann immer wieder so ab der 65., 70. Minute wirklich der Druck abfällt und es dann halt auch immer wieder zu diesen Aussetzern kommt. Und diese Woche konnte man es ja nicht mehr darauf irgendwie schieben, yo, wir hatten auch ein schweres Spiel unter der Woche, sondern die Bayern waren ja insofern ausgeruht. Also ich würde jetzt noch nicht die kompletten Alarmglocken läuten lassen, aber als Bayern-Fan wäre ich langsam ein bisschen frustriert, weil es ja Woche für Woche dieselben Fehler sind. Und das sind eher so Konzentrationsprobleme, weil warum spielt Kimmich so einen Ball? Also du hast gerade gesagt, Kim, der hätte auch mal den Schritt machen können, aber den Ball so ins Zentrum zu spielen, in den Strafraum, also es war ja auch Druck da von den Frankfurtern. Und so schenkst du dir halt jede Woche mindestens irgendwie ein Tor selber ein. Und aktuell würde ich dann eher sagen, dass die beste Defensive der Liga, wenn sie nicht selber zwei Dinger bekommen hätte, eigentlich eher im Ruhrpott liegt.
Hätte gar nicht gedacht, dass du Schalke so hoch hängst, aber nee, Dortmund natürlich definitiv, ja gut, man könnte auch, ja vielleicht, also an diesem Spieltag vielleicht auch Union, aber da reden wir später auf jeden Fall drüber. Also das stimmt natürlich, ich finde, also das große Thema ist quasi ein Bayern-Thema, warum ist es jetzt schon häufiger passiert, dass sie so viele Gegentore kassiert haben, unter anderem ja auch gegen Augsburg, das ist ja eigentlich noch so das wichtigste Spiel, was man da nennen muss. Und ich finde aber auf dieses eine Spiel bezogen ist es tatsächlich auch ein Thema der SGE. Also wenn man jetzt nur auf dieses 2:3 gucken will, also warum Kimmich diesen Ball spielt, ist ja auch im ersten Moment, weil er so zugepresst wird, dass er nah bei sich gar keine Anspielstation hat. Das heißt, er hat im Grunde drei Optionen. Die eine Option ist, Gegenspieler anschießen und versuchen, einen Einwurf rauszuholen fürs eigene Team. Zweite Option ist, Gegenspieler nicht anschießen, sondern irgendwie nach vorne knüppeln den Ball, soweit es irgendwie nur geht, über den Pressingdruck hinweg. Und die dritte Variante ist, Ball fahren, den Raum suchen, denn da ist Platz. Und er guckt und er sieht, da ist Platz. Urbeck ist frei und Minjay ist frei. Es ist trotzdem ein hochriskanter Pass. So spielen sie halt die Bayern. Und wie gesagt, ich finde, also Kimmich macht natürlich den Ursprungsfehler, aber Minjay Kim ist der Einzige, der sehen kann, dass Kalimuendo kommt. Da muss er halt entgegengehen. Also er darf da nicht irgendwie, er steht da sogar in der, hat das, den Schwerpunkt seines Körpers eigentlich auf den Hinterfersen. So darfst du ja nicht mal so einen normalen Ball annehmen. Also es ist einfach, er ist einfach nicht da in dieser Szene. Aber tatsächlich, in dem Spiel hätte ich nämlich auch gesagt, dass das quasi eine Stärke von Eintracht Frankfurt war. Man hatte ja auch schon einzelne Chancen, ja, Ende der ersten Hälfte, es waren nicht viele, und Anfang der zweiten Hälfte schon vor den Wechseln war es ein bisschen besser. Moderhut zum Beispiel hat da eine Gelegenheit. Glaubst du denn, dass da sich jetzt dann wirklich was nachhaltig verändert gerade bei der SGE? Das ist ja das, worauf alle Fans logischerweise hoffen.
Ich würde an der Stelle von den ganzen Frankfurtern, würde ich Riera auf jeden Fall eine Menge Zeit geben. Weil, also, die ersten drei Wochen waren jetzt ja nicht ohne. Also, direkt erstes Spiel, Vereinsgeburtstag, Union Berlin. Ich glaube, es gibt schönere Einstände und leichtere Einstände. Mhm. Und danach die Woche, finde ich, auch ein gutes Spiel gegen Gladbach gemacht. Und dann den Auftritt gegen den FC Bayern, das ist schon wirklich eine gute Nummer, die in den ersten Spielen dann auf ihn zukam. Ich finde den Kader immer noch ganz komisch gebaut bei Frankfurt. Deshalb sollte man das auf jeden Fall auch berücksichtigen, weil da hatte er noch gar kein Mitspracherecht. Und ja, also wie gesagt, ich habe auch einige Sachen im Spiel gesehen, die mir gefallen haben. Also mir gefällt das hohe Pressing von Frankfurt. Damit konnten sie auch die Bayern ja sogar mal wirklich unter Druck setzen. Und auch mit Ball. Also das, ich habe vor dem Spiel die Aufstellung geguckt und dachte mir so, was wird da jetzt der Plan sein? Moderhut, falsche 9. Und das hatte ja auch schon irgendwie einen Zweck. Also man wollte die Innenverteidiger von den Bayern dann rausziehen und dann irgendwie Raum hinter der Kette schaffen, weil Doan und ich glaube Bahoya war es, der gespielt hat, das sind ja schon Spieler, die auch ein gutes Tempo mitbringen. Und wenn man die Linien mal überspielt hat, dann hätte das sicher auch gut funktioniert, aber in der ersten Halbzeit war das eher noch ein bisschen schwierig.
Und dann halt auch Nathaniel Brown in seiner neuen Rolle als Sechser mehr oder weniger im Aufbau. Was ich total interessant fand war, weil das ist eine Frage, die nicht alle Gegner von Bayern beantwortet haben in den letzten Wochen. Was machst du mit Harry Kane? Der ja logischerweise, wissen wir alle, mehr ist als nur ein Mittelstürmer. Und die Antwort von Riera war, Skiri in die letzte Kette ziehen. Und Skiri ist aber mehr oder weniger Manndecker von Harry Kane. Das hat er auch vor dem Spiel dann so angekündigt. Bei Sky hat er gesagt, ja, also wir werden jemanden haben, der ihm folgt, hat er gesagt. Someone who follows him. Und das war Elias Skiri. Wie hat dir denn dieser Schachzug gefallen?
Ja, Skiri ist aktuell, ich finde ihn schon ziemlich schwach im Vergleich zu den letzten Saisons. Natürlich auch jemand, der im direkten Duell auch eine gewisse Physis mitbringt. Aber ja, ich glaube, so Harry Kane zu stoppen, also ich glaube, da muss man nochmal einen anderen Plan anlegen. Weil, also da ist schon öfters mal Raum entstanden. Also beim einen, ja, war es die Ecke. Aber in der anderen Situation hatte er schon relativ viel Raum, den er überbrückt hat und dann abgeschlossen hat, war ja wieder ein brutaler Abschluss mit links. Und das sind schon mal zwei Szenen, die natürlich aufgefallen sind, wo das mit dem Manndecker nicht so gut funktioniert hat. Auch sonst, ich glaube, den Plan, Skiri dann die letzte Kette zu ziehen, ich glaube, das funktioniert vielleicht gegen den einen oder anderen Gegner in der Bundesliga schon, aber gegen Harry Kane war das, glaube ich, ein bisschen zu einfach gedacht.
Hm. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob in der zweiten Hälfte, also nach der Pause, es auch noch so eine klare Manndeckung sein sollte. Wenn ja, dann war es definitiv ein großer Fehler von Skiri, dass da Kane eben so viel Platz hatte. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob sie da nicht dann versucht haben, schon umzustellen, ohne noch Wechsel vorzunehmen. Und dann mit der 60. haben sie dann quasi auch die Offensivwechsel reingebracht. Ich muss sagen, ich fand, also ich würde allem zustimmen, was du sagst, Skiri hatte da seine Probleme und Kane hatte seine Szenen, also er macht nicht nur zwei Tore, sondern wenn er in der 30. Minute oder sowas, wenn er da auf Olise querlegt, dann steht es schon 13 Uhr in der ersten Hälfte, vielleicht reden wir dann auch nochmal ein bisschen anders über dieses Spiel, aber ich hatte schon den Eindruck, dass das dem Profil von Skiri eher entgegenkommt als das, was er unter Dino Topmöller machen musste und auch in den ersten Spielen unter Riera, weil es so eine klare Aufgabenbeschreibung ist und die Aufgabe quasi darin besteht, werd nicht müde, lauf zur Not 15 Kilometer und bleib halt an ihm dran. Und eigentlich ist das ja, also gerade das Laufpensum bei Köln ist ja legendär gewesen bei Skiri damals. Also ich hatte schon einzelne Momente, wo ich dachte, das tut denen jetzt richtig gut. Das Problem war aber, dass halt der FC Bayern überhaupt nicht von Harry Kane abhängig war im Spielaufbau, sondern die haben es super easy geschafft, einen hohen Ballbesitz zu kreieren. Und dann bringt dir das auch nichts, wenn du Kane quasi aus dieser aufbauenden Rolle rausnimmst, weil dann geht er nämlich auch, also er geht da dann nicht immer in die letzte Kette, aber geht er jetzt so in den Zehnerraum, geht dann im richtigen Moment in den Strafraum rein und so weiter und so fort. Und das hätte Skiri in seiner in Anführungszeichen alten Rolle auch abdecken können. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem von Frankfurt, weil halt Bayern auch eine sehr dominante erste Hälfte gespielt hat. Also 10-2 Schüsse, wie gesagt, sie hatten noch die Chancen auf weitere Tore. Einmal passt Kane nicht auf Olise, einmal passt Olise nicht auf Kane. Musiala schießt knapp vorbei. Also da waren schon noch mehr Tore da, die möglich waren für Bayern. Und während Frankfurt ja bekanntermaßen einige Verletzungsprobleme hat, auch Collins musste sehr früh wieder behandelt werden, also kenne ich viele Leute, denen da der Atem schon wieder gestockt ist, haben auch die Bayern ein Verletzungsthema in dem Spiel gehabt. Alphonso Davies musste verletzt raus nach 50 Minuten. Ito kam für ihn, ist eine Muskelverletzung, wird einige Wochen fehlen. Es klang am Samstag noch ein bisschen dramatischer, als es jetzt zu sein scheint, aber so richtig weiß man das ja bei diesen Muskelgeschichten dann oft erst, wenn das Ganze abgeschwollen ist und so weiter und so fort. Könnte das auch ein Grund dafür sein, warum bei Bayern dann manche Dinge, die vorher wie so selbstverständlich funktioniert haben, im Spielaufbau nicht mehr geklappt haben?
Boah, ich glaube sogar eher nicht. Also Davies ist jetzt ja erst wie lange drin? Jetzt auch noch nicht wieder so lange. Mhm. Und Ito, der hat ja auch Verletzungsprobleme, aber der ist ja schon wieder ein bisschen länger in der Rotation drin. Und ich denke, dass da die Abläufe eher noch gestimmt haben. Also wenn er jetzt Danisic und Konrad Leimer gespielt hätten, dann wäre da, glaube ich, noch mehr Rotation oder mehr Gewöhnung einfach drin gewesen. Und aber trotz alledem, ich fand eigentlich, dass Alphonso Davies wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, bis zu seiner Verletzung. Und noch nicht wirklich die endgültigen Szenen jetzt nach Comeback gehabt. Und ich glaube, dass das vielleicht sogar auf mentaler Ebene sogar ein bisschen was gemacht hat. Also ich glaube auch, dass Alphonso Davies einen hohen Status in der Mannschaft beim FC Bayern begrüßt. Und ich glaube, das wird schon den einen oder anderen wieder etwas rausgeholt haben, den dann schon wieder so vom Platz laufen zu sehen. Und ich denke, das hat Bayern eher auf mentaler Ebene nochmal ein bisschen gekillt.
Aber eine Frage, also mit dem Aufbau an der Stelle nach Davies Auswechslung, also das eine Gegentor, haben wir schon drüber gesprochen, war ja auf jeden Fall ein Problem im Aufbau. Da will ich jetzt nicht sagen, dass die Bayern da verunsichert gewesen sind oder dass auch zum Beispiel nur Kim dran schuld ist, sondern ich fand, da waren die einfach sehr sorglos und haben den Ball ja nochmal da reingespielt, als er eigentlich schon quasi raus war. Also Kim, ich hatte ja schon die Chance, nach vorne zu öffnen und hat sich dann halt nochmal umgedreht. Und ich glaube, da hat Kompany auch nach dem Spiel drüber geredet, also hat gelobt, wie die Mannschaft wieder in der ersten Hälfte extrem dominant gespielt hat, aber hat auch gesagt, vom Gefühl haben wir gedacht, dass es zu locker ist. Also ich glaube, die Bayern haben gerade so ein Selbstverständnis, dass es ihnen teilweise schwerfällt, nach so einer Führung dann zu sehen, dass Gegner in der Bundesliga vielleicht doch nochmal zurückkommen können. Dazu passt auch, Goretzka hat ja letzte Woche so ein Zeitinterview gegeben und eine Sache gesagt, die Bayern total auszeichnet, nämlich, dass er total drauf steht, dass Kompany der Mannschaft endlich erlaubt, so viel zu laufen, wie sie will quasi, weil sie sind jetzt auch immer die laufstärkste Mannschaft. Und Trainer vor Kompany wollten, dass sie das nicht machen, um sich zu schonen. Und Kompany sagt, geht los. Und gleichzeitig aber auch, dass gleichzeitig hat auch gesagt, dass das für ihn, also für Goretzka, die besten Bayern sind, wo er jemals gespielt hat. Also auch besser als die Triple-Mannschaft von Flick. Und ich glaube, wenn du mit dem Selbstverständnis auf den Platz gehst, dann fällt es dir vielleicht manchmal schwer, den Eintracht Frankfurt nach 0-3 noch komplett ernst zu nehmen. Und vielleicht sollten die da jetzt in den nächsten Wochen dran arbeiten. Das war jetzt mein Eindruck von diesem Gegentor vor allem. Also ich glaube nicht, dass da die Verletzung von Davis, die die Mitspieler sicherlich betrifft, sie so sehr verunsichert hat, dass das passiert ist. Sondern ich glaube, es liegt eher daran, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Fokus brauchen, so gegen Ende des Spiels.
Ja, fair. Das kann man auf jeden Fall schon so sehen. Und aber die Frage ist halt dann, ob das wirklich jetzt dann in den in Anführungszeichen großen Spielen der Fall sein wird. Also wir werden es ja am nächsten Wochenende gegen den BVB sehen, wo man aber genau so ein Spiel schon mal hatte in der Hinrunde. Extrem dominante erste Hälfte, in der zweiten Hälfte irgendwie ins Schwimmen gekommen und das Ding dann zwar gewonnen, aber das war sehr, sehr knapp. Ich bin wirklich gespannt, ob sie das schaffen, durchzuziehen und auch manchmal auf die schöne Lösung zu verzichten. Also ich will jetzt gar nicht fordern, dass Kimmich da immer den Ball nach vorne spielt, weil das wäre Quatsch, weil das, was den FC Bayern stark macht, ist, dass die sich manchmal durchspielen durch ein Pressing, das einem Angst und Bange wird aus Sicht des FC Bayern und dann aber haben sie einen 3-gegen-3 Angriff, weil sie halt dann den Gegner ins Laufen bekommen aufs eigene Tor hin. Das will ich jetzt nicht. Also deswegen, das wäre Quatsch jetzt zu sagen, Kimmich muss einfach immer den Ball da langschlagen. Totaler, also so spielt halt der FC Bayern nicht. Aber eben auch genau diese Spannung zu haben und auch das Mitdenken für den anderen. Also auch Jonas Urbich kann da ja rein theoretisch Signale geben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Manuel Neuer zum Beispiel mit seinem Arm angezeigt hätte in eine oder in die andere Richtung. Und vielleicht hätte, ich glaube ehrlich gesagt, Manuel Neuer hätte auch auf Kim gezeigt, aber vielleicht hätte er dann sogar Neuer angespielt. Urbich war halt schon vorher in dieser Situation. Also ist jetzt alles sehr konjunktiv, aber ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Ich bin halt sehr gespannt darauf, ob Bayern das wirklich schafft, das in den großen Spielen zu reduzieren, weil solche Szenen gibt es einzeln immer, aber sie dürfen eben nicht zu viel werden. Sie haben es ja ansonsten eigentlich ganz okay verteidigt. Es gab die eine Chance von Götze, es gab die Riesenchance von Gnabry, also wenn die direkt nach dem 2-3 das 4-2 machen und das war wieder relativ perfekt gespielt. Olise zieht nach innen und er sieht, dass sie 3-gegen-3 auf dem zweiten Pfosten haben und flankt dann auch perfekt und Gnabry kommt da einfach nicht genau an den Ball ran. Ansonsten reden wir da vielleicht auch ein bisschen anders drüber und sagen, ja gut, als sie mussten, haben sie halt dann wieder ein Tor geschossen und dann war es dann auch vorbei, das Spiel. Aber ja, bin ich gespannt drauf, genauso wie man wirklich gespannt sein kann auf Eintracht Frankfurt. Einzelne Dinge scheinen sich da zu formen. Maxi, du hast es ja schon angesprochen. Und es geht jetzt dann hochspannend weiter. Frankfurt liegt mit 31 Punkten nämlich auf Rang 8 und wird jetzt dann am nächsten Spieltag zu Hause gegen den Platz 7 spielen. Das ist der SC Freiburg. Der ist aktuell 2 Punkte weg. Es sieht gerade ja so aus, als könnte der Platz 7 vielleicht für den Europapokal reichen. Deswegen wäre es da sehr wichtig zu gewinnen in diesem Spiel für Eintracht Frankfurt. Und für die Bayern geht es eben, also ihr wisst ja schon, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es zu Borussia Dortmund. Das könnte die Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft werden, denn 8 Punkte Vorsprung sind es aktuell. Ja, Moment mal, warum eigentlich 8 Punkte? Haben wir nicht zuletzt immer drüber gesprochen, das kann bis auf 3 schmilzen bei einer Niederlage in Dortmund. Ja, genau, aber das war eben vor dem Spiel, das am Samstagabend dann in Leipzig stattfand, zwischen Raba und dem BVB. Und man muss es so sagen, der BVB hat ein tolles Spiel gemacht unter der Woche gegen Atalanta, da auch mit Reggiani in der Innenverteidigung sehr, sehr gut gespielt und verdient gewonnen. Der Matchplan allerdings in der ersten Hälfte gegen Leipzig, der hatte doch dann einige Lücken und mit Lücken ist vor allem der Raum hinter Riason und eben bei Reggiani gemeint. Ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt zu kritisch sein muss mit so einem jungen Spieler, der dann oft vor die Entscheidung gestellt wurde, rücke ich jetzt raus auf Diamondé und mache wiederum bei mir eine Lücke auf oder warte ich auf Diamondé? Er hat sich öfter fürs Warten entschieden und das war ein Problem. Und so hat Leipzig in der ersten Hälfte, es gab eine große Chance für Maximilian Bayer, aber ansonsten hatte Leipzig die Chancen und hat Tore erzielt, die wir so schon mehrfach gesehen haben in dieser Saison, unter anderem gegen den FC Bayern, nämlich mit einer flachen Hereingabe vom linken Flügel auf Christoph Baumgartner, 20. Minute, Diamandé bereitet vor und in der 39. Minute macht etwas Ähnliches David Raum zum 2:0. Allerdings in der zweiten Hälfte köpft Romulo eine Ecke ins eigene Tor, sah ein bisschen kurios aus, aber war auch undankbar und Dortmund kommt besser ins Spiel. Der ganze Matchplan wird auch ein bisschen angepasst von Niko Kovac und tatsächlich schafft es dann Fabio Silva in der 94. Minute, nachdem es vorher schon eine Strafstoßsituation gab, die nicht gepfiffen wurde für den BVB, schafft Silva das 2:2 zu erzielen und wenn Silva den Sprint anzieht, 2 Minuten später in der Nachspielzeit, macht er vielleicht sogar noch das 3:2, aber er joggt dann nur mit beim letzten Angriff, wo dann Brandt schießt und Van de Voort den Ball prallen lässt, aber dann eben ein Leipziger erklären kann und nicht Fabio Silva. So ist es aber, Till, am Ende natürlich trotzdem ein Zeugnis der Stärke von Borussia Dortmund, dass man mal wieder zurückgekommen ist und dass man mal wieder nicht verloren hat. Also das ist ja das große Thema. Der BVB verliert einfach nicht mehr in dieser Saison. Muss man sich vielleicht aber trotzdem ärgern, dass man in der ersten Hälfte so unterlegen war, wo doch die zweite gezeigt hat, hätte vielleicht gar nicht sein müssen.
Ja, also wenn du so fragst, schon, weil Leipzig das ja nicht zum ersten Mal gemacht hat, das hast du ja auch schon gesagt, gegen die Bayern zum Beispiel sind sie auch genau in den Raum immer wieder reingekommen und haben von da die Bälle reingespielt und ja, vielleicht muss Kovac sich da fragen lassen, warum er Reggiani immer wieder vor die Frage gestellt hat, da rauszurücken oder nicht. Andererseits war natürlich die letzten Wochen auch Riassons offensive Beteiligung einer der Gründe, warum Dortmund so viel gewonnen hat, ne? Also viele Vorlagen, hat sehr gut nach vorne gespielt und vielleicht wollte man sich das auch nicht wegnehmen dadurch. Der war dann in der zweiten Hälfte ein bisschen defensiver und Reggiani ein bisschen weiter außen und dann hat es auch gut geklappt. Von daher, glaube ich, kann man sich schon drüber ärgern, dass man Reggiani immer wieder vor diese Situation gestellt hat, aber es lag, glaube ich, auch einfach in der Klasse von Diomande und dass man sich mit Riasson da nicht berauben wollte.
Ja. Mhm. Ja. Ich meine, es gab noch eine interessante Aufstellungsentscheidung, nämlich Sabitzer spielen zu lassen und damit so ein bisschen auf der, naja, auf das Bedrohen der letzten Kette von Leipzig zu verzichten. Ich finde, so deutlich kann man es eigentlich schon sagen. Hätte da Julian Brandt gespielt und ich verstehe, dass es Belastungssteuerungsgründe und so weiter gibt, aber ich finde, den Unterschied hast du ja auch gemerkt. Als dann Brandt auf dem Feld stand ab der 64. Minute, da sind sie einfach viel häufiger hinter die Kette gekommen und ich meine, wir reden gleich noch aus Leipziger Sicht über dieses Spiel, aber da muss man ja auch sagen, wenn du in Führung liegend die ganze Zeit in so Gleichzahlangriffe von Dortmund reingerätst, dann hast du vielleicht auch da ein Problem
gehabt. Also ich glaube, es war ein Fehler mit Sabitzer, sich auch so, aber ich glaube, der Plan war halt, dass er bei den zweiten Bällen besser ist als Brandt, weil Dortmund hat ja eigentlich nur lang gespielt in der ersten Hälfte.
Ja, stimmt.
Kann man sich fragen, ob das jetzt der richtige Ansatz ist, aber also offensichtlich war es nicht, weil Guirassy jetzt auch nicht der Stürmer ist, der es liebt, da in die ganzen Kopfballduelle zu gehen gegen so einen Orban, aber genau, ich glaube, das war die Idee, die ist auch nicht aufgegangen und dann hat das in der Halbzeit ja aus Dortmunder Sicht glücklicherweise korrigiert.
Und ist Guirassy für dich ein Thema in dem Spiel? Also er geht ohne Schuss nach 71 Minuten vom Feld, hat sehr, sehr wenige Ballkontakte. Meine These ist, wenn Guirassy bei der Chance aus 3:2 so mitjoggt wie Fabio Silva, dann reden wir alle drüber.
Ja, also ich glaube, Guirassy wird meiner Meinung nach ein bisschen Unrecht getan in dieser Saison. Letztes Jahr war es genauso, dass er in der Hinrunde irgendwie wenig getroffen hat und dann in der Rückrunde viele Tore geschossen. Letzte Wochen sah es ja auch schon wieder besser aus. Aber er ist einfach eher ein Spieler, der im Aufbau mitwirken will und der angespielt werden möchte und dann auch mal ins Doppelpass reingeht und vielleicht nochmal den Ball nach außen spielt und so. Und wenn Dortmund halt so spielt wie in der ersten Halbzeit, also den Ball ständig über seinen Kopf nach vorne prügelt, dann kommt er einfach nicht ins Spiel, würde ich sagen. Und dann kann man ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er nicht das Profil hat, was Dortmund dann vielleicht besser gebrauchen könnte, nämlich halt einen Stürmer, der diese Kopfballlulle gerne mag und den Ball mit dem Rücken zum Gegenspieler festmacht und so. Und von daher würde ich sagen, passt Guirassy vielleicht einfach nicht so richtig dazu, zu dem, was Kovac da vorhatte in der ersten Hälfte. Und wenn er dann von Anfang an vielleicht ein bisschen anders gespielt hätte, hätte Guirassy auch mehr Ballkontakte gehabt.
Hm. Maxi, ich weiß gerade nicht, du hast ja auch viel von dem Spiel gesehen. Hast du Gedanken zur Ausrichtung vom BVB und wie man dann aber auch in der Lage war, das Spiel noch auszugleichen? Also ich will es jetzt auch nicht schlecht reden, weil es war ja eine sehr gute Leistung in der zweiten Hälfte.
Ja, ich finde nur die erste Halbzeit war wirklich desaströs. Du hast dich immer wieder über denselben Angriff abkochen lassen. Es waren eigentlich immer dieselben Muster. Also der Ball ist irgendwie verlagert worden auf die linke Seite und dann hatte man Gleichzahl auf links oder teilweise sogar Überzahlsituationen. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da waren sie, glaube ich, sogar 3-2. Und das war einfach, ist einfach too much. Und ja, das schönste Tor war eigentlich das 1-0, weil da haben sie sich auch wirklich gut positioniert im Raum. Schlager hat sich da ja so zwischen den Zwischenlinienraum dann bewegt. Und ja, aber zu Guirassy fand ich sehr spannend, weil ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du, Till. Der gefällt mir seit Wochen wieder besser, weil er in einer bisschen tieferen Positionierung sogar spielen darf. Also jetzt in dem Spiel waren die Bälle auch einfach nicht gut. Aber wenn man sich so ein bisschen die Heatmaps wieder von Guirassy anguckt, dann ist er wieder ein bisschen mehr in dieser einen Rolle, die ihn auch stärker macht. Das ist ja wirklich auch ein Spieler, besonders in dem einen Stuttgart-Jahr, der überragend darin ist, Gegner zu binden und sie rauszuziehen. Ich glaube, beim BVB fehlt es dann einfach noch ein bisschen mehr an dieser offensiven Durchschlagskraft. Also ich will es jetzt nicht irgendwie wieder sagen, aber es waren objektiv zweieinhalb Offensivspieler auf dem Feld. Und wenn jetzt Guirassy mal schafft, den Ball festzumachen, dann ist wirklich der Einzige, der dann in die Tiefe starten kann, wenn man das irgendwie schnell über Steilklatsch auflösen möchte, ist Maxi Bayer. Und Sabitzer ist jetzt ja nicht derjenige, der dir dann Tiefe gibt. Und wie gesagt, man hat es in der ersten Halbzeit perfekt gesehen. Gute Flügelspieler können dir solche Spiele gewinnen oder können dir Tore kreieren. Und ich denke, das könnte beim BVB vielleicht auch noch eine Frage werden. Oder ist es ja eigentlich schon eine Frage, warum man beim BVB irgendwas gegen Flügelspieler hat. Und ich glaube, es hätte vielleicht auch ein bisschen anders ausgesehen, wenn da noch der ein oder andere Spieler da gewesen wäre. Aber die hat man einfach zu wenig im Kader.
Ja, und also genau. Und Riasson hat ja die letzten Wochen offensiv total gut gespielt. Also ja, aus dieser Schienenposition auf der rechten Seite. Und war dann ja eigentlich auch so ein extra Offensivspieler, der jetzt vielleicht dann gefehlt hat. Vielleicht reicht dann seine Klasse nicht gegen so einen Gegner wie Leipzig, weil ich meine, bei dem einen Gegentor, als Raum den Ball nochmal rauskriegt, da hat Diomande ja eigentlich schon abgebrochen und die Situation ist eigentlich tot. Und dann spielt er den Ball noch raus und dann muss Riasson ja schon rausgeschoben sein. Der steht nämlich dann während der Flanke von Raum hinter Reggiani, also weiter innen als eigentlich der rechte Innenverteidiger. Es war also einfach auch ein individueller Fehler, der hätte man total die Situation schon bereinigen können. Und ja, vielleicht fehlt ihm dann halt auf dem Top-Niveau die Klasse auf beiden Seiten des Balles, weiß ich nicht. Aber andererseits hat er die letzten Wochen sehr, sehr, sehr gut gespielt auf der Position. Und von daher würde ich jetzt Kovac in der Hinsicht in Schutz nehmen, dass er dann nicht auf klassische Flügelspieler gesetzt hat, weil da müsste er ja auch sein ganzes System ändern und mit zwei Innenverteidigern spielen.
Haben sie ja auch nicht genügend für. Also ja. Und man muss auch sagen, also es wird jetzt doch ein bisschen BVB-kritischer, als ich gedacht hätte. Also wie gesagt, es war eine starke Aufholjagd und man kann das sogar hinten raus noch gewinnen und das zeichnet wirklich den BVB in dieser Saison aus. Aber in dem Spiel fand ich es enorm auffällig, wie flügellastig auf rechts inzwischen der BVB spielt. Und auf der einen Seite ist es eine Stärke von Julian Riasson, es ist aber auch eine Schwäche von Daniel Svensson. Daniel Svensson hat komplett durchgespielt und hat in dieser kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit, Spielzeit, hat er in der gegnerischen Hälfte 7 Pässe zum Mitspieler gebracht. 7 und ein einziger davon war nicht ein Cutback-Pass, also einer, der diagonal nach hinten geht. Er hat natürlich eine andere Aufgabenverteilung, weil er hinter Maximilian Bayer spielt, das ist mir schon klar, aber ich will damit schon verdeuten, ich finde ganz viele Dinge an Daniel Svensson sind toll. Und er passt auch sehr gut zum Kovac-Fußball, aber es muss auch wirklich gerade alles über die rechte Seite gehen und vielleicht sorgt das dann nämlich auch dafür, dass die rechte Seite auch deshalb ein bisschen offener ist defensiv, weil Riasson merkt das ja auch, ja, wenn ich hier nicht den Diagonalen oder den langen Ball bekomme und verarbeite, dann haben wir nie eine Torchance. Deswegen wollte ich ja das hier noch kurz erwähnen, ja.
Ich will auch nicht falsch verstanden werden, ich bin natürlich totaler Riasson-Fan, nur, ja, vielleicht ist es kein Problem von Klasse und er muss zu viel machen, ist auch ein guter Punkt. Aber ja, ich würde sagen, in dem Spiel hat er auf jeden Fall bei dem Gegentor nicht gut ausgesehen und das hätte er auch in dem System, was sie gespielt haben, besser machen müssen. Aber ich finde, über eine Sache haben wir noch gar nicht geredet. Klar, Dortmund sich auch so, hat in der zweiten Halbzeit dann gezeigt, was sie auszeichnet, dass sie in so einem Spiel auch drinbleiben Ich meine, das war ja früher auch häufig das Problem von Dortmund. Wie oft mussten Reus und Hummels sich nach der Mentalität fragen lassen und waren dann total genervt. Das wird dieser Mannschaft auf jeden Fall nicht passieren, dass diese Frage gestellt wird. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Aber ich fand, die Leipziger haben es nach dem Spiel auf den Punkt gebracht. Also Raum war ziemlich sauer. Der hat gesagt, jeder muss persönlich schauen, dass er sich in den Dienst der Mannschaft stellt und hinten raus alles dafür tut, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Also ich glaube, bei Leipzig ist auch einfach so ein bisschen irgendwie so ein, ja, die Mannschaft ist noch nicht so da, wo sie vielleicht sein sollte, wenn sie die Ziele, die halt auch Minzlaff nochmal formuliert hat, ne, wir müssen unbedingt in die Champions League und auch wenn wir im Umbruch sind, das ist das Minimalziel, erreichen will, dann muss er auf jeden Fall noch, ja, über längere Zeit quasi was funktionieren. Und das war ja auch im Spiel gegen Bayern so, dass sie so eine überragende erste Halbzeit gespielt haben und dann hat der Bayern-Trainer oder Kompanie in der Halbzeit auch ein bisschen was verändert, genauso wie Kovac, und plötzlich funktioniert es dann doch nicht mehr. Also vielleicht ist da auch Ole Werner gefragt, sich ja, einen Plan B einfallen zu lassen. Oder dann, wenn diese eine Sache, die sie wirklich überragend gemacht haben mit den Verlagern, nicht mehr geht, dass der Mannschaft dann irgendwie auch noch was anderes einfällt. Oder dass sie sich dann darauf verlegt, zu sagen, gut, dann verteidigen wir jetzt unsere Führung. Aber beides hat mir irgendwie gefehlt gegen Dortmund.
Ich glaube, bei RB ist aktuell eher die defensive Seite das Problem. Weil was man bei Leipzig jede Woche sieht, ich habe sie ja letzte Woche auch über 90 Minuten gesehen, weil sie gegen Wolfsburg gespielt haben. Ich finde, die machen das offensiv schon gut und die schaffen sich auch jedes Spiel was zu kreieren. Ich finde sie auch relativ flexibel. Also du hast natürlich die starken Flügelspieler, sowohl Nusa als auch Diomande. Dass Bakayoko mal wieder gespielt hat, hat mich auch gefreut am Wochenende. Ich finde, sie schaffen es einfach nur nicht, ihre Führungen zu verteidigen. Das ist aktuell das Problem. Also wenn man so ein bisschen die letzten Wochen durchguckt, also man schießt ja eigentlich fast nie weniger als 2 Tore. Und das ist ja in der Bundesliga schon mal eine gute Nummer. Und was Ole Werner da im Spiel mit Ball macht, finde ich sowieso immer noch top, aber ich glaube, er sollte sich auf jeden Fall mal einen Plan B überlegen, wie man vielleicht auch diese Führungen, die man ja auch Woche für Woche sogar erzielt, irgendwie über die Ziellinie bringen kann. Und das ist das, wo ich an RB Stelle am meisten kritisieren würde.
Ja, und in dem Spiel war es ja auch das Gegentor, was sie bekommen haben, hat ja nichts damit zu tun, dass Dortmund sich was herausgespielt hat oder so, sondern ja, das war kurz nach der Pause eine Ecke, die Dortmund auch gut spielen, logisch, und die fällt dann unglücklich Romelu auf den Kopf, aber ich weiß nicht, ob Dortmund ohne dieses frühe Tor in der zweiten Hälfte so hätte weiterspielen können, wie sie es getan haben, weil danach wussten die natürlich, jetzt ist nur noch ein Tor und dann haben sie sich nicht groß locken lassen, haben den Ball immer wieder vorgespielt und halt gehofft, spätestens als Brandt drauf war, dass dann halt mal so eine Situation entsteht, wo halt Brandt und Bayer ihre Klasse halt ausspielen können und Adeyemi mit seinem Tempo. Also wenn Dortmund dann auf ein Tor ran ist, dann haben sie natürlich auch individuelle Qualität vorne, die halt reicht gegen fast jeden Bundesligisten, würde ich sagen. Und genau, das hätte Leipzig halt einfach nicht machen dürfen, dass sie direkt nach 3 Minuten nach der Pause, nach einer 2-0-Führung das Spiel wieder aufmachen. Und ich glaube da, ich meine, Standard ist ein toter Ball, das haben ja auch viele Vereine schon bewiesen, dass sie schlechter sind als ihre anderen, also als ihre Gegenspieler, aber über diese Situationen halt dann doch in der Bundesliga was bewirken können. Und ja, deswegen würde ich mich an Werners Stelle und auch an Raum Stelle, der es ja dann sehr deutlich gesagt hat, total ärgern darüber, weil das hätte einfach nicht sein müssen, Dortmund die Gelegenheit zu geben, es so zu machen. Weil ich wäre dann gespannt gewesen, was Kovac bei einem 2-0-Rückstand in der 70. Minute gemacht hätte. Dann hätte Dortmund nämlich deutlich offensiver spielen müssen, als es getan haben.
Also 18 Punkte hat Leipzig schon nach Führung verspielt. 4-mal verloren, 3-mal noch unentschieden gespielt. Das sind wirklich, wirklich viele. Und wir haben da auch im Leipzig-Schwerpunkt letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Deswegen muss ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich finde allerdings, zu diesem Spiel gehört schon mit dazu zu sagen, dass Leipzig zumindest 2 große Chancen in der zweiten Hälfte auch noch hatte. Und einmal ist es so, dass Nusa und ich glaube dann Diomande, die werden geblockt und da wirft sich mal wieder Julian Riasson in den Schuss. Also bei allem, was wir auch schon kritisiert haben, muss man ihn da eben definitiv loben. Und einmal ist es Benze Baini, der vor der Linie das 3-1 von Baku verhindert. Und das Einzige, worüber man sprechen könnte, wäre, 2-3 Mal haben sie dann Angriffe ein bisschen früh weggeschmissen. Also Diomande zum Beispiel schießt einmal aus vollem Lauf 40 Meter am Tor vorbei, zumindest gefühlt. Und am Ende des Spiels, lustigerweise genau das Thema, was wir bei Dortmund hatten gegen Juve am Anfang der Saison, am Ende des Spiels haben sie eine Situation an der Eckfahne, spielen es 3-3 und sehen, oh, ich kann hier an der Grundlinie nach innen gehen, tun das auch. Aber es kommt halt eben kein Torball rum und dann ist das halt was halt dann so Journalisten wie ich dann rauspacken und sagen, Mensch, da hättet ihr doch nur an der Eckfahne bleiben müssen. Wobei ich glaube, so einfach wäre es in der Szene nicht gewesen, denn Dortmund war schon auch wirklich stark. Aber ich finde es auch interessant, wie bei Leipzig sich gewisse Fehler auch immer wieder wiederholen. Und ich muss sagen, in dem Spiel ist es mir noch viel deutlicher aufgefallen als in anderen in diesem Jahr, wie eindimensional Leipzig in der zweiten Hälfte ist. Also irgendwann kannst du jeden Pass vorhersagen. Und zwar nicht nur bei Willi Orban, bei dem war das schon ganz lange so. Also der spielt einfach jeden Ball rechts auf den Außenverteidiger. Der macht gar nichts mehr nach links. Also das ist, den kannst du, das lag natürlich auch daran, dass er auch in die Richtung angelaufen wurde. Aber trotzdem, also bei Orban kannst du inzwischen die Bälle richtig vorhersagen. Diese tiefen Pässe, die er manchmal noch drin hatte, viel, 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 viel seltener. Vielleicht will die auch Ole Werner nicht, ich weiß es nicht. Aber in der zweiten Hälfte, auch davon abgesehen, war eben Leipzig sehr ausrechenbar. Und du wusstest, okay, wenn jetzt Nusa oder Diamondé, wo Diamondé ja auch dann die Seite getauscht hat, als Nusa kam, wenn die jetzt vom Flügel kommt, ihr erstes Duell gewinnen, dann könnte es interessant werden. Wenn aber Dortmund es schafft zu doppeln oder sie das Duell nicht deutlich gewinnen, dann wird jetzt gleich der Gegenangriff laufen. Und es war halt ungefähr so 50-50. Irgendwie, sie haben aus 4 Szenen haben sie 2 Chancen rausgespielt und 2-mal lief aber der Gegenangriff und dann hatte Leipzig Probleme. Und das ist halt vielleicht dann auch nicht gut genug für Champions League, muss man auch so sagen.
Ich frage mich nur generell, so wie der ganze Vibe bei RB ist. Also ich habe ein bisschen in den Schwerpunkt reingehört. Es ist jetzt wieder ein Rückschlag am Wochenende gewesen, weil man die Führung nicht über die Zeit gebracht hat. Aber ich hatte so das Gefühl, diese ganze Grundstimmung, so die ich aufnehmen konnte, natürlich ärgern die sich. Aber ich glaube, sie ist besser als in den letzten Jahren. Im Vergleich, also man hat ja faktisch den VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim vor sich stehen. Und ich glaube, das hätte sie in den letzten Jahren noch einen Ticken mehr geärgert. Und ich glaube, dann hätte auch schon der Trainer sich ein bisschen mehr anhören müssen als jetzt Ole Werner. Also wenn ich jetzt mir einen Tedesco angucke, der zwischendurch mal Trainer bei RB war, dann auch ein Rose, da war ja auch irgendwann ab einem bestimmten Punkt auch Dauerdruck angesagt. Und ich finde es bei RB Leipzig, da muss man sie auch einfach mal loben, ist dieses Jahr einfach so eine gewisse Ruhe drin, auch wenn Minzlaff jetzt hier die Champions League irgendwie ausgerufen hat.
Ja, ich meine, es gibt natürlich einen fließenden Übergang von Ruhe zu Lethargie und vielleicht ist das auch manchmal ein Problem. Ich glaube aber, es kommt daher, und das haben wir ja wirklich im Schwerpunkt auch gesprochen, dass alle Beteiligten, vielleicht bis auf Oliver Minzlaff, aber der ist ja so tief in den Details auch nicht drin, alle Beteiligten sehen die Probleme, die du im Kader noch hast. Sowohl was eben so Führungsspielerthemen angeht, als auch was eben so manches, was wir jetzt auch angesprochen haben, angeht. Und es ist eben ein sehr junges Team. Plus, du bist einfach froh, dass du erstmal wieder einen Trainer gefunden hast, der in der Lage war, eine spielerische Weiterentwicklung zu Leipzig zu bringen. An der hat es ja gemangelt unter Marco Rose am Ende. Daher kommt, glaube ich, noch die Ruhe. Ansonsten dürfte man gar nicht zufrieden sein. Das sehe ich auch so. Also 41 Punkte nach 23 Spieltagen sind okay, aber halt schon 6 Niederlagen, 5 Unentschieden. Also man hat ungefähr so viele Spiele gewonnen, wie man unentschieden oder verloren gespielt hat. Das kann nicht der Anspruch von Leipzig sein. Bei dem Geld, was man ausgibt, ist es auch nicht. Aber ich glaube, so die niedrige Temperatur, in der da diskutiert wird, hängt damit zusammen und dann halt auch damit, das muss man halt auch sagen, haben wir auch im Schwerpunkt besprochen, dass sich halt überregional wirklich sehr wenige Leute für Leipzig interessieren. Also das war schon unter Marco Rose so in der Endphase, dass da kaum drüber berichtet wurde, wie schlecht die da eigentlich gespielt haben. Und jetzt ist es eigentlich wieder so, dass ganz viele Themen wie eben Ausstellungspolitik, Ole Werner, Umbruch im Kader und so weiter, das ist den Leuten einfach egal und dann profitiert halt in dem Fall Leipzig davon auch, glaube ich. Es geht jetzt dann für Leipzig in einer anderen Geschmacksrichtung weiter. Man spielt jetzt dann beim HSV, der HSV zu Hause. Immer interessant, können wir mal gespannt sein. Danach gegen den FC Augsburg und dann kommen 2 ganz wichtige Spiele. Auswärts Stuttgart und zu Hause Hoffenheim. Das sind genau die beiden angesprochenen Teams, die vor Leipzig liegen und die noch einholbar sind. Denn Dortmund mit 11 Punkten Vorsprung auf Leipzig ist es nicht. Und das zeigt ja auch schon, wie gut die Situation beim BVB ist. Man hätte dieses Spiel sogar noch gewinnen können. Man bleibt mal wieder ungeschlagen, kann dementsprechend jetzt dann nach Bergamo reisen zu Atalanta und dann hoffentlich mit viel Selbstbewusstsein in ein Heimspiel gegen den FC Bayern gehen und vielleicht uns ein bisschen Spannung verschaffen. Ich will jetzt gar nicht den Meisterschaftskampf hier ausrufen, aber wäre ja schön zu sehen, wenn sich das jetzt ein bisschen verstetigt hier bei Borussia Dortmund. Dann blicken wir zum ersten FC Köln. Und bei der Besprechung dieses Spiels muss man eine Sache noch vorweg schicken. Jeder, der irgendwas mit dem Spiel zu tun hatte, hat es ja auch mitbekommen. Und viele sehen es ja auch anders als Lukas Kwasniok. Rund um dieses Spiel musste eine Person, eine ältere Person, über 90 Jahre alt, musste reanimiert werden und ist dann tatsächlich verstorben. Und diese ganze Situation hat sich offensichtlich so abgespielt, dass es Fans mitbekommen haben und die Kunde, dass es auch nicht so gut um den Fan aussieht, die hat sich herumgesprochen. Deswegen war atmosphärisch dieses Spiel ganz seltsam und das muss man, glaube ich, auch mit einbeziehen, weil der 1. FC Köln natürlich auch viel über die Atmosphäre in Heimspielen kommt und weil man das, also insgesamt hat man gemerkt, dass nicht alle Spieler immer auf Spannung waren. Es hatte so ganz leichte Geisterspiel-Corona-Vibes. Nicht so extrem, aber ein bisschen das muss man mit reinrechnen. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, was sollte es Wichtigeres geben als das Leben? Und wenn jemand verstirbt, rund um ein Fußballspiel oder reanimiert werden muss und dann Fans entscheiden, dass sie deshalb ihren Support einstellen, dann muss das auch in Ordnung sein. Da muss dann Lukas Kwasniok nicht danach sich eine Clownsnase aufsetzen und irgendwelche ganz komischen Statements sowohl bei Sky als auch in der Pressekonferenz abgeben. Wenn man so wenig Horizont hat, dass man nicht mal das anerkennen kann, dass Menschen Menschlichkeit zeigen, ja sorry, also dann bist du vielleicht in der Männerbundesliga zwar richtig aufgehoben, aber in Formaten wie dem Rasenfunk wirst du dafür kritisiert. That all being said, lasst uns über das Spiel sprechen. Und die etwas tragische Pointe dieses Spiels ist, dass wir das vielleicht schönste Tor dieser Bundesliga-Saison in diesem Spiel gesehen haben. Ragnar Ache verwandelt einen Fallrückzieher in einer, ja, in der Art und Weise, wie es auch Klaus Fischer gemacht hätte. Ein ganz, ganz fantastisches Tor in der 15. Minute und so führt eben der 1. FC Köln. Allerdings zeigt sich schon bald, Hoffenheim ist einfach auch weiter Hoffenheim. André Kramaric hat so eine Schlitzohraktion, die fast zum 1:1 führt und tatsächlich ist es dann noch vor der Halbzeit soweit. Ozan Kabak, der mal wieder durchgelaufen ist von seiner Innenverteidigerposition, bekommt den Ball von Haidari abgelegt. Der hatte vorher von Zofal die Flanke bekommen und so steht es dann 1:1 und so geht es in die Kabinen. In der zweiten Hälfte fällt dann das 2:1 in einer strittigen Szene. Ein Einwurf wird falsch ausgeführt, nämlich im Laufen und eine der Bedingungen ist, also was muss man beim Einwurf machen? Mit beiden Händen hinter dem Kopf nach vorne ziehen, man muss zum Spielfeld schauen, man muss mit beiden Füßen den Boden berühren, hinter der Linie oder auf der Linie und man muss stehen. Und dieser letzte Aspekt, der hat gefehlt, deswegen hätte dieser Einwurf wiederholt werden müssen. Es ist aber dann am Ende so, André Kramaric kann nach einem Lattenschuss einköpfen und erst die Goal-Line-Technology weist uns alle darauf hin, das war ein Treffer. Aber weil Saad Elmaler nur 3 Minuten später komplett durch ist und auch die Nerven behält und das 2:2 erzielt, wird es keine Niederlage für den 1. FC Köln und wir kommen eben, Maxi, mit diesem 2:2 raus, was eben, wie gesagt, im ganzen Kontext ein sehr seltsames Spiel war, was aber sportlich eigentlich wahnsinnig viel beinhaltet hat, über das wir jetzt eben auch sprechen können. Findest du denn diese Punkteteilung erstmal gerechtfertigt? Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Ich finde sie sehr gerechtfertigt, weil es haben beide Mannschaften fußballerisch auch Spaß gemacht. Also du hast das Tor schon angesprochen, das löst einfach was in mir aus, wenn ich das sehe. Und
das heißt einfach nur, dass du einen Puls hast noch. Also wenn das nichts in dir auslöst, dieses Tor, dann ist Fußball nicht die richtige Sportart für dich. Sorry, dann wieder zurück zum Curling.
Das macht mir mal wieder Spaß am Wochenende. Das, weißt du, für sowas gucke ich noch Fußball. Ja. Und auch sportlich, taktisch fand ich spannend. Man hat mal wieder gesehen, Hoffenheim ist aktuell die beste Pressing-Mannschaft der Liga. Das ist einfach so. Wieder einen überragenden PPDA-Wert. Ich hatte es mir hier offen gemacht in dem Spiel. Also wie viele Pässe die gegnerische Mannschaft spielen darf, bevor eine Defensivaktion erfolgt. Und da waren sie wieder unter 10. Ich glaube, das ist fast der Durchschnitt bei Hoffenheim. Und auch Köln, die hatten auch schon einen gewissen Plan, dieses Pressing irgendwie zu umgehen. Teilweise sogar im Viereraufbau gespielt, 4+2 dann vor der Kette. Und das hat ja auch in der ersten Halbzeit ganz gut funktioniert. Man hat es immer wieder geschafft, sich rauszukombinieren und dann Dynamik zu entfachen. Ein Name natürlich Saad Elmaler, der andere Name spielt auf der anderen Seite. Jakub Kaminski, der mir in Köln auch wirklich richtig, richtig gut gefällt. Und ja, man hat es ja auch immer wieder geschafft, so die Einzelspieler dann in Situationen zu bringen. Hoffenheim wiederum auch wirklich brutal gut. Aslani spielt sich wieder ein bisschen mehr in Form. Der war ja auch da vor dem zweiten Tor stark beteiligt, würde ich sagen, dass er nochmal den Ball dann auf Touré ablegt, der ja sowieso auch eine super Saison spielt. Und ja, also ich finde, man konnte bei beiden Mannschaften sehr viel Positives rausziehen. Hoffenheim immer noch vielleicht ein bisschen mehr den Trend jetzt auch hin zur Ballbesitzmannschaft, weil es war jetzt wieder ein Spiel, wo sie wirklich sehr viel den Ball hatten, aber trotzdem auch immer wieder gut ausgespielt haben. Also diese linke Seite wurde immer wieder gesucht, auch einen Zufall, ich weiß immer noch nicht so ganz, wie er ausgesprochen wird.
Zaufall, sagt er selber. Zaufall. Ich habe es jetzt extra nochmal nachgeguckt, ja.
Mhm. Okay, Zaufall auf der rechten Seite immer wieder freigespielt und auch wieder Flanken aus dem Halbfeld oder auch von der Grundlinie aus. Ja, Hoffenheim spielt wie ein Champions-League-Teilnehmer aktuell. Ich finde, wenn man sich da jetzt wirklich zementieren wollte, hätte man das Spiel ziehen müssen und sich nicht nochmal von Elmala abbrühen lassen. Für den hat es mich aber auch gefreut. Bin ein riesen Seid-Elmala-Fan, dass er mal wieder getroffen hat und sogar die Vorlage gemacht hat. Und es war ein kämpferischer Auftritt auf beiden Seiten, trotz der schwierigen Lage im Stadion.
Aber wenn du jetzt sagst, Champions-League-Team, muss ich von einem Champions-League-Team nicht erwarten, okay, Till will da nämlich auch schon rein, nach dem 2:2 gab es noch eine Chance, einen Schuss noch von Hoffenheim und ansonsten gar nichts.
Ja, also das und ich würde sagen, es geht schon vorm 2:2 los, nämlich wenn du das 2:1 machst in Köln, dann darfst du nicht zwei Minuten später, wenn du weißt, dass die große Stärke deines Gegners an dem Spieltag ist, Kaminski oder Elmala hinter die Kette zu bringen, so weit aufgerückt den Ball verlieren. Das geht nicht. Und vor allem nicht so schlecht abgesichert. Also das darf dir einfach nicht passieren, wenn du halt in der Champions League spielen willst, weil es war natürlich ein ganz guter Plan, den Köln hatte. Es hat auch beziehungsweise es war ein guter Plan, aber es hat so oft funktioniert, dass du in der, was weiß ich, die vierten Minute nach der zweiten, also in der zweiten Halbzeit langsam wissen musst, was da passieren kann, wenn du es nicht vorher schon wusstest, weil dass Elmala und Kaminski gut in die Tiefe gehen, das ist ja wirklich kein Geheimnis in der Bundesliga. Und ich glaube, da geht schon los, dass du halt diese Führung wieder abgibst, nachdem du dir das Spiel gedreht hast. Da fehlt es dann auch zu der Top-Mannschaft, würde ich sagen. Und klar, dann sollte man natürlich noch mehr Chancen haben als diesen einen Schuss am Ende. Aber ich finde, der Knackpunkt ist, dass du dich, nachdem du das Spiel gerade auf deine Seite gezogen hast, dann so schnell, also innerhalb von wenigen Minuten, auch noch so in Anführungsstrichen leicht quasi, also Respekt davor, dass Elmala den Ball so reinmacht, das kann auch nicht jeder in der Bundesliga, das ist super, vor allem in seinem jungen Alter, aber dass du dem überhaupt die Möglichkeit gibst, da reinzugehen und diesen Lauf zu machen, der ihn so stark macht, hat mich, auch wenn ich mit Hoffenheim wirklich nichts am Hut habe, wirklich frustriert, als ich das gesehen habe, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein.
Ich habe es übrigens gerade falsch gesagt, ich hatte es mir hier auch anders aufgeschrieben, ab zwischen der 79. Minute und der 92. gab es nur einen Schuss, also und das war eben Kabak nach einem Standard per Kopf in der 92. Minute, aber das fand ich eben, deswegen ist mir das eben aufgefallen, keinerlei Druckphase mehr von Hoffenheim hinten raus, ich hatte den Eindruck, Köln hat das relativ locker verwalten können, dann dieses 2:2 und das fehlt dann schon ein bisschen, aus Sicht von Hoffenheim müsste da eigentlich mehr gehen, ehrlich gesagt. Aber was machen wir denn dann, Till, was machen wir denn dann mit dem FC jetzt? Also mit 24 Punkten ist man 4 Punkte vor dem Relegationsplatz. Und ich kenne FC-Fans, die sind absolut tiefenentspannt. Ich kenne aber auch FC-Fans, die haben wirklich schon wieder Puls, weil sie die Punkte dahin schmelzen sehen und weil sie eben auch die vielen Gelegenheiten sehen, die Köln schon hatte, mal einen Sieg zu holen, die man nicht genutzt hat. Und wenn man so will, könnte man ja dieses Spiel hier auch so dazu rechnen. Wie blickst du denn auf den FC?
Ja, also ich kann die Frustration der Köln-Fans aus verschiedenen Punkten verstehen. Einer davon ist, warum spielt Elmala so oft nicht von Anfang an? Also klar, der ist 19 Jahre alt, klar, vielleicht kann er nicht so pressen, wie das andere Leute können, aber dann musst du es ihm halt beibringen. Oder halt, wenn du so einen Unterschiedsspieler hast, der jetzt 9 Saisontore hat, glaube ich, in seiner ersten Bundesliga-Saison. Und wir werden ja später zum Beispiel noch über Werder Bremen sprechen. Ich glaube, wenn die einen Elmala hätten, dann hätten die gar keine Sorgen. Aber wenn du so einen Spieler hast, dann musst du doch den so viel wie möglich auf den Platz bringen und nicht irgendwie mit der Defensive argumentieren, weil dann, keine Ahnung, offenbarst du meiner Meinung nach, dass du ein Trainer bist, der es nicht hinkriegt, da was anderes zu organisieren, weil das muss doch deine Aufgabe dann sein, diese Klasse irgendwie dauerhaft auf dem Feld zu haben. Und ich glaube, aus der Perspektive Das ist einer von ein paar Gründen, kann ich die Kölner schon verstehen. Vor allem, wenn ich gucke, wer dahinter ist. Also Mainz 05, glaube ich, ist da nicht mehr lange hinter. Die haben jetzt gegen Hamburg nicht gewonnen. Aber ja, also dass Urs Fischer die Mannschaft vom Abstieg rettet, da zweifelt, glaube ich, niemand dran. Also da müsste jetzt schon viel passieren. Vor allem auch bei der Klasse, die die Mannschaft auch einfach hat an Spielern. Und ich weiß nicht, Maxi, du wirst mir das wahrscheinlich später noch erklären, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, und das war ja in der Vergangenheit schon oft so, dass Wolfsburg sich nicht noch fängt auf die eine oder andere Weise, Trainer raus oder keine Ahnung. Ich glaube, da ist aber auch genug Klasse in der Mannschaft, dass es dann vielleicht doch noch ein paar Siege irgendwann gibt. Wie gesagt, du kannst mich später gerne Lügen strafen.
Wir suchen gerade beide im Gesicht von Maxi, wie er das sieht, aber er hat noch erstaunlich viel Leben in seinen Augen.
Ich platze gerade irgendwie schon so halb.
Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass da halt meiner Meinung nach mindestens zwei Mannschaften hinter Köln sind, die meiner Meinung nach noch die Chance haben, Punkte zu holen, einige Punkte zu holen. Und von daher kann ich die Sorge schon verstehen. Also das ist dann doch weniger Vorsprung, als man denkt. Weil man ja auch gesehen hat am Sonntag, dass dann Mannschaften wie St. Pauli und Heidenheim doch auch Fußball spielen können und sich nicht kampflos ergeben werden. Von daher verstehe ich die Sorge. Und insbesondere, um es nochmal zu wiederholen, wenn man sich dann manche Personalentscheidungen und Erklärungen, die Lukas Kwasniok dann für die Spielweise oder für die Aufstellung, die er dann teilweise da hinstellt, findet, die würden mich auch wütend machen.
Und dann kommen halt Verletzungen noch mit dazu, das muss man sagen. Also jetzt nach dem Spiel hat es Sebastian Sebulonsen erwischt und Jan Thielmann ist wieder ausgefallen. Und das ist halt wirklich so ein endloses Thema beim FC, wo man auch wirklich auch mal Kontextfragen stellen könnte. Ich meine, Lukas Kwasniok antwortet auf die Kontextfragen halt, ja, früher wurden halt Spieler nicht so oft untersucht und jetzt spüren sie halt immer was in ihrem Muskel. Okay, danke für diese Info, super, das hilft uns weiter. Aber weißt du, da kommt Sepp Vandenberg spielt von Beginn an und du siehst gleich einen Unterschied. Simpson Pusey wird eingewechselt, aber kommt eben für einen Spieler, der sich verletzt hat, wie wir jetzt im Nachhinein erfahren. Das ist schon schade, weil es gab schon viele auch gute Momente. Ich finde auch, dass Tom Kraus und Erik Martel, also Erik Martel ist ja eh so quasi das Schweizer Taschenmesser beim 1. FC Köln, die haben echt wieder gute Momente gehabt, angesichts eben dessen, gegen wen sie gespielt haben. Also Hoffenheim ist einfach ein sehr, sehr gutes Team und deswegen finde ich, muss man das dann so ein bisschen in den Kontext setzen. Da haben andere Teams viel, viel größere Probleme gehabt und ich meine gut, dass Maxi, Jakob Kaminski, du hast es schon vorher gesehen, oder? Weil mir haben nämlich Wolfsburg-Fans gesagt, wir wussten alle, wie gut Kaminski sein kann. Ich war ehrlich gesagt immer noch überrascht davon. Du wusstest schon, wie gut er bei Köln spielen wird?
Das würde ich jetzt nicht so sagen. Also da jetzt irgendwie die Karte zu ziehen, ja, ich wusste schon immer,
endlich
dass
mal jemand, der ehrlich ist, stark.
Ja, also ich, wie gesagt, der ist mit großen Vorschusslorbeeren von Lech Posen nach Wolfsburg gekommen, auch für einen ordentlichen Preis natürlich, wie es beim VfL Wolfsburg ja auch gang und gäbe ist.
Klar.
Und wie gesagt, der hatte im ersten Kovac-Jahr, der ist direkt Stammspieler geworden und ich glaube, wenn er diesen Sprung direkt nach der Saison gemacht hätte, dann hätte ich auch gesagt, also was die Kölner sich daran holen, dann ist das ist ein Rohdiamant. Aber die Jahre danach waren ja schon sehr frustrierend, auch aus seiner Sicht. Ich glaube, dass es auch nicht immer eine sportliche Situation bei ihm war, sondern ich glaube auch, dass es auf einer mentalen Ebene bei ihm immer wieder schwieriger war. Und dass er dieses Problem jetzt in Köln abschütteln konnte und jetzt wieder frei aufspielen kann. Das ist, glaube ich, einfach der größte Aspekt. Fußballerisch überrascht es mich jetzt nicht so sehr, aber dass das so einfach geht. Also der war ja direkt nach 2 bis 3 Spielen, war ja eher ja der Mann beim 1. FC Köln. Und dass es so schnell ging, hat mich auch überrascht, ja.
Und wenn man sich das anschaut, Elmala Ache Kaminski. Es tut mir leid, aber da muss es schon sehr gute Argumente geben, dass die nicht immer spielen und mit denen steigst du doch nicht ab. Also da verstehe ich dann auch wirklich so manches nicht.
Ja, weil die sich auch so schön ergänzen halt, das muss ich auch nochmal sagen. Ache ist auch super im Link-Up-Spiel und total gut im Rücken zum Tor, genau. Also, Kwasniok hat es jetzt noch einmal gesehen und wenn er das jetzt nicht umsetzt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
Ja, dann wissen wir alle nicht mehr weiter. Und bei Hoffenheim muss man sagen, wieder gute Anpassungen zur Pause. Das ist halt so ein bisschen untergegangen, weil die Atmosphäre vor allem in der zweiten Hälfte so komplett anders war. Ich glaube, sonst wäre ihm das nochmal mehr aufgefallen. Aber die haben sich super gut in der zweiten Hälfte jeglichen Pressingdrucks erwehrt. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, genau, Aftolau ist wieder abgekippt. Haidari ist dann neben Kabak geblieben. Ranac ist auf die Rechtsverteidigerposition geschoben und Zofal hat dann ganz nach vorne geschoben. Und so waren sie nicht pressbar, plus sie konnten immer Baumann anspielen, weil es halt Oliver Baumann. Und dementsprechend war es dann in der zweiten Hälfte, war nämlich, glaube ich, der PPDA-Wert vom 1. FC Köln noch niedriger und der lag ja eh schon so bei 22 oder sowas. Also es war ja irre. Nein, ach nee, jetzt bin ich hier schon auf dem falschen Chart gelandet. Ja, 25,73 Aktionen, Pässe hat es gebraucht, bis eben der 1. FC Köln da mal in eine Defensivaktion gekommen ist. Und das war eben auch wieder so eine kleine Anpassung, die echt gut funktioniert hat. Aber sie war ein bisschen fahrig. Klarheit hat gefehlt. Die sollte man sich jetzt dann bewahren für die nächsten Spiele. Es geht jetzt dann für Hoffenheim, das mit 46 Punkten, 5 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz hat, ins Heimspiel gegen St. Pauli. Und der 1. FC Köln, der mit 24 Punkten eben die angesprochenen 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat, geht's jetzt zum FC Augsburg. Und das wird natürlich sehr interessant, denn aktuell ist Augsburg weg von Köln. 28 Punkte, werden wir noch drüber sprechen, wie sie dazu gekommen sind. Mal schauen, wer dann erstmal in der Startelf steht. Und na gut, nee, ich will jetzt nicht schon wieder schon besprochene Themen aufmachen. Lasst uns lieber auf das nächste Spiel sprechen. Das war das Sonntagabendspiel, zwischen Heidenheim und Stuttgart. Und das war ein absolut spektakuläres Spiel, nachdem der VfB schon unter der Woche spektakulär gespielt hat. 4:1 bei Celtic Glasgow. Also den Einzug in die nächste Runde im Grunde so gut wie sicher gemacht. Und jetzt dann ja ein quasi Heimspiel, also was jetzt nur die Entfernung angeht. Sie mussten nicht weit reisen nach Heidenheim. Und nach 5 Minuten sah es auch so aus, als ob der VfB hier perfekt aufgestellt ist für dieses Spiel. Führig setzt Schöppner unter Druck, läuft dann an Mainka vorbei und schiebt ein zum 1:0. Sah sehr, sehr einfach aus. Aber der 1. FC Heidenheim, der war an diesem Abend gekommen, um zu nerven. Und das hat er sehr gut gemacht. Erin Dingci trifft in der 20. Minute zum 1:1. Und dann gibt's eine Szene in der 30. Minute, über die anschließend viel gesprochen wurde. Im einen Strafraum, in dem der Stuttgarter, da fault Mittelstädt Dingci. Sascha Stegemann, der Schiedsrichter, sieht es allerdings nicht. Auf der anderen Seite trifft dann Demirovic zum vermeintlichen 2:1. Aber der Video Assistant Referee, wie eigentlich immer, Günther Pahl, herzliche Grüße an 93, greift ein, schickt es Stegemann völlig zurecht an den Monitor und der entscheidet dann logischerweise auf Strafstoß für Heidenheim und das Tor kann dementsprechend nicht zählen. Diesen Strafstoß, den verwandelt Ibrahimovic zum 2:1 und Heidenheim führt. Aber noch vor der Pause kann Maximilian Mittelstädt seinen Fehler ausgleichen, indem er wiederum einen Strafstoß verursacht, der auch unstrittig war. Nach einem tollen Pass von El Canous kommt Schema an den Ball und wird von Traoré gefoult. So geht's mit 2:2 in die Kabine. In der 73. Minute, da köpft Ermedin Demirovic das 3:2, aber auch dieser Treffer zählt nicht. Er steht knapp im Abseits. In der Animation konnte man allerdings sehen, das war mehr als nur das Ohr, was da im Abseits war. In der 83. Minute kann dann Heidenheim sogar das 3:2 erzielen durch Sirlot Conte, aber mal wieder schafft es Heidenheim nicht, eine Führung zu halten. In der 88. Minute verteidigen sie ganz komisch in der Kette. Mainka geht raus, einer steht gegen zwei, sie schieben nicht durch. So kann Dennis Undorf den Ball annehmen und haut dann aber auch einen Schuss ins linke Eck. Meine Güte, also Dennis Undorf ist einfach auch ein wahnsinnig guter Spieler. Hinten raus gibt es auf beiden Seiten dann noch Chancen. Also sowohl der VfB hätte das noch gewinnen können, als auch Heidenheim hatte noch eine Möglichkeit. Kölle köpft da knapp am Tor vorbei in der 95. Minute. Und dann ist aber endlich, Till, dieses Spiel vorbei. Und vor allem Sebastian Hoeneß regt sich wahnsinnig auf über Schiedsrichterthemen. Möchte er damit davon ablenken, dass der VfB Stuttgart seltsam offen stand in der Defensive?
Ja, ich denke schon. Wobei ich glaube, also er riecht sich wirklich auch, also ich kann mir vorstellen, dass er sich aus ehrlichem Ärger darüber aufregt, aber er redet natürlich lieber darüber als über das andere. Mhm. Ja, ich glaube, Hoeneß und aber auch Schmidt selbst sind am Ende Opfer geworden von dem Plan von Frank Schmidt. Der hat nämlich gesagt, wir wollten in der zweiten Halbzeit dafür sorgen, dass es ein wildes Spiel wird, denn wenn es kontrolliert zugeht, haben wir gegen den VfB keine Chance. Und das haben sie geschafft.
Ja.
Aber waren dann, wie du ja schon gesagt hast, bei dem Tor von Undorf dann wahrscheinlich Opfer ihres eigenen Planes, weil dann war es in der eigenen Kette zu wild, weil dann einfach so viel Platz in der Mitte war. Ja, ich würde sagen, Das war natürlich für Stuttgart auch eine schwierige Ansetzung. Heidenheim ist zu Hause ein Gegner, den man dann vielleicht leicht unterschätzt. Und die sind natürlich mit voller Wut da reingegangen und müssen unbedingt gewinnen. Ne, du hast dann zwischen diesen zwei Europa-League-Spielen, da können wir gleich bei Leverkusen auch nochmal drüber reden, was das vielleicht auch für eine Mannschaft bedeutet. Ne, der Jonas musste auch rotieren oder musste nicht, aber hat es getan. Ich glaube, fünf neue in der Mannschaft. Und ja, also ich glaube, da war einfach viel los in Stuttgart in der letzten Woche und der Kopf vielleicht nicht dann ganz bei dem Abstiegskandidaten, gegen den man dann gespielt hat beim Tabellenletzten. Und ja, vielleicht muss Hoeneß daran noch mit seiner teilweise, wobei man sagt immer, die sind zu jung, aber eigentlich sind die gar nicht so extrem jung, die Mannschaft, muss er da teilweise noch dran mit denen arbeiten. Aber ich glaube, ja, es war jetzt nicht irgendwie die Geschichte des Spiels, ist nicht für mich, dass Stuttgart total schlecht verteidigt hat. Können besser verteidigen, aber ja, es war einfach, glaube ich, ein sehr offenes und wildes Spiel, wo dann vielleicht auch nicht immer die Zuordnung so leicht ist.
Aber müsste das dann nicht der VfB noch häufiger für sich nutzen? Weil ich finde, das ist ja auch ein interessanter Befund. Also klar, sie machen dieses Abseitstor zum 3:2. Das ist super ärgerlich, dass das nicht zählt. Ich finde aber noch ärgerlicher ist, dass Angelo Stiller sich bei diesem Freistoß verletzt. Wer weiß, welche Auswirkungen das auf die weitere Saison haben wird. Und du hattest zwar noch weitere Chancen, aber ich hatte schon den Eindruck, dass eben im Pressing haben sie irgendwann gar keine Bälle mehr gewonnen, weil Heidenheim die natürlich auch sehr schnell vertikal gespielt hat, verstehe ich schon. Aber also der VfB hätte doch eigentlich die Mittel gehabt, trotzdem zu Kontrolle zu kommen. Also nur weil Heidenheim sich das vornimmt, muss es ja nicht funktionieren. Du spielst mit Stiller und Cema in der Mitte. Du hast El Canus auf der 10 beziehungsweise im 8er Raum. Also da musst doch trotzdem eine Ballzirkulation rein theoretisch hinkriegen können.
Ja, das stimmt. Die haben sich vielleicht auch ein bisschen locken lassen und dann teilweise zu schnell versucht, nach vorne zu spielen und nicht diese Ballbesitzphasen hingekriegt. Da gebe ich dir schon recht, aber ich würde, glaube ich, wie gesagt, das nochmal auf ja die Konzentration vielleicht zurückführen. Also gleichzeitig noch eine Pokalauslosung fürs Halbfinale. Wahrscheinlich ist jeder Spieler
da waren sie mit dem Kopf bei der Pokalauslosung.
Nein, aber ich meine, wahrscheinlich ist, also ich kann mir gut vorstellen, dass die in der Halbzeit dann erstmal gefragt haben, gegen wen geht's denn? Ne, dann, also ich glaube, du warst einfach mit diesem Termin Sonntagabend 19:30, hast auch nicht so eine weite Anreise. Ich glaube, da waren viele Faktoren, die einfach für mich dafür sprechen, dass die Spannung in der Mannschaft nicht so hoch war, wie sie hätte sein sollen. Und vielleicht hat es deswegen dann auch zusätzlich zu der engagierten Leistung von Heidenheim einfach nicht geklappt, diese Zirkulation und Ruhe im Spiel hinzukriegen. Und Hoeneß hat auch noch was anderes angesprochen. Er hat gesagt, gegen die Heidenheimer Manndeckung sei es oft herausfordernd gewesen. Mhm. Und dass man sich dann ja mehr und mehr danach geschafft hätte, in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Vielleicht hatten sie auch einfach nicht damit gerechnet, dass Heidenheim so aggressiv anläuft und dann die Spieler auch über längere Wege begleitet. Dann fällt es natürlich auch schwerer, über die Sechser Stiller und Schema auszulösen, wenn da stets einer drauf sitzt.
Ja, okay, das stimmt. Ich fand es eben einfach interessant, dass der VfB da in der zweiten Hälfte so wenig Antworten drauf hatte. Weil in der ersten Hälfte, da wirst du davon überrascht und dann hat dieses Spiel auch eine Dynamik und dann gehst du ja irgendwie mit einem 2-2 in die Kabine und kannst eigentlich sagen, okay, gut. Also ist ja eigentlich nichts passiert. So, das sind jetzt unsere 2-3 Anpassungen. So lösen wir es jetzt in Zukunft und jetzt langweilen wir die einfach zu Tode und spielen vorne unsere Klasse aus. Und das hat Stuttgart nicht geschafft. Und das liegt natürlich an starken Heidenheimern. Also ich will denen da jetzt gar nichts wegnehmen. Aber auf dem Papier mit diesem Kader, mit diesen Spielern, muss es der VfB eigentlich besser spielen können. Und er hat es aber halt in dem Spiel nicht getan, weil halt dann ein Chris Führich zum Beispiel immer versucht hat, die Tiefe zu suchen. Der wollte immer tief angespielt werden, was ich verstehen kann, weil dann kommen die Torchancen bei heraus. Manchmal hat er sich aber damit rausgenommen. Er war gar nicht anspielbar, weil Thiago Thomas, der ist dann vielleicht nicht derjenige, der in so einer Ballzirkulation quasi Station Nummer 2 von 24 ist, sondern er ist eher Station 3 und danach ist der Ball dann im Aus weg oder er hat sein Dribbling gewonnen und er kommt zum Schuss. Also er ist einfach nicht derjenige Spieler. Und das fand ich eben interessant, weil da habe ich schon bessere Spiele vom VfB gesehen, aber ich glaube, man muss halt noch viel mehr Heidenheim tatsächlich loben, was die auch mit mutigen Entscheidungen, also Conte, Piringer, Dingchi vorne aufzustellen, Ibrahimovic in so einer ja, Hybridrolle zwischen Also im tiefen Verteidigen bist du bitte Rechtsverteidiger. Ansonsten kannst du vorne eigentlich relativ viel machen, aber sei halt bitte rechtzeitig wieder hinten. Das war schon echt mutig. Und ich glaube, aus Heidenheimer Sicht ist das halt, glaube ich, so ein Spiel, wo du sagst, das ist stellvertretend für diese Saison, weil eigentlich können sie das wirklich gut gewinnen, oder?
Ja, also gerade nachdem sie dann nochmal in Führung gegangen sind, sollten sie dann eigentlich umschalten können und sagen, so jetzt gehen wir mit einem Mann nach hinten und hoffen, dass es reicht. Weil ich glaube, beim Schuss von Undav stand er natürlich in der Mitte alleine, aber schon beim Pass vorher waren noch irgendwie 4 oder 5 Heidenheimer näher am Stuttgarter Tor als am eigenen und das ist natürlich dann nicht der richtige Ansatz, wenn man schon die Führung hat gegen Stuttgart. Also vielleicht war es ein bisschen kopflos am Ende. Mhm. Aber ja, klar, total ärgerlich. Also ich glaube, am meisten wird sich irgendein Dingschi ärgern, dass nach seiner Leistung da nur ein Punkt war und nicht 3. Ja, andererseits muss man aber auch sagen, der Spielverlauf, also klar, das waren richtige Entscheidungen. Also ich würde da auf jeden Fall nicht bei Hoeneß einstimmen oder bei Mittelstädt oder bei Demirovic, die alle geklagt haben. Das ist eine 50-50-Entscheidung gewesen. Das war schon ein ziemlich klares Foul von Mittelstädt an Dingschi vor dem Elfmeter. Mhm. Aber der Spielverlauf ist natürlich auch glücklich gewesen für Heidenheim. Also wenn Stuttgart zu den beiden Zeitpunkten, wo die Tore fallen, die sie schießen und die nicht zählen, die Tore macht, dann reden wir auch über ein anderes Spiel. Dann geht's vielleicht auch höher aus und so. Von daher sollten die mit dem Punkt zufrieden sein, würde ich sagen, nach dem wilden Hin und Her und daraus mitnehmen, dass sie so einer Mannschaft wie Stuttgart Paroli bieten können und dann vielleicht auch gegen schwächere Gegner doch noch ein paar Punkte holen, die dann irgendwie für den Relegationsplatz reichen.
Ja, wobei es sind jetzt natürlich schon 6 Punkte Rückstand. Das ist halt, glaube ich, das, was bei Heidenheim, das ist, was es schwierig macht. Aber ich finde es gut, dass du auf Dingschi nochmal hingewiesen hast. Und ja, ich finde auch, also ehrlicherweise, ich habe auch eine totale Freude daran, Hanno Behrens beim Fußballspielen zuzugucken, weil, also da ist wirklich nicht alles eine gute Entscheidung. Und manchmal ist er da auch ein bisschen ungestüm. Und das war auch ein Problem irgendwann. Also Asignon hatte manchmal auch ein bisschen zu viel Platz und man hat sich die Frage gestellt, hey, Moment. Und da hat man gesehen, ach so, Behrens war einfach nicht in seiner Position. Der hatte gerade eine andere Idee. Aber gerade weil er manchmal andere Ideen hat, gucke ich ihn so gerne an. Und ich gucke mir immer, also ich habe einfach eine Freude daran zu sehen, bei Spielern, wenn die quasi aus dem Jugendbereich in den Profibereich kommen. Welche Ecken und Kanten haben die noch und welche davon helfen ihnen, welche schaden ihnen und wann sind sie quasi Linksverteidiger XY, der es genauso spielt wie alle anderen Linksverteidiger in der Bundesliga. Und Behrens ist es definitiv noch nicht. Es macht so Spaß, ihm zuzugucken. Mit Fehlern.
Also aus Kölner Sicht kann man nur hoffen, dass das wird, damit sie sich den holen können, weil das wäre natürlich großartig, wenn Hennes Behrens beim 1. FC Köln spielen würde.
Okay, sehr gut. Dann haben wir das auch geklärt. Stimmt, er heißt ja Hennes und gar nicht Hanno, wie ich ihn gerade genannt habe.
Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ob ein Hanno nachgewachsen ist, weil es gab ja mal den von Nürnberg und so und ich dachte, hä?
Ja, ja, genau, dann, mit dem habe ich
aber dann habe ich gesehen, er ist Hennes und dann dachte ich mir, der muss ja wohl dringend hierher nach Köln kommen.
Ja, ich weiß nicht, ob die Heidenheimerinnen und Heidenheimer das genauso sehen. Aber definitiv ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich weiß es gerade gar nicht, Maxi, ich habe schon wieder vergessen. Hast du das Spiel auch gesehen? Willst du noch irgendwas ergänzen? Ich will dir nichts wegnehmen.
Ich habe mich jetzt ein bisschen rausgezogen, weil ich da später für die Awards noch wen habe. Okay. Deswegen will ich da noch ein bisschen mysteriös bleiben.
Okay, stark. Sehr gut. Ah, ich habe auch eine Idee. Wir haben nämlich über mindestens 2 Spiele haben wir noch nicht so lange geredet, aber dann kommen die noch. Das ist doch schön zu sehen. Für Heidenheim kommt jetzt ein extrem wichtiges Spiel und deshalb werden wir, auch wenn alles gut geht, der Gast weiß noch nichts von seinem Glück, in der nächsten Woche einen Heidenheim-Schwerpunkt machen. Mhm. Heidenheim wird jetzt nämlich bei Werder Bremen spielen. Es sind aktuell 6 Punkte Rückstand auf St. Pauli auf Rang 16 und 5 Punkte Rückstand auf Werder auf Rang 17. Das heißt, sollte dieses Spiel verloren gehen, dann müssen wir uns, glaube ich, wenig Illusionen machen über den weiteren Saisonverlauf, dann wird es sehr, sehr schwer. Aber es ist eben auch möglich, dass hier eine Überraschung gelingt, wenn man es so mutig angeht wie hier gegen den VfB Stuttgart. Ist alles möglich. Und für den VfB muss man sagen, ist man letztlich gut aus dem wilden Spiel noch rausgekommen. Man hatte sogar noch die Chancen aufs 4:3, aber da war Ramay unter anderem zur Stelle. Der VfB wird jetzt dann das Rückspiel gegen Celtic spielen und dann spielt man zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. 2 Punkte Vorsprung sind es auf Leipzig. Man hat eben die Chance verpasst, dieses Punktepolster anwachsen zu lassen aus Stuttgarter Sicht, aber vielleicht gelingt das ja am nächsten Spieltag. Und von einem sehr spektakulären Sonntagsspiel kommen wir zu Freiburg gegen Gladbach. Das war anders, liebe Hörerinnen und Hörer. Es war ja, so ist der SC Freiburg einfach in dieser Saison. Und man kann das sowohl als Kompliment als auch als Tadel verstehen. 63% Ballbesitz hat Borussia Mönchengladbach auswärts beim SC Freiburg. Aber der SC Freiburg macht die Tore. Wie macht er seine Tore? Naja, einmal durch einen langen Einwurf. Und Matthias Ginter macht den dann auch mit einer artistischen Bewegung rein. Der Ball wurde verlängert. 1:0 in der 39. Minute. Ja, und das 2:0, das fällt nach einer Balleroberung von Grifo. Der wartet dann stark. Der Ball kommt zu Eggestein. Dessen Schuss kann Nikolas noch festhalten. Aber Matanovic staubt ab zum 2:0. Gladbach macht das ganze Spiel nochmal spannend, aber erst in der 85. Minute und auch das nach einer Ecke. Tabakovic köpft da zum 1:2 ein. Stöger bringt die Ecke wirklich sehr, sehr gut nach innen. Deswegen wird es nochmal, ja, spannend. Aber ehrlicherweise habe ich mir auch danach fast nur Chancen aufgeschrieben, die irgendwas mit Einwürfen zu tun hatten. Denn aus dem Spiel heraus ging irgendwie sehr wenig und zwar bei beiden Teams. Und jetzt stelle ich mir die Frage, Maxi, ist das jetzt dann genial zu sagen, Gladbach, ihr kriegt den Ball, weil wir wissen, das ist gerade nicht das, wo ihr euch so richtig wohlfühlt? Oder muss man das dann vielleicht doch kritisieren, weil Freiburg sich auch letztlich da sehr drauf verlassen hat, dass man irgendwie selbst seine Chancen vorne schon verwerten wird? Und viele Chancen waren es ja echt nicht.
Da habe ich eher so eine Rückfrage. Wo fühlt sich denn Gladbach eigentlich aktuell wohl? ob das jetzt mit Ball ist oder ohne Ball? Ich finde, fair. So bei beiden ist es
im Regenerationsbecken, so glaube ich, da ist es ganz angenehm.
ich glaube, da fühlt man sich aber bei der Lage aktuell auch nicht so sonderlich wohl. Mhm. Also ich sehe es bei Gladbach aktuell wirklich sehr, sehr kritisch. Ich sehe da auch Parallelen zum VfL Wolfsburg. Und die werde ich dann bestimmt noch später ein bisschen aufdröseln dürfen, wo dann die Parallelen sind. Aber du schaffst es ja faktisch gar keine Gefahr irgendwie zu entfachen. Und ich finde, sogar wenn man was bei Gladbach irgendwie rausziehen kann aus diesem Spiel, ist, dass man gerade noch im Aufbau wenigstens immer mal wieder was Gefälliges hinbekommt. Aber dann halt auch nur in der ersten Aufbauphase und danach verliert man wieder den Ball. Und vor allen Dingen auch wirklich manchmal doof den Ball. Das ist ja beim 2:0 vorher auch passiert. Also da hat man diesen Ballverlust im Mittelfeld nach dem langen Ball. Freiburg schafft es, in eine 5-4 Überzahlsituation zu kommen. Und dann lässt man sich dann da so abkochen. Moritz Nikolas auch mal mit einem Fehler. Das sieht man wirklich selten. Das ist ja der Rückhalt, warum Borussia Mönchengladbach überhaupt noch da auf Platz 14 aktuell steht. Und ich weiß nicht mehr, wie lange das noch so weitergehen kann bei Gladbach. Und die haben ja schon einmal die Saison den Trainer gewechselt. Ich glaube, Gladbach-Fans durften schon den Saisonstart, konnten sich wahrscheinlich schon daraus ziehen, wo es dieses Jahr hingeht. Und dann hatte man die paar guten Wochen unter Polanski. Aber das ist ja jetzt aktuell nicht viel besser als unter Seoane zum Beispiel. Und ich finde die Personalentscheidung manchmal ein bisschen schwierig, dass jede Woche wieder Luca Ulrich spielen darf. Ich finde, der wirkt einfach überfordert in dieser Position. Und Freiburg, ich habe es mir wieder genauso aufgeschrieben, Freiburg macht halt Freiburg-Sachen. Die schaffen es einfach, das zu maximieren, was sie bekommen. Und wenn sie die Standardsituation bekommen, sei es jetzt ein Einwurf oder den Eckball oder sonst was, das ist einfach immer wieder das, wo Freiburg die Tore rausmacht und so gewinnen sie ihre Spiele und stehen auch zu Recht wieder auf Platz 7 der Tabelle. Ja.
Okay, lass mal kurz bei Gladbach bleiben, bevor wir nochmal über Freiburg sprechen. Also Gladbach hat 12 Schüsse am Ende für einen addierten Expected Goals Wert von, okay gut, ich sehe gerade, es geht wieder weit auseinander. Ich habe 0,72 mehr aufgeschrieben, das sind die Opta-Daten, bei Anderstadt sehe ich 1,03. Okay, ist ein bisschen besser. Aber was ich damit sagen will, und das konnte man ja auch sehen, da braucht man keine Statistiken für, es waren wenig hochwertige Chancen, die man tatsächlich hatte. Und daher erklärt sich eben auch, warum man es nicht schaffen konnte, mehr als ein Tor zu erzielen. Jetzt hast du Lukas Ulrich angesprochen auf der linken Seite. Hugo Bohlen hat ja zum Beispiel auch sein Startelfdebüt gegeben. Der kam ja erst jetzt dann im Winter. Ich frage mich, also gerade wenn du sagst, es sieht genauso aus wie unter Seoane, dann frage ich mich, ja, was soll es denn dann bringen, jetzt nochmal einen anderen Trainer zu holen? Dann sieht es ja nach 10 Spielen wieder aus wie unter Seoane. Also ist der Kader vielleicht schief zusammengestellt? Weil, also du hast es ja gesagt, über die erste Pressinglinie sind sie drüber gekommen. Die Pressinglinie war aber auch nicht so krass, ehrlicherweise, weil eben Freiburg relativ zurückhaltend gespielt hat. Und dann gucke ich mir, okay, wer steht denn dann auf dem Feld, der dann Pässe spielen könnte, die irgendwie die Riss haben, die quasi, die in den Strafraum gehen oder in eine interessante Zone rein und so weiter. Und das Ganze muss man sagen, Rocco Reitz war gelb gesperrt, der konnte nicht spielen. Ja, und dann steht da halt Sander, Engelhardt, dann Bohlin, den haben wir jetzt noch nicht so oft gesehen, Ulrich und Skelly und vorne drin Tabakovic und Honorar. Also wer soll denn dann diese Pässe spielen?
Den würde wahrscheinlich so jemand wie Maximilian Arnold ganz gut tun.
Stöger.
Ja. Das ist, wie gesagt, Freiburg. Gladbach ist wirklich total schwierig. Zumindest, also für mich fehlt da auch wirklich dieser Sechser, der auch ein bisschen mehr Offensivdrang hat. Weil ich finde, da im Mittelfeld, es ist schon so sehr ähnliche Spielertypen. Und selbst ein Hugo Bohlin, das ist ja jemand, der auch eher übers Tempo kommt, der läuft auch, glaube ich, 35 km/h+. Das ist ja eigentlich irgendjemand, der dann diese Probleme, die du auch hast. Es gibt ja in diesem Kader wirklich niemand, der irgendwie Tiefe herstellen kann, weil er dann mal mit Tempo reinstarten kann. Und ich finde, da solltest du einen Bohlin eher reinkriegen, aber wenn keiner ihn in die Tiefe schicken kann, das ist einfach total paradox. Es funktioniert einfach bei Gladbach nichts, was nicht irgendwie im Aufbau zu tun hat. Und wie du das Tor machst, das ist ja eigentlich auch wieder nur bezeichnend dafür, wie du Gefahr ausstrahlen kannst. Da hat man mal wieder gesehen, die Arsenalisierung der Eckstöße. Also es ist wirklich jedes Spiel sehe ich diese Eckstöße und es passiert einfach immer das gleiche Tor. Und bei Gladbach war es genauso. Ich muss auch sagen, also ich würde mich, glaube ich, eher auf den XG-Wert von Opta beziehen. Also so was ich für Eindrücke hatte, das war einfach wirklich über 85 Minuten immer ungefährlich. Und Gladbach hat es selber nicht so ganz hinbekommen. Wenn du natürlich nochmal irgendwie einen anderen Trainer holst, der nochmal einen anderen Plan hat als Polanski und Seoane, dann kannst du was machen, aber ich glaube einfach, das ist zum Beispiel noch ein Vorteil, den St. Pauli und Heidenheim gegenüber Vereinen wie Wolfsburg oder Gladbach hat. Ich habe das Gefühl, dass diese Mannschaft irgendwie tot ist bei Gladbach und ich weiß nicht, wie es da besser werden soll.
Also ich würde einmal kurz einhaken wollen, ja. In Bezug auf den Kader. Ich glaube, ein Trainerwechsel könnte insofern schon mal was bringen, dass einfach ein ganz anderer Ansatz vielleicht probiert werden könnte. Also ich finde schon, die haben ziemlich viele Mittelfeldspieler, die teilweise ähnlich sind, aber wo man was anfangen kann. Engelhardt kann man als klassischen Sechser spielen lassen. Sander hat es bei Kiel auch schon gemacht, der hat Gladbach sogar schon Innenverteidiger gespielt. Also man hätte schon eigentlich jemanden, der so defensiv spielen kann. Man hat mit Stöger einen Spieler, der Abstiegskampf kennt und da schon Sachen im Alleingang entschieden hat aus dem Spiel und von den Standardsituationen raus. Also ich kann wirklich nicht verstehen, warum es in Gladbach überhaupt nicht gelingt, ihn ja so einzusetzen, dass er einen größeren Effekt hat. Flo Neuhaus ist natürlich so ein leidiges Thema, aber der hat ja grundsätzlich auch die Klasse, in einem Bundesliga-Mittelfeld zu spielen. Warum Honorar als Stürmer eingesetzt wird, verstehe ich auch nicht, weil seine große Stärke sind die Flanken und dann hast du Honorar und du hast Tabakovic. Da ist ja eigentlich schon mal was zumindest mal für ein bisschen mehr Torgefahr sorgen kann. Also irgendwie finde ich, klar, der Kader und deswegen musste Wirkus ja gehen, auch weil man damit einfach unzufrieden ist, wie die Entscheidungen da in den letzten Jahren getroffen sind. Aber da sind schon so viele Spieler, dass vielleicht ein anderer Ansatz, ein defensiverer Ansatz vielleicht, oder ein Ansatz mit weniger Ballbesitz, schon irgendwie funktionieren könnte.
Aber was machst du denn dann, wenn so ein Gegner kommt wie Freiburg und dir den Ball einfach gibt?
Naja, dann musst du halt ein extrem hässliches Spiel provozieren. Also vielleicht haben die Spieler nicht die Härte für der sowas, was eine Union Ansatz, macht okay. Oder Mainz macht. Also vielleicht fehlt den Spielern da die Härte für. Ich weiß es nicht genau, ich sehe die ja nicht im Training. Aber also Freiburg ist Tabellen-Siebter und dann kann man als Abstiegskandidat wie Gladbach schon getrost sagen, macht mal das Spiel zu Hause. Also wir wollen nicht. Und da muss Freiburg sich auch was einfallen lassen. Also es gab ja auch immer wieder, als Union in oberen Tabellenregionen waren, die Gegner, die gesagt haben, gut, Freunde, dann viel Spaß mit dem Ball. Und genau das waren die Spiele, die Union dann immer verloren hat gegen Heidenheim, Augsburg und so weiter und so fort. Und ja, ich weiß nicht, ob es möglich ist, also ob die Spieler das mitgehen würden, aber vielleicht muss Gladbach einfach ein bisschen mehr Underdog-Fußball spielen und eben nicht auswärts gegen Freiburg, wo man auch weiß, dass Freiburg das will, dass du über 60% Ballbesitz hast, sich den Ball dann nehmen und tatsächlich so viel Ballbesitz haben. Also weiß ich nicht. Ich glaube, da könnte man schon irgendwie im Endspurt schon nochmal reagieren und sich jetzt nicht ergeben und sagen, gut, dann ist der Kader halt schlecht und dann wird es beim nächsten Trainer nach 10 Spielen wieder so. Also irgendwas muss er ja machen. Man kann ja nicht sehenden Auges weiter immer wieder das probieren, was nicht funktioniert hat. Also irgendwie würde ich mir wünschen, dass da vielleicht mal ein bisschen hässliches Wort, aber Disruption quasi stattfindet in Mönchengladbach, weil Disruption war die Entscheidung, Polanski zum Trainer machen auf jeden Fall nicht. Und es war ja auch nicht die Entscheidung von Rufe Schröder, sondern es war noch die Entscheidung von Wirkus. Und Schröder hat dann, weil er irgendwie ein oder zwei Wochen später kam, gesagt, gut, ich ändere jetzt erstmal nichts, weil der Polanski ja auch ein bisschen gepunktet hat. Aber so langsam, würde ich sagen, kann Schröder dann mal seine eigene Würze raussalzen, weil sonst muss er nächstes Jahr einen Zweitligakader zusammenstellen und da hat er, glaube ich, keine Lust drauf.
Da bin ich aber auch gespannt drauf. Also Rufen Schröder, ich habe ein paar Schalker Freunde und ich weiß ganz genau, wie die so zu seinen Trainerentscheidungen stehen. Und ich habe wirklich ganz, ganz, ganz große Fragezeichen dabei, wen Rufen Schröder dann ranholt, wenn es dann irgendwie darum geht, ja, wir müssen die Klasse halten. Also so auf seiner Liste steht so jemand wie Frank Kramer und boah, ich weiß nicht, ob das bei Gladbach jetzt wirklich dann den großen Umschwung gibt. Also ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass sie irgendwie sowas Richtung Thomas Reis machen. Dafür ist mir der Kader aber auch einfach zu unathletisch. Und wie gesagt, die Frage, also entweder zieht man es jetzt mit Polanski durch und man lässt Rufen Schröder keine Trainerentscheidung treffen oder man lässt ihn jetzt wirklich mal freie Hand und guckt, wen er da ranholt. Wie gesagt, ich habe bei Gladbach auch irgendwie keine Antwort, um irgendwie eine Lösung zu finden, um dieses Problem dann aus der Welt zu schaffen.
Also, naja, aber früher oder später muss Schröder ja eine Trainerentscheidung treffen. Also, weil er ist jetzt ja nicht geholt worden, um ein halbes Jahr da zu sein. Und ich bin der Meinung, er sollte sie lieber früher als später treffen, weil ich
ja, das auf jeden Fall.
Dass mit Polanski da noch große Sprünge zu erwarten sind.
Also ich habe mich schon so oft an Borussia Mönchengladbach verbrannt, dass ich eigentlich gar keine Lust mehr habe, irgendwas zu diesem Verein zu sagen, weil wenn ich sage, sie sind gut, sind sie danach schlecht. Wenn ich sage, sie sind schlecht, sind sie danach gut. Und inzwischen melden sich auch die Gladbach-Fans gar nicht mehr bei mir, wenn ich quasi mal wieder überführt wurde von Gladbach, dass ich keine Ahnung habe, weil die selber wissen, ja gut, so ist es halt und übermorgen ist es sowieso gleich wieder anders, das Wetter. Ich will nur einmal kurz darauf hinweisen, baut auch so ein bisschen die Brücke dann zu Freiburg in dem Spiel. Also das war jetzt natürlich nicht das beste Spiel von Borussia Mönchengladbach. Ich fand es aber auch nicht so schlecht, wie es mir im Nachhinein von manchen Fans gemacht wurde. Also dieser Plan, die Geschwindigkeit von Bohlen zum Beispiel auszunutzen, in der 54. Minute klappte super. Und Beste holt sich die gelbeste aller gelben Karten, um irgendwie diesen Angriff noch einzuholen. Und ich weiß, es war nur der Angriff, es war noch nicht der Abschluss. Tabakovic trifft schon ein bisschen früher, nur ehrlicherweise, aber in der 83. schon zum 1:2. Das war wirklich sehr, sehr knapp, kein Abseits. Ansonsten hätten wir da auch über ein aus dem Spiel heraus gespieltes Tor gesprochen. Ich weiß, dass das kleine Dinge sind. Ich will jetzt auf gar keinen Fall sagen, Gladbach hier, Mann, wurden die beschissen, hätten das gewinnen müssen. Das wäre natürlich Quatsch. Aber dafür, dass Freiburg eben einfach Freiburg ist und einfach so, die sind ja wie die Dementoren aktuell in der Liga. Also gegen die zu spielen, macht einfach gar keinen Spaß. Es bockt so überhaupt nicht, gegen Freiburg zu spielen. Und das nicht mal, weil die dich umgrätschen, sondern einfach nur, weil die dir alles wegnehmen, was du haben kannst. Dafür fast unentschieden zu spielen, auswärts fast einen Punkt mitzunehmen, das ist natürlich, weil sie in der Tabellensituation sind, in der sie sind, ist das zu wenig. Aber wenn wir uns jetzt einfach nur vorstellen, das hier ist 7. Spieltag, Gladbach steht irgendwo auf 11, dann sagt doch keiner von uns, mein Gott, sind die schlecht. Sondern dann sagen wir, ja gut, ging halt nicht mehr in dem Spiel. Und ich glaube, das ist halt nur der Kontext, den wir da jetzt reininterpretieren, der ja auch richtig ist. Aber deswegen.
Ja, da gebe ich dir recht. Aber also, weil du es ja gerade gesagt hast, Freiburg ist die Mannschaft, gegen die man mit am ungernsten spielt. Und Gladbach ist die Mannschaft, gegen die man mit am liebsten spielt. Und ich finde, das ist kein gutes Zeugnis für eine Mannschaft.
Ich glaube, gegen Werder spielt man noch lieber aktuell.
Ja, also, gut. Das stimmt.
Und St. Pauli auch. Also, ich meine, gut, werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber lass noch kurz ein paar Worte zu Freiburg verlieren. Ich war ja schon in der letzten Sendung da sehr kritisch mit denen, weil ich verstehe das einfach nicht, warum man sich so meiner Meinung nach unter Wert verkauft. In dem Spiel könnte ich ehrlicherweise dieselbe Platte weiterführen. Maxi, wie siehst du es?
Ich glaube, das ist erstens eine Trainersache natürlich. Ich glaube, dass Julian Schuster einfach nicht diesen Fußball spielen will. Also es gibt nicht ohne Grund den Fangesang, Julian Schuster, du alter Gauner. Der ist halt einfach, das ist er. Dieser Fangesang wurde nur für ihn geschrieben und es ist einfach perfekt. Und eine Sache, die mir bei Freiburg, wenn ich auf den Kader gucke, auch einfach immer fehlt, ist auch dieser Sechser. Also ich finde, in dem Spiel wird so ein bisschen Lügen gestraft, weil Osterhage und Eggestein immer mal wieder so ein, zwei Bälle haben. Aber das ist jetzt ja kein Mittelfeld, wo du wirklich jetzt aufregenden Ballbesitzfußball mitsehen kannst. sondern das ist ja schon sehr darauf ausgelegt, dass die Flügelspieler da ihre Flanken reinschlagen. Ich habe jetzt gerade keinen Wert offen, aber in dem Spiel ist es mir auch wieder aufgefallen, es wurde immer wieder natürlich der Targetman Matanovic gesucht, der für mich wenigstens schon mal eine Planstelle im Sommer geschlossen hat, die mir bei Freiburg wirklich über Jahre ein Dorn im Auge waren. Also die hatten ja faktisch keinen Stürmer, der diese ganzen Flanken eigentlich so verwerten kann. Natürlich ein Gregoritsch, aber der ist ja auch schon sehr formabhängig gewesen bei Freiburg. Also mal waren es mal 8 Tore und die hat er irgendwie in 3 Spielen hintereinander gemacht. Und Matanovic ist ja schon jemand, der dann auch verlässlich trifft. Und deswegen, natürlich, ich verstehe das, dass man da als Fußballfan jede Woche drauf guckt und sich denkt, wie kann diese Mannschaft Siebter sein? Ich habe mich letztes Jahr wirklich so oft darüber aufgeregt, aber sie spulen es ja jedes Jahr konstant ab. Und ich finde, das müsste man einfach ganz, ganz groß honorieren, dass sie es irgendwie hinkriegen. Es macht keinen Spaß, aber es funktioniert.
Und ich finde, wenn man sich den Kader offensiv anguckt, fehlt jetzt auch gerade halt so der Doan zum Beispiel, ne? Also die haben jetzt gerade nicht so diesen richtigen 1-gegen-1 Unterschiedsspieler. Scherhand könnte es vielleicht noch werden, aber ist noch in seiner ersten Bundesliga-Saison. Grifo ist es nicht mehr. Also, dass der irgendwie außerhalb von einem ruhenden Ball groß was bewegt, weiß ich nicht. Suzuki, guter Spieler, aber ich glaube auch vor allem im Pressing halt total gut, wenn er halt im letzten Drittel dann erst den Ball bekommt, aber vorher, also auch nicht so der so viel kreiert. Von daher würde ich sagen, dass sie mit dem vorhandenen Spielern schon sehr viel Punkte holen. Und ja, dann würde ich als Freiburg-Fan lieber so die Punkte holen, als ein bisschen besser zu spielen und die dann nicht zu holen.
Ja, da würde ich auch nochmal kurz einhaken. Ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, dass jemand wie Irie so lange raus war. Ich glaube, der sollte diese Doan-Rolle dann übernehmen. Das ist ja auch jemand, der dann auch viel mehr mal was im 1 gegen 1 auflösen kann. Und Suzuki ist ja nicht der Typ Doan. Das ist einfach ein anderer Spielertyp. Das ist jemand, der eher die Tiefe beläuft und dann wirklich auch hinter die Kette kommt. Und Doan, die kriegst du einfach nicht so easy ersetzt. Und dass man wirklich diese Abgänge im Sommer hatte, oder ich glaube, es war ja eigentlich fast nur wieder Doan.
Eben,
genau. Das ist, dass du den trotzdem so auffangen kannst, das ist einfach Freiburg-like. Und für mich freut's auch einfach, dass sie es immer wieder schaffen, auch junge Spieler mit in den Kader zu nehmen. Also dieser Freiburger Weg, das macht mir jedes Jahr wirklich eine Menge Spaß. Auch dass ein Ogbus, der hat mir wirklich sehr gut gefallen, der seit Wochen wirklich, ich finde, der hat noch kein schlechtes Spiel gemacht. Der hat jetzt auch noch nie wirklich ein überragendes Breakout-Spiel gemacht. Aber für einen Spieler, der aus der zweiten Mannschaft beziehungsweise aus dem U-Bereich kommt, dass der so abliefert, dass es genauso wie der Julian Schuster zuzuschreiben. Und es ist einfach sehr viel Licht und Schatten bei Freiburg.
Ja, wobei ich schon interessant finde, dass er in dem Spiel nur zweimal gewechselt hat. Also Höhler und Scherhand kommen der 79. Ich meine, er hat noch Jugendspieler auf der Bank sitzen. Steinmann und Tarnutzer saßen jetzt da. Aber zum Beispiel ein Irie kommt nicht. Aber zum Beispiel, ja, Maximilian Philipp spielt immer noch beim SC Freiburg. Unglaublich, wie der einfach keine Rolle mehr spielt. Ich meine, wird seine Gründe haben. Wir jetzt nicht sagen, hier, Philipp vor Startelf und so weiter. Das wäre ein bisschen unseriös. Habe ihn ja auch spielen sehen, wenn er eingewechselt wurde. Aber das fand ich interessant und eben zu dem, was ihr gesagt habt. Also in dem Spiel, finde ich, ist Kritik an Vincenzo Grifo, finde ich, ungerecht. Denn der hat eine 90% Passquote. Der war der Einzige, der Pässe in den Strafraum gespielt hat. Einzige Problem war, von allen Flanken kam keine einzige an. Also Freiburg hatte 7 aus dem Spiel und 12 insgesamt. Keine einzige landete beim Mitspieler. Aber wenn wir uns die Passquoten von anderen angucken, also Beste spielt 15 Pässe, von denen 8 angekommen sind, also sprich, bei ihm endet der Angriff. Das muss man einfach so deutlich sagen. Suzuki wurde komplett rausgenommen. Wir haben das Gladbacher Mittelfeld kritisiert, aber für die Arbeit gegen Yuito Suzuki muss man sie definitiv loben. Der hat am Ende 13 Pässe gespielt, von denen 10 angekommen sind. Also sprich, der hat eigentlich auch keine Rolle gespielt. Alles, was irgendwie mit Passspiel zu tun hatte, lief über Vincenzo Grifo, lief mal wieder über Christian Günther. Also und Osterhage, der war noch sehr, sehr gut. Aber alle anderen hatten da große, große Probleme. Deswegen in dem Spiel würde ich die Kritik ein bisschen abmildern und würde einfach nur den Gedanken hier platzieren, auch für alle Hörerinnen und Hörer. Chris Himmelmann hat im Forum einen langen Beitrag geschrieben und dessen Ende war im Grunde Grifo auf die 6. Und ganz ehrlich, also als ich in dem Spiel mir das nochmal so angeguckt habe, dachte ich mir, ja, warum eigentlich nicht? Also Till, du hast auch sehr, sehr heftig genickt gerade.
Ja, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass Grifo kein guter Spieler mehr ist. Der ist total toller Spieler noch und ich gucke ihm auch ganz gern zu, nur ist er halt nicht der Spieler, der dir so wie Doan halt diese Räume aufreißt und dann halt dafür sorgt, dass du halt aus dem statischen Passspiel dann vorne ein bisschen mehr Bewegung reinkriegst. Das ist halt einfach nicht. Und genau, deswegen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es bei ihm gegen den Ball aussieht. Dafür gucke ich zu selten Freiburg über 90 Minuten, aber Versuch wäre es wert. Also er wäre ja nicht der erste Spieler, der viel Fußballverständnis hat und eine gute Passrange, der dann mit der Zeit immer weiter nach hinten wandert und dann doch nochmal einen zweiten Frühling erlebt.
Ja, boah. Vor allem dann kannst du ja auf seine Position jemanden stellen, der schnell ist. Shehand zum Beispiel, Mansambi, wen auch immer. Und Griffo spielt dann in den Raum, in den die reinlaufen. Also zumindest auf dem Papier, Fußballmanager 2026, ja. Sieht's gut aus.
Und man sollte, glaube ich, jeden Weg suchen, Griffo so lange wie möglich irgendwie auf dem Platz zu haben, dass er halt weiter die Standard schießen kann, weil das macht er halt besonders gut.
Das ist allerdings wahr. Er hat wie immer alles im Grifo. Für Freiburg geht's jetzt dann zu Eintracht Frankfurt. Ich habe vorhin schon aus Frankfurter Perspektive gesagt, wie wichtig dieses Spiel ist. 6 Punkte Rückstand hat Freiburg aktuell auf Rang 6. Eventuell könnte Rang 7 reichen für den Europapokal. Aber es wird sich jetzt vielleicht auch in den nächsten Wochen schon so eine kleine Weichenstellung ergeben für die Freiburger, denn nach Frankfurt auswärts spielt man zu Hause gegen Leverkusen und die liegen eben auf diesem Rang 6. 2 Siege und man wäre wieder voll mit in der Verlosung mit dabei, sollte das anders verlaufen, kann es aber auch sein, dass man sich von der Europa League, außer man sollte sie gewinnen, dann schon verabschieden kann. Für Borussia Mönchengladbach ist die Situation eine komplett andere. 22 Punkte, 2 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat man aktuell. Yannick Sorgatz, der dokumentiert auf Blue Sky immer nach jedem Spieltag, wie viele Teams es gab in der Historie von Borussia Mönchengladbach, die schlechter waren zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Vor diesem Spieltag waren es 7, jetzt sind es nur noch 5. Also es ist eine historisch schlechte Saison, geht jetzt dann zu Hause gegen Union und dann zum FC Bayern. Anschließend kommen die wichtigen Spiele. Zu Hause St. Pauli, auswärts Köln, zu Hause Heidenheim. Also noch 2 der wenigen Teams, die noch hinter Gladbach liegen, die müssen noch zur Borussia. Und dann schauen wir mal, wie man dort dann auftreten wird. Und mit Union haben wir schon das Stichwort für unser letztes Spiel, bevor wir einen ganz kurzen Feedback-Break hier machen. Wir wollen sprechen über die Partie zwischen dem 1. FC Union und Leverkusen. Leverkusen unter der Woche bei Piräus 2-0 gewonnen, starkes Spiel gemacht, erst seine Chance nicht genutzt, aber dann kam 2-mal Patrick Schick. Und vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt für die Art und Weise, wie man jetzt in dieses Spiel in Berlin gegangen ist. Wobei auf der anderen Seite hat man das schon so oft gesehen, dass Union den Gegnern die Spielfreude verdirbt, dass es vielleicht auch einfach am Team von Steffen Baumgart gelegen haben könnte. Das einzige Tor dieser Partie, das erzielt natürlich der neue Torjäger Rani Khedira, sein 5. Saisontor. Damit hat er seine bisherige Bestmarke, das waren 4 Tore in der Saison 2018-2019 für den FC Augsburg, übertroffen. Robert Andrich hat da eine wichtige Rolle mitzusprechen bei diesem Tor, denn es ist ein langer Ball und Rani Khedira spekuliert einfach. Er schiebt sich zwischen Andrich und dem Ball und lupft ihn dann auch noch über Blaswig. Und so fällt dann in der 28. Minute das Tor, das am Ende dann zum Sieg reicht für Union, denn Leverkusen kommt fast gar nicht zu Chancen. Es wird ein bisschen besser, als der Patrick Schick auf dem Feld steht. Der hat dann auch unter anderem in der 97. Minute noch eine Torchance. Aber Till, im Grunde war es das. Und Union ist mal wieder völlig unspektakulär zu einem Dreier gekommen, hat jetzt 28 Punkte. Wie hat das Berlin schon wieder geschafft?
Also, ja, gute Frage. Also es sind ein paar verschiedene Punkte. Ich glaube, ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf und den Baumgart nach dem Spiel auch angesprochen hat, war auf jeden Fall ein bisschen Glück dabei, was Union die letzten Wochen gefehlt hat. Weil ich würde sagen, rein fußballerisch war das eigentlich eher eine der schlechteren Leistungen in diesem Kalenderjahr und trotzdem der erste Sieg. Weil aber halt der Spielverlauf diesmal dann ein bisschen mehr für Union gespielt hat. Also dass dieses Tor gefallen ist aus einer Situation, wo der Pass eigentlich ziemlich schlecht ist und Khedira geht hinterher und spekuliert, dass sein alter Partner Andrich den nicht geklärt kriegt, beziehungsweise mit Blaswig sich nicht einigt. Khedira meinte nämlich, er hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die beiden sich nicht einig sind und dann hat er sich entschieden, da reinzugehen. Und dann macht das natürlich total fein. Also den Heber muss man erstmal so aus dem Fuß zaubern, aus der Position. Aber auch später in der zweiten Hälfte, wo es Union dann sehr gut verteidigt, spielt Leverkusen, das ist ja auch immer ein bisschen dein Lieblingsthema, 40 Flanken in den Strafraum. und schießt kein Tor, was einerseits damit zusammenhängt, dass Union die natürlich extrem gut rausköpft und den Strafraum dicht macht und da auch die zweiten Bälle gut verteidigt, weil häufiger dann natürlich auch an Strafraumgrenze einige Leverkusener gewartet haben. Andererseits hat Schick natürlich auch zwei Kopfbälle, die er in Normalform an einem guten Tag, sagen wir mal, reinköpft. Also der in der 97. Minute, aber auch schon der in der 85. oder so, da kommt er, glaube ich, 4 oder 5 Meter vorm Tor zum Kopfball. Ja. Muss nicht mal hochspringen, also der kommt einfach genau auf die Platte, einfach zur Seite und dann geht er ein paar Zentimeter übers Tor, also da hätte keiner was ausrichten können. Von daher würde ich sagen, es gab schon die ein oder andere Situation, in der Union Glück hatte, aber man muss auch sagen, dass die Mannschaft in dem Spiel einige Sachen wieder beherzigt hat, die vielleicht in den Wochen davor ein bisschen gefehlt hatten. Kämmlein hat das unter der Woche gesagt, der meinte, dass der absolute Wille gefehlt habe, die Punkte zu holen. Und Baumgart hat da zwar widersprochen, aber dann seine eigenen Schlüsse gezogen und die Mannschaft viel defensiver aufgestellt als noch die Woche vorher. Also mit Jong und Ilic waren eigentlich nur zwei Spieler da, die nach vorne denken. Der Rest war defensiv. Und gegen den Ball war es dann auch ein 5-4-1. Also da ist Jong auch noch in die Mittelfeldkette reingerutscht und man hat einfach nur versucht, dicht zu machen. Und das hat der Mannschaft, glaube ich, dann auch geholfen, über das Spiel zu Hause, auch mit den Fans und so, nach und nach sich dann wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu erarbeiten.
Ich finde es interessant, dass du das Spiel so schlecht fandst, also weil ich verstehe das natürlich, was den offensiven Output angeht. Also am Ende sind es 8 Schüsse, in der ganzen zweiten Hälfte hat man nur 3 Schüsse, also sprich, es war eigentlich klar, sollte Leverkusen hier das 1-1 machen. Wir haben das zwar schon manchmal gesehen, dass Union dann den Schalter umlegen kann, gerade durch Einwechslungen, aber es hing schon sehr an der Frage, wann macht Leverkusen hier das 1-1, ob es da vielleicht noch eine Reaktion geben kann oder vielleicht Leverkusen hier noch was zieht. Aber ich fand das Spiel ehrlicherweise gar nicht so schlecht. Ich finde, dass Kämmlein manchmal sehr, sehr gute Pässe auch in die Tiefe gespielt hat. Klar muss man über die Abwehrreihe sprechen, also die Flanken von Leverkusen, die haben denen natürlich auch in die Karten gespielt. Ich verstehe einfach nicht, warum Leute immer noch gegen diese Union-Innenverteidigung so lasche Halbfeldflanken schießen. Hört doch auf, geht doch wenigstens an die Grundlinie. Aber so hat auch Leo Querfeld wieder ein super Spiel gemacht in Soki, obwohl er in der 2. Minute schon eine gelbe Karte sieht. Da dachte ich noch, heieiei, was wird das für ein Spiel für ihn werden? Ja, war einfach kein Thema mehr übers komplette Spiel hinweg. Duki natürlich auch. Also ich muss sagen, klar, das ist jetzt nicht das Offensivspektakel, das Union abfeuert. Das weiß man aber auch. Ich fand es ehrlicherweise gar nicht so schlecht. Und gerade das Zentrum mit Kämmlein und Khedira, die fand ich gegen den Ball super, super gut. Mhm. Also wo waren Tillmann und Maser? Auf den Flügeln, weil da hatten sie Platz. Im Zentrum war keiner von Leverkusen. Und offensiv war es eigentlich auch okay, fand ich.
Genau, also wenn man sich jetzt die Defensive anguckt und vor allem auch sieht, wie viel Gegentore Union die Wochen davor kassiert hat, dann war das natürlich ein hervorragendes Spiel, das haben sie toll gemacht, aber wo meine Kritik herkam oder warum ich gesagt habe, dass es im Fußballerisch das schlechteste Spiel in den letzten Wochen war, war, dass total viele Bälle meiner Meinung nach leicht verloren wurden, wo Leverkusen dann einfach sehr wenig draus gemacht hat. Also Nsoki hatte zum Beispiel 2 so Querschlägerpässe von seiner linken Aufbauposition in die Mitte. Also wenn ich dran denke, wie Führig zum Beispiel den Fehler von Heidenheim bestraft hat, oder wie Kane den Fehler von Frankfurt bestraft hat bei seinem Distanztor, kann man gegen so eine Mannschaft wie Leverkusen da ganz schnell mal ein Tor fressen und man ist einfach nur selber schuld. Und auch Kämmlein, der grundsätzlich ganz gute Sachen auch drin hatte gegen den Ball natürlich und auch seine 2, 3 Langpässe, der hat es ja dann direkt nach dem Tor nochmal probiert, hinter Anrich zu spielen und dann wurde es wieder total gefährlich. Die haben ja auch gefallen, aber er ist auch teilweise in der eigenen Hälfte ins Dribbling gegangen, hat sich dann plötzlich den Rücken zu den Gegenspielern gedreht und auf dem eigenen Torwart in den Ball vertändelt. Also da waren so ein paar Unsicherheiten und Unkonzentriertheiten, die also vor allem im Aufbauspiel, wo Union in den letzten Wochen schon deutlich besser und sicherer gespielt hat. Und von daher kam mein Eindruck, dass es eher ein schlechteres Spiel war. Und ich fand, Baumgart hat es auch ähnlich gesehen. Also der hat auch gesagt, da war schon viel Glück dabei in manchen Situationen. Wo du Nsoki ansprichst, also ich habe mit einem Leverkusener Kumpel diskutiert, der war zornig, dass es keine rote Karte gab. Ich finde, man kann in der Minute, 2. Minute da auch gelb geben, aber hätte auch anders ausgehen können, da kommt er schon ziemlich zu spät.
Naja, er trifft ihn halt auf dem Sprunggelenk und nicht über dem Sprunggelenk und das ist halt die neuralgische Stelle und dann würde ich schon sagen, du musst dir bei einer roten Karte, solltest du dir sowieso immer sicher sein, dass es eine rote Karte ist. Ich will jetzt nicht die Argumentation aufmachen, in der 2. Minute noch mehr, aber ich glaube, das kommt schon auch noch im Kopf des Schiedsrichters mit dazu. Es ist noch schwieriger, da in die rote Karte reinzugehen. Und dann ist es gesundheitsgefährdend, aber gerade noch so, dass man es akzeptieren kann. wäre jetzt so meine Einschätzung gewesen.
Ja, also ich würde auch sagen, gelbe Karte ist schon okay, aber es gab auch schon mal rote Karten für das Foul, würde ich sagen.
Ja.
Und genau, das zählt dann auch dazu, ne? Also wenn du dann in der zweiten Minute schon in Unterzahl bist und einen Verteidiger auswechseln musst, wo du schon eine angespannte Personalsituation hast, muss man ja auch mal dazu sagen. Also Haberer raus, damit hast du nur noch zwei Außenverteidiger fit, gerade Rote und Trimmel, der dann reinkam und sehr gut gemacht hat, meiner Meinung nach, gerade auch gegen Maser, das fand ich ein sehr lustiges Duell, dass das junge Supertalent gegen Trimmel dann immer wieder da außen in die Duelle gehen musste und Trimmel auch ruhig geblieben ist, geschafft hat, auch gegen Pokus Tempo hat das sehr gut gemacht, also vielleicht setzt Baumgart jetzt wieder ein bisschen mehr auf ihn, weil die letzten Wochen hat er dann doch immer Haberer gespielt, aber ja, also gerade bei der angespannten Personalsituation wäre das vielleicht dann der Todesstoß gewesen, wenn du noch rot bekommen hättest.
Ja, fair. Aber Trimmel hätte ich jetzt als nächsten angesprochen, der mir positiv aufgefallen ist. Und dann gibt's aber ja noch die Leverkusener Sicht auf dieses Spiel und die sieht eben, okay, gut, wir hatten in der 91. und hinten raus die Möglichkeit, noch das 1:1 zu machen. Aber kann ja nicht der Anspruch sein von Leverkusen bei Union, bei allem, was Union natürlich auch gut macht, nur einen Punkt mitzunehmen im Best Case, sondern eigentlich muss man ja dieses Spiel gewinnen. Und ich muss sagen, Leverkusen fand ich richtig schlecht. Also das muss ich einfach mal so deutlich sagen. Und du kannst es natürlich erklären, Piräus, auswärts und so weiter, sehr viele Spiele, alle schon in den Knochen. Also kannst du alles erklären. Aber die haben in dem Spiel wieder alles vermissen lassen, was Leverkusen an guten Tagen macht. Nämlich, ja, wir werden quasi in einen Bereich des Feldes gelenkt vom Gegner, aber wir gehen da gar nicht rein, weil wir haben den Mut, in den Druck reinzuspielen. Wir spielen mal in die Mitte rein. Das haben die gar nicht gemacht. Es war fürchterlich. Ich habe mir auch, also Garcia hat keinen einzigen Pass in den gegnerischen Strafraum gespielt. Nicht mal eine Flanke. Nicht mal bei den 40 Flanken war eine von ihm mit dabei. Und Grimaldo hat nur zwei Pässe in den gegnerischen Strafraum gespielt. Also wirst du schlau aus Leverkusen? Weil ich check's ehrlich gesagt langsam gar nicht mehr. Es ist erklärbar, aber die Frage ist, ist es hinnehmbar, wie Leverkusen manchmal spielt?
Nee, also wirklich schlau werde ich daraus auch nicht. Und hinnehmbar finde ich es, gerade wenn man sich jetzt die Investitionen, die da im Sommer getätigt wurden, anschaut, auch nicht. Ich finde, da kann man auch nochmal über das Gegentor sprechen an der Stelle, weil warum muss Andrich Innenverteidiger spielen? Also ich meine, das ist jetzt schon ihm, glaube ich, bewusst. Ich glaube, er macht sich so gerne und jedem, der zuguckt, auch, dass es einfach nicht seine Paradeposition ist, auch nicht die, wo er dann über den zweiten Bildungsweg Heidenheim Union dann noch zu Leverkusen in die Nationalmannschaft gekommen ist, muss man ja auch mal sagen. Der hat ja schon eine relativ steile Karriere im Mittelfeld gemacht und das muss er nur, weil die Einkäufe wie zum Beispiel bei D nicht so gut funktionieren, wie sie sollten. Deswegen glaubt jemand, dass die Lösung ist. Und ich glaube, das Problem hat man an verschiedenen Stellen auf dem Feld, dass einfach da diese Neuzugänge, die die geholt haben, nicht das erreichen, was man da sich erhofft hat. Und vielleicht spielt es dann mit rein, dass dann am Ende auch vielleicht immer die Qualität fehlt, wenn es den Gegner dann so schwer macht und wenn dann die Umstände, der Platz ist schlecht und man hat noch ein Spiel am Mittwoch gehabt und am nächsten Dienstag wieder und so. Also wenn diese ganzen Sachen dazukommen, dann ist vielleicht diese Resilienz der Leverkusener Mannschaft aus verschiedenen Gründen einfach nicht hoch genug, um dann so an sich zu glauben, dass man das dann durchspielt. Oder die Qualität, ich weiß nicht genau.
Ich will jetzt nicht auch noch auf Andrich einprügeln, weil er, glaube ich, an diesem Wochenende wirklich genug was abbekommen hat. Also das beim 1-0 ist natürlich desolat. Aber trotz alledem finde ich sowieso immer ein bisschen schwierig, dass Andrich immer gesetzt ist. Weil in diesem Kader, besonders was man im Mittelfeld gemacht hat im letzten Sommer und ich glaube auch noch davor dem Sommer, also wann kam Fernandes? Ich glaube
dieses Jahr. Ja. Ich glaube im Jahr davor kam Garcia, okay. Und jetzt kam Fernandes.
Ja, genau. Und ich glaube, dass die Zeit bei Robert Andrich bei Bayern 04 Leverkusen auch limitiert ist. Ich glaube, wenn man spielerisch weiterhin was entwickeln möchte, dann ist er nicht der richtige Mann dafür. Und in der Innenverteidigung, wie du es gesagt hast, er spielt selber nicht so gerne. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Emre Can-Syndrom, dass man ihn erstmal einsetzen musste, weil er Kapitän ist. Bei Can hat er die Entwicklung zum Innenverteidiger ganz gut geschafft. Und ich weiß nicht, ob es Andrich hinbekommt. Und ich würde es einfach mal probieren, mal alle Neuzugänge spielen zu lassen neben Tapsoba. Also du hast jetzt gerade Bardet angesprochen. Der hat ja wenigstens über Stretches der Saison gezeigt, dass er vielleicht irgendwann sein Geld wert sein kann. Aber was machen wir überhaupt mit Jerry Kanza? Der kam im Sommer für 30 Millionen plus aus Liverpool, hat schon Spielzeit in der Premier League bekommen. Also tut mir leid, da hat sich doch jeder auch ein bisschen mehr von erwartet. Also diese Innenverteidiger-Rotation gefällt mir gar nicht. Also was Leverkusen diese Saison wirklich gut macht, ist so die offensiven Ausfälle und Abgänge irgendwie aufzufangen, dass ein Poco so gut funktioniert und auch ein Maser, dass der schon in der Bundesliga ein Unterschiedsspieler sein kann. Das muss man schon auch loben. Aber in der Defensive hat dieser Umbruch überhaupt nicht funktioniert.
Naja, man sieht es ja auch im Winter. Also da haben sie jetzt Belosion nochmal ausgeliehen, bei Wolfsburg, glaube ich, ne?
Ja.
Genau, weil der hat es halt wirklich auch nicht gebracht und holt jetzt Tim Oermann aus Graz zurück, wo man den eigentlich hin ausgeliehen hat, damit er halt mal eine Saison sich an das europäische Niveau gewöhnt und da auch eine gute Zeit hatte. Und dann muss er jetzt im Winter aber zum Null zurückkommen, um da einzuspringen. Also ich glaube, da ist man auch in Leverkusen ziemlich ratlos mit dem, was man da jetzt gerade vorfindet.
Ja. Ich meine, da spielen Verletzungen natürlich auch mit rein. Loic Badé ja jetzt auch wieder verletzt, muss man sagen. Also der musste nach 68 Minuten raus. Aber ein Stück weit, glaube ich, ist da schon auch Leverkusen so wie das Fahrradfahrer-Meme von dem Fahrradfahrer, der sich selbst eine Stange zwischen die Speichen steckt. Denn ich verstehe, dass man eine hohe Spielbelastung hat. Und ich will jetzt auch nicht so tun, als ob das Schonen von Spielern aus sämtlichen Gründen, also sowohl physisch als auch mental, nicht wichtig wäre. Aber dennoch habe ich bei Kasper Jürmann ein bisschen den Eindruck, dass es so Rotation ob der Rotation willen ist. Also wir haben unter der Woche gespielt, da muss ich jetzt 5-mal in der Startelf wechseln. Und ich glaube, das kannst du dann machen, wenn du ein spielerisches Fundament hast, in das alle Spieler, die rein rotiert werden, reinpassen und wo alle auch wissen, was sie machen sollen. Und genau diesen Eindruck habe ich aber bei Leverkusen nicht. Mhm. Weil die manchmal spielen wie das Alonso-Leverkusen, weil sie manchmal spielen wie ein Umschalt-Leverkusen und manchmal spielen sie wie der VfB Stuttgart. Und manchmal spielen sie so läppsch wie jetzt gegen Union. Das heißt, du siehst 4 verschiedene Varianten von Leverkusen pro Saison und es ist so ein bisschen hingewürfelt, welche du jetzt gerade siehst. Du kannst es nicht an einzelnen Spielern festmachen, du kannst es manchmal so ein bisschen am Gegner festmachen. Also sowas wie Union liegt ihnen gar nicht, das konnte man schon so erahnen. Aber gerade dann stelle ich mir die Frage, ich verstehe, dass du Spieler schon willst und vielleicht gibt es auch Belastungsthemen, die sind dann wichtiger als quasi andere, die ich jetzt hier anführe. Aber mir fehlt komplett das Fundament, auf dem Leverkusen steht. Und im Grunde verspielen sie da, glaube ich, gerade eine große Chance. Du bist natürlich noch in den Pokalen mit dabei und du hast auch noch das DFB-Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern zu Hause. Das heißt, es kann trotzdem eine erfolgreiche Saison werden. Aber auf die Champions-League-Plätze sind es jetzt schon 4 Punkte. Das, was wir über Eintracht Frankfurt vorhin gesagt haben, spricht eher für eine Verbesserung von der Eintracht. Also wer weiß, ob die es vielleicht sogar nochmal schafft, von hinten anzuschieben. Ja, ich verstehe es nicht so ganz, muss ich sagen.
Ist ein guter Punkt, den du ansprichst mit der Rotation in so ein, ja, bubbliges Gebilde, keine Ahnung, wie ich es formulieren soll. Aber vielleicht um jemand in Schutz zu nehmen, der hat natürlich die Mannschaft auch erst übernommen und nicht die Zeit gehabt, überhaupt so ein Gebilde zu finden. Und ich glaube, er passt jetzt halt sich immer sehr dem Gegner an und versucht irgendwie die Sache so aufzustellen, wie er glaubt, dass es dann an dem Tag funktioniert. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht, dass schlau wäre, erstmal so einen Kern oder so einen Stamm zu finden der Mannschaft und dann darauf aufzubauen. Mal sehen. Ich glaube aber, also wir können ja hoffen, Leverkusen hat ja selber großen Anteil daran, ob der 4. Platz nötig ist oder ob vielleicht sogar der 5. reicht. Wenn die jetzt in der Champions League noch ein, 2 Runden überstehen, dann sieht es in der Liga auch wieder besser aus mit der Qualifikation. Von daher vielleicht auch schlau, auf die Champions League zu sitzen.
Ja, okay, fair, das stimmt. Und man muss natürlich bei Leverkusen auch noch mit dazu sagen, ist zwar jetzt ein altes Argument, aber du kannst es an Edmond Tapsauer einfach so gut ablesen. Sie hatten halt auch durch den Afrika Cup auch im Winter keine optimale Vorbereitung. Also, das muss, aber ich habe mal mit einem Trainer drüber gesprochen und der hat mir halt genau das Gegenteil gesagt von dem, was Leverkusen gerade macht. Der hat mir gesagt, wenn ich keine Zeit habe und versuchen will, meinen Spielstil umzusetzen, dann rotiere ich so wenig wie nötig in der Startelf, außer eben Belastungssteuerung spricht ganz eindeutig dagegen. Da gibt es ja inzwischen tausende Marker für und ja, und das, glaube ich, macht jetzt Leverkusen an der Stelle nicht. Ansonsten wollte ich noch kurz sagen, Janis Platzwig, wirklich kein mitspielender Torhüter, hat keinen einzigen Pass in die gegnerische Hälfte angebracht. Das war wirklich traurig. Sobald er lang geschlagen hat, war der Ball weg und alle im Stadion wussten es und haben quasi schon vorher gejubelt. Also ein seltsames Spiel. Was für Union bedeutet, dass man jetzt mit 28 Punkten auf Rang 9 geklettert ist, man spielt jetzt dann bei Borussia Mönchengladbach und dann zu Hause gegen Werder Bremen. Also sollte es noch irgendein Abstiegsthema geben, was sowieso nur ein emotionales Thema sein könnte, sachlich kannst du das nicht verargumentieren mit Blick auf Union, dann könnte das vorbei sein nach diesen beiden Spielen. Für Leverkusen wiederum kommen jetzt zwei wichtige Heimspiele, Rückspiel gegen Piräus zu Hause und dann Mainz 05 zu Hause, 6 Punkte Vorsprung auf den SC Freiburg. Sind es aktuell, also bei aller Kritik, die Situation ist ja trotzdem noch eine gute, eine positive bei Leverkusen. Bevor wir uns mit den letzten drei Spielen dieses Spieltags befassen, möchte ich euch aber noch kurz Feedback auf euer Feedback geben, liebe Hörerinnen und Hörer. Es sind ja einige Sendungen wieder erschienen im Rasenfunk und ihr habt euch mit ihnen auseinandergesetzt, was mich sehr gefreut hat. Bei RB Leipzig gab es die völlig erwartbare Diskussion, ob man überhaupt die Existenz von RB Leipzig zum Anlass nehmen darf für einen Schwerpunkt. Neue Argumente gab es dabei ehrlicherweise nicht. Ich will damit jetzt nichts entwerten. Ich respektiere das völlig und verstehe das auch, weil man Leipzig grundsätzlich meidet. Ich weiß nicht, ob ihr dann immer gleich so wütend sein müsst, wenn dann doch ein Format wie der Rasenfunk auf Leipzig blickt. Also ihr dürft natürlich trotzdem wütend sein. Was mich aber ein bisschen geärgert hat an dem Punkt war, dass zum Teil Leute sehr wütend waren, die dann auch auf Nachfrage gesagt haben, ja, ich habe keine Sekunde reingehört, denn ich meide ja Leipzig. Das verstehe ich, aber dann keine inhaltlichen Kritikpunkte bitte bringen, weil das ist ja wirklich albern. Und ich würde sagen, hier wird RB Leipzig noch anders behandelt als in vielen anderen Formaten. Aber natürlich, ich verstehe das Thema und es ist jetzt auch nicht unerwartet. Dann kurze Korrektur. In der Ligatour habe ich den Freischütz zitiert. Ich meinte die Abschiedssinfonie von Haydn. Für alle, die es gehört haben, die wissen, wovon ich rede. Alle anderen fragen sich, warum ich das jetzt gesagt habe. Und sehr schön, dass das Segment zu Vinicius Junior auch so viel positive Rückmeldung gekommen ist. Da hat ja auch Vincent Kompany sich nochmal zu geäußert. Ich glaube, da kommen wir später nochmal zu. Dann grüße ich Burana75, der hat das Tribünengespräch mit Jupp Nee gehört. Freut mich, dass diese alten Tribünengespräche noch gehört werden und ich möchte es empfehlen an dieser Stelle. Und zur Bundesliga der Männerspieltagssendung gab es noch eine Ultras-Diskussion. Die hat es schon so oft gegeben, die muss ich jetzt hier nicht wiederholen. Zur Bundesliga der Frauen gab es noch die Rückmeldung von Lennart und auch von anderen Leuten, mit denen ich dann noch gesprochen habe, dass das Spiel zwischen Werder und Bayern so spät abgesagt wurde, lag nach allem, was ich bisher gehört habe, wesentlich am DFB, der dieses Spiel unbedingt durchdrücken wollte. Und deswegen haben sie es erst 40 Minuten vor Anpfiff dann abgesagt, obwohl der Schnee ja schon lag. Wenn ihr euch auf den Rahmenterminkalender mal durchklickt, dann versteht ihr, warum der DFB diese Haltung hatte. Trotzdem ist es natürlich aus Sicht der Fans fürchterlich, aber dass die Fans im DFB egal sind, das wissen wir nun wirklich schon. An vielen Punkten haben wir das schon gesehen. Also das euer Feedback. Vielen Dank dafür. Ansonsten wird in dieser Woche wahrscheinlich nur eine Sendung erscheinen, nur in Anführungszeichen. Wir sprechen über den 19. Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Erscheint am Montagabend, war ein Top-Spieltag, unter anderem mit dem Top-Spiel auch zwischen Bayern und Wolfsburg. Okay, das war ein bisschen eindeutig, aber trotzdem interessant, wie sich das gestaltet hat. Aber wirklich spannende Ergebnisse und gerade im Keller der Tabelle, da spitzt sich so einiges zu. Auch das Rennen um Platz 3 ist gerade eher ein Stolpern um Platz 3. Also hört da sehr gerne rein, wenn ihr wollt. Und ansonsten danke ich euch sehr herzlich, denn ihr habt diese Sendung hier möglich gemacht. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung in der Podcast-Beschreibung, der Videobeschreibung und auf rasenfunk.de. Da findet ihr alle Infos, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Nach dem Value-for-Value-Prinzip, also ihr überlegt, welchen Gegenwert hat eine Sendung wie diese hier für euch in eurem Leben und dann lasst ihr uns diesen finanziellen Wert zukommen, geht auf alle erdenklichen Arten und Weisen und ganz herzlichen Dank an alle, die das getan haben und in der Folge möchte ich mich bedanken bei Manu, bei Johnny of the Future, bei Han Dirk, beim der ewige Oka, ach Oka Nikolov, das wäre der Einzige gewesen, der es geschafft hätte, dass die Eintracht das wirklich gewinnt in München. Wie viele Paraden waren es damals? 41, glaube ich. Na, 41 ist ein bisschen viel, aber es war wahnsinnig viel. Und bei Rockwell möchte ich mich noch bedanken. Herzlichen Dank für eure Unterstützung und dass ihr den Rasenfunk möglich macht. Danke euch. Dann schauen wir noch auf die letzten drei verbliebenen Spiele von diesem Spieltag und wir beginnen am Freitagabend in Mainz beim Spiel zwischen dem ersten FSV Mainz 05 und dem HSV. Es war ein hartes Spiel, auch manchmal hart anzugucken. Es gab zwei nicht gegebene gelb-rote Karten für Mainz 05, die gegen Silas. Da konnte man noch mit Unfall argumentieren, aber dass Dominik Kohr nicht die zweite gelbe Karte gesehen hat für sein deutliches Foul, ja, das war eine Entscheidung, die musst du auch einfach so treffen als Schiedsrichter und die wurde in dem Fall so getroffen von Dr. Robin Braun. Es gab allerdings wenigstens auch Tore zu sehen und zwar in der 42. Minute ein 1:0 durch natürlich Nadim Amiri. Und dann ein Ausgleich durch Fabio Vera, durch einen abgefälschten Freistoß, bei dem allerdings Nikolai Remberg näher als einen Meter an der Mauer stand, weil er dorthin geschubst wurde. Also sprich, es gab wunderbar viele Dinge, über die man sich ganz herrlich aufregen konnte nach diesem Spiel. Und das wurde auch ausreichend getan, glaube ich, in beiden Fanlagern. Was vielleicht daran liegt, dass es einfach kein schönes Spiel war. Also aus neutraler Sicht war das ungeil anzugucken, ganz ehrlich. Und ja, klar, kann man dann sehr viel über alles andere diskutieren, weil da muss man nicht drüber sprechen, warum sportlich da so wenig gegangen ist. Jetzt ist die Frage, Maximilian, ja, wie bewertest du das denn aus Sicht von Mainz 05 vielleicht zuerst mal? Die wollten natürlich definitiv nicht verlieren, aber der Befreiungsschlag war das jetzt auch nicht, der dieses Spiel ja doch durchaus hätte sein können.
Ist ja auch immer eine Frage, wie man in das Spiel reingeht, so wie die Lage davor ist. Natürlich wäre das jetzt eine Möglichkeit gewesen, da unten rauszukommen. Zumal man jetzt auch einen HSV ohne Vuskovic gehabt hätte. Mhm. Das ist ja auch wirklich so die prominente Person in den letzten Monaten, eigentlich seit dem Aufstieg wieder. Und trotz alledem, also der HSV ist ja wirklich in einer sehr guten Form und sie haben eigentlich ihren Matchplan sehr gut durchgezogen bekommen. Also das Ziel war es natürlich, das Zentrum irgendwie zuzustellen und gerade jemanden wie Vera nicht wieder in Situationen kommen zu lassen. Auch den HSV aus der Box rauszuhalten. Also sie haben es, 5 Schüsse innerhalb des 16ers sind vom HSV abgegeben worden. Das sind relativ wenig. Mainz auf der Gegenseite hatten 14. Mhm. Und man hat dem HSV einfach so ein bisschen dieses Zentrum und das Umschaltspiel weggenommen. Und dass man dieses Tor fängt, meine Güte, das war halt wieder ein Standard. Das ist einfach so, das zieht sich durch den Fußball aktuell, dass es viele Standardtore gibt. Und man merkt einfach beim HSV auch, dass jemand wie Sambi Lokonga fehlt, der diese Umschaltphasen auch besser einleiten kann, höhere Ballsicherheit hat. Und ich glaube, das ist ein hochverdientes 1:1 gewesen. Es hat mir am Freitagabend nicht Spaß gemacht. Ich dachte mir so, oh, was wird das für ein Spieltag, wenn das der Auftakt ist. Aber trotzdem, also wie gesagt, ich finde, beide Mannschaften können damit zufrieden sein, dass sie einen Punkt rausholen. Also der endgültige Befreiungsschlag für den HSV, den gab es jetzt dadurch ja auch nicht. Augsburg ja auch dran vorbeigezogen. Aber trotzdem, ich finde, man kann bei beiden Mannschaften auch ein bisschen was Positives rausziehen. Und ja, der Trend der letzten Wochen setzt sich so bei beiden Mannschaften fort.
Was ja bei Mainz 05 vor allem bedeutet, defensive Stabilität und vorne Nadim Amiri, also so ehrlich muss man es ja wirklich sagen, wobei den ja der HSV eigentlich auch über weite Teile ganz gut rausgenommen hat. Also Amiri konnte eigentlich nie die Hüfte aufdrehen, der hat immer nur nach links gepasst und ja, in der Szene zieht halt Silas mit seinem Laufweg den Platz für ihn auf und dann ist es halt auch schwer zu verteidigen, weil du musst eine Entscheidung treffen und im Nachhinein sagen wir alle, geh auf Amiri, aber wir wissen halt auch, wie es ausgegangen sein wird. Vorhin, als wir über Mainz gesprochen haben, da wart ihr beide sehr überzeugt davon, dass Mainz 05, im Köln-Segment war das, mit dem Abstieg nichts zu tun haben würde. Sie haben aber doch nur 2 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und war dieses Spiel wirklich so überzeugend?
Also ich würde sagen, ich sage jetzt eine Sache, die nicht überzeugend war, aber ich würde trotzdem sagen, dass sie von den Teams da unten, die noch so in der engen Verlosung sind, die besten Karten haben, weil ich glaube, dass Urs Fischer es beeindruckend schnell geschafft hat, der Mannschaft, was man glaube ich auch daran gesehen hat, wie hart die gespielt haben, einzuschärfen, was er für den Fußball sehen will und das haben die ganz gut angenommen. Ich glaube aber auch, dass die individuelle Klasse von so Leuten wie Amiri, von Becker und Silas vorne, auch von Tietz, der hat zwar noch kein Tor geschossen, aber gibt dem Spiel von Mainz meiner Meinung nach sehr, sehr viel, weil er einfach die Bälle gut festmachen kann, ablegen kann, ganz gut Spielverständnis hat und auch gut harmoniert mit diesen Nebenleuten und ich glaube, dass diese Klasse einfach reichen wird und dass Mainz als einer von wenigen Teams da unten halt einen sehr klaren Plan schon gefunden hat, wie es gehen kann. Und das machen die jetzt einfach jedes Spiel und dann gibt es mal einen Punkt gegen Hamburg, aber dann gibt es auch mal wieder 3 Punkte und dann ja, wird sich die Sache irgendwann erledigt haben, glaube ich. Was aber in dem Spiel nicht so gut war und wo ich mich gefragt habe, ob Fischer da vielleicht noch ein bisschen ja nachschärfen muss. Hamburg ist ja vor allem über Muheim ziemlich viel auf die Grundlinie gekommen. Mhm. Und Genau, also das Zentrum war dafür ziemlich dicht, da ist nicht viel gegangen und so macht Fischer das gerne, aber dann müssen halt Flanken und Rückpässe, die dann von der Außenbahn kommen, auch besser verteidigt werden. Also wir haben ja vorhin schon über Union gesprochen, ich glaube, das ist immer noch so ein Erbe von Urs Fischer, dass da so viele Flanken reinkommen konnten, wie der Gegner wollte, aber Union war halt sich klar, da passiert halt nichts, wir werden die alle rausverteidigen. Und ich glaube, Fischer will das Gleiche bei Mainz auch haben, der legt nicht so viel Wert darauf, Flanken zu verteidigen. Aber dann muss halt in der Mitte die Zuordnung besser sein und das war mehrmals nicht der Fall. Da ist es dann Watz zu verdanken, unter anderem, dass nicht schon früher ein Tor gefallen ist, bevor Mainz das 1-0 gemacht hat. Ja, und ich glaube, in so Nuancen und so Kleinigkeiten ist die Entwicklung da noch nicht am Ende angekommen, beziehungsweise braucht es noch oder da müssen noch Spieler dazukommen, dann im Sommer vielleicht, die da besser dazu passen, aber auf Sicht und wenn ich es vor allem vergleiche mit den Konkurrenten und welche Probleme die haben, würde ich sagen, dass Mainz mit dem, auch was sie am Freitag gemacht haben, schon eine ziemlich solide Basis hat, eine ziemlich solide Idee, die am Ende dafür reichen wird, nicht abzusteigen.
Ja, die verlieren ja auch einfach nicht mehr. Das ist ja auch eine Sache. Also abgesehen von dem Spiel letzte Woche gegen Dortmund, da hat man auch einfach das Westfalenstadion die volle Dosis wieder abbekommen und es war einfach ein schwieriges Spiel, aber abgesehen von dem Spiel gegen Köln, haben sie ja wirklich auch länger nicht mehr verloren und der Trend zeigt nach oben. Ich weiß, das ist immer wieder nur so gesagt, aber wenn Mainz am Ende der Hinrunde wirklich gar nicht gut dastand, dann wechseln sie einmal den Trainer und dann geht's wieder bergauf. Ist ein bisschen leidiges Thema, aber es funktioniert jedes Mal, dass sie irgendwie diesen Trainereffekt mitnehmen und der auch ein bisschen länger anhält. Und ich glaube, dass Urs Fischer da auch ein Trainer ist, der eine Mannschaft vielleicht jetzt nicht nur für 3 Wochen, wie es zum Beispiel in dem Polanski geschafft hat, sondern auch über einen längeren Zeitraum entwickeln kann. Mir wird das sowieso bei Urs Fischer auch oft viel zu schlecht geredet, weil seine Mannschaften schaffen sich auch immer wieder was zu kreieren. Und ich finde auch, dass das Tor war eigentlich sehr gut rausgespielt. War wieder ein langer Ball auf Tietz. Ich bin kein großer Philipp Tietz-Fan und ich kann es nicht verstehen, warum man in der Bundesliga 4 Millionen Euro für so einen Spieler bezahlt. Aber was du gesagt hast, das Spielverständnis hat man in der Situation gesehen. Der lässt dann klatschen und dann wird verlagert. Da kostet halt Platz. Man dachte erstmal so ein bisschen, die setzen sich da auf dem rechten Flügel fest, aber dann kam doch die Reingabe. Und ja, Nadine Amiri ist technisch einfach ein Superspieler. Und das fand ich auch, Max, was du gesagt hattest, dass man Amiri eigentlich ganz gut rausgezogen bekommen hat. Es ging sehr wenig über links, hatte ich das Gefühl. Es war, wenn mal irgendwie ein Durchbruch passiert ist, dann über Da Costa. Und die versuchen es ja schon relativ viel dann auch auf links zu überladen und mit Amiri zu kombinieren. Das hat, finde ich, ganz gut funktioniert. Ich hoffe bei Mainz, dass sich Paul Nebel wieder ein bisschen rehabilitiert, weil der hat letztes Jahr schon sehr viel Spaß gemacht. Hatte ja auch gegen Ende noch eine Situation, wo Potulski dann per Kopf dann wieder scheitert. Ja. Aber trotz alledem, ich finde, bei Mainz sieht man einfach, dass es bergauf geht. Da kann man nicht so viel Negatives aus dem Spiel ziehen, finde ich. Und ja, also war zwar hard to watch, aber wichtig für beide.
Aber Maxi, ich kann dir sagen, warum Tietz 4 Millionen gekostet hat, weil er keine Tore schießt. Wenn er noch Tore schießen würde, würde er 10 oder 15 Millionen kosten. Weil er einfach, also meiner Meinung nach, einfach wirklich bei allen Sachen bis Abschluss ist er einer der besseren Stürmer in der Bundesliga und genau der, den Mainz gebraucht hat im Winter, weil sie einfach dieses Profil nicht hatten, was vor allem für das Spiel von Fischer, wo dann immer mal wieder auch ein langer Ball dabei ist, einfach unbedingt nötig ist und ich finde, das war ein super Transfer, also
boah, ich glaube, da kommen wir nicht zusammen.
Also Philipp Tietz hatte fast ein Drittel aller Schüsse von Mainz 05, 5 Stück waren es. Wollt ihr raten, wie viele davon aufs Tor kamen?
Ich sag einer. Ich glaube einer, glaube ich, ne, aber sonst.
Null. Kein einziger. Also bis zum Abschluss offenbar ganz gut. Übrigens hat auch Silas den Weg für Da Costa freigezogen, nicht für Amiri. Das
stimmt.
Als du das Tor nochmal nacherzählt hast, dachte ich mir, Moment mal, wo war da mein Laufweg? Das war für Da Costa. Deswegen konnte der dann so unbedingt flanken. Also ich verstehe das Grundvertrauen, das ihr in Urs Fischer habt und das Grundvertrauen, das ihr habt zu Mainz 05, wenn sie den Trainer gewechselt haben nach einer fürchterlichen Hinrunde. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass Mainz 05 runtergeht, weil ich finde, dass da wirklich mehrere Teams darum gerade streiten, wer das Schlechteste in der Liga ist. Aber ich will schon kurz darauf hinweisen, also die hatten wahnsinnig viel Glück bei manchen ihrer Spielen jetzt in der Vergangenheit mit Schiedsrichterentscheidungen und anderem. Und ich finde auch in dem Spiel haben halt auch alle Dinge halbwegs funktioniert für Mainz 05. Die müssen in Unterzahl eigentlich dieses Spiel beenden. Podolski, der diesmal linker Innenverteidiger gespielt hat, hatte riesige Probleme. Der hat 5 von 14 Duellen nur gewonnen. Also in der weiten Mehrzahl wurde er überlaufen. Dann ist eben Hamburg immer wieder an die Grundlinie gekommen, lustigerweise auch wieder, sehr oft nach Einwürfen. In der Anfangsphase waren alle Chancen nach Einwürfen und dann waren sie an der Grundlinie gestanden. Und Mainz 05 hat eben gar keine Zirkulation, auf die sie zurückfallen können, können sie vielleicht auch noch nicht haben, aber Daniel Heuer-Fernandes hat mehr Pässe gespielt als jeder Mainzer auf dem Spielfeld. Auch Nadim Amiri, der das ja definitiv sehr gut kann und auch der beste Passspieler bei Mainz 05 war. Also ich will damit auch nicht sagen, Mainz 05 geht runter, weil dafür sind andere einfach zu schlecht. Aber ich sehe die Weiterentwicklung von Mainz 05, die wir in der Tabelle sehen, die sehe ich auf dem Feld so krass noch nicht. Und über harte Spiele zu gewinnen, kannst du machen, wenn du Spieler hast, die sich dann keine Gelb-Rote dafür holen. Und hier hatte man aber mindestens 2 Spieler, die extrem dumm, ich sag's einfach so, in ein Foul gegangen sind, als sie schon gelb verwarnt waren. Das war reines Glück, dass es beides mal nicht entschieden wurde. Deswegen will ich damit nicht sagen, der Schiedsrichter ist schuld aus Hamburger Sicht, aber die Cleverness sehe ich da auch nicht bei Mainz 05.
Und wir müssen noch eine Szene, will ich noch kurz drüber reden, weil die kann ich später nicht beim Moment des Spieltags bringen, weil es bessere Sachen gab, aber wie Vieira in der ersten Halbzeit Amiri hat das leere grätschen lassen. Das
ja, stimmt.
War dann doch das Spiel anzuschauen wert gewesen.
Ja, aber was ich noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob ihr es auf dem Schirm habt, vielleicht bin ich auch einfach völlig verblendet durch die Welt gegangen, aber hattet ihr auf dem Schirm, dass nächstes Jahr auch bei Gelb-Rot eingegriffen werden darf? Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm und ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Das war in der zweiten Halbzeit, ich habe das gelesen und ich konnte diese zweite Halbzeit nicht mehr genießen, weil ich die ganze Zeit über dieses genießen ist sowieso das will. Ich hatte die ganze Zeit über dieses Thema nachgedacht.
Was ist mit dir? Hast du die gelb-rote Karte gegen Kalulu nicht gesehen bei Juve gegen Inter? Wegen solcher Karten wird das gemacht, dass die zweite Karte überprüft wird. Nicht die erste, sondern die zweite. Finde ich auch fair, denn selbst wenn die erste ein Fehler des Schiedsrichtergespanns war, dann kann man ja trotzdem dann dem Spieler sagen, ja gut, du weißt ja, dass du gelb vorbelastet bist, dementsprechend gehst du vorsichtiger rein. Ich finde es nicht schlecht, auch wenn ich solche Schwalben sehe wie die von Gocholeischwili in der 90. Meine Güte, war das unwürdig. Also wirklich, fürchterlich. Aber ja, es wird kommen. Aber wollen wir noch kurz über den HSV sprechen, weil wir haben jetzt relativ viel Mainz und Urs Fischer Talk gemacht, wundert mich jetzt auch nicht bei dieser Runde. Aber lass uns noch ein bisschen über den HSV sprechen, wo man, ja, also es war schon interessant, wie sie Muheim postiert haben, wie Otele immer wieder ins Zentrum gezogen ist, ja auch damit sich auch Muheim so breit postieren kann. Und es war jetzt auch kein Feuerwerk, was Hamburg abgerissen hat. Man ist durch einen vermutlich irregulären abgefälschten Freistoß hat man das einzige Tor erzielt. Aber wie haben die euch denn gefallen? Max, wenn du magst, dann beginn du mal.
Also du hast Otele gerade schon angesprochen und das ist so der Spieler, der mir in den letzten Wochen beim HSV wirklich richtig, richtig gut gefällt. Also er hatte auch immer wieder seine Situation, die immer mal ein bisschen schwieriger waren und wo er sich nicht durchsetzen konnte. Aber ich glaube, der gibt diesem Offensivspiel nochmal ein ganz anderes Element. Natürlich gibt es da diese Überschneidung zu Dompe. Der hat sich selber ja ein bisschen ins Abseits geschossen und funktioniert, finde ich, in der Bundesliga noch nicht so gut, wie er hofft, weil er einfach nicht den Output liefert. Und ich glaube, Otele ist vielleicht derjenige, der nicht so viel Spaß macht wie Dompe, aber mehr Output liefert. Und ich glaube, das ist für eine Mannschaft wie der HSV, der dieses Jahr wirklich einfach guckt, wo er bleibt und auf jeden Fall in der Liga bleiben will und sich zementieren will, wieder in der Bundesliga, sehr viel wichtiger. Der hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, sie haben es auch ganz gut gelöst bekommen, dass Vuskovic ausgefallen ist. Das ist ja das, was ich am Anfang angesprochen habe. Mir hat Omari überhaupt nicht gefallen, wiederum. Aber ich möchte eine andere Person, also ich war auch überlegen, ob ich sie in die Awards reinhole, aber was Torunariga so ein bisschen gemacht hat, also der war ja, ist ja wirklich zum HSV gekommen und war ja wirklich nach Wochen, ich dachte mir so, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt die Bundesliga-Qualität vorhanden ist, aber wie der am Freitag den zentralen Innenverteidiger gegeben hat, das war schon sehr souverän. Und fand ich spannend, dass Bobby Glatze immer wieder gestartet hat. Ich glaube, der Plan war da auch klar, dass das jemand ist, der dann vielleicht aus dem Zentrum dann auch mal rausspielen kann. Ist ja auch eine mitspielende Komponente, die er mitbringen kann. Und sonst war halt wahrscheinlich für den HSV auch bitter, dass man da nicht mehr rausgeholt hat, weil es diese zwei strittigen Situationen gab und man eigentlich in Überzahl gespielt hätte. Aber so wie der Spielverlauf eben passiert ist, ist es für mich fein. Achso, was ich noch sagen wollte, mir hat das erste Mal Nikolai Remberg nicht so gut gefallen. Der hatte echt Probleme am Wochenende und davor die Wochen war der wirklich für mich einer der besten Hamburger.
Und ich habe die Enttäuschung bei dir gesehen, Till. Ich glaube, du hast damit gerechnet, dass du gleich zum HSV loslegen darfst. Du hattest schon Luft geholt.
Ja, ach, kein Problem. Maxi hat eigentlich fast alles gesagt, was ich auch sagen wollte. Also gerade, ich wollte auch Torunariga und Vuškovic. Nee, ist doch schön, dass da muss ich ja gar nicht mehr. Aber genau, also dass die Mannschaft es schafft, Vuškovic und Sambi Ausfälle abzufangen, ist, glaube ich, schon ein sehr gutes Zeichen, weil zwischendurch hatte man ja schon manchmal das Gefühl, dass da drei Spieler, also Vieira, Vuškovic und Sambi in einer Liga spielen und die anderen in einer anderen Liga. Und den Eindruck hatte ich jetzt am Freitag nicht. Und das ist eine gute Nachricht dafür, dass sich die Mitspieler von der drei, dieser drei genannten auch weiterentwickeln und Hamburg da vielleicht auch schon jetzt für nächste Saison einen ganz vernünftigen Kader vorhanden hat, auf den man dann weiter aufbauen kann.
Mhm. Obwohl ja zwei nicht mehr da sein werden, ne?
Genau, also genau, weil dann halt auch andere ran müssen, so genau.
Ja, gut. Und das ist ja auch die große Fabio Vera-Frage. Mein Gott, wie gut der einfach beim HSV gerade reinpasst. Aber wahrscheinlich wird er da nicht bleiben. Nee, sei es wie es sei. Der HSV ist jetzt seit 6 Spielen ungeschlagen, hat in diesen 6 Spielen 10 Punkte gesammelt. 4 Unentschieden, 2 Siege waren es. Ob es jetzt so weitergeht, was dafür spricht, es kommen jetzt 2 Heimspiele. Was dagegen spricht, es kommen Raba, Leipzig und Leverkusen. Also nochmal deutlich andere Teams als eben Mainz 05. Aber inzwischen ist ja dem HSV wirklich alles zuzutrauen. 26 Punkte sind es jetzt aktuell, die man hat. Und 6 Punkte Vorsprung damit auf den Relegationsplatz. Bei Mainz 05 ist die Situation sehr ähnlich. Denn man hat zwar nur 2 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, aber auch Mainz wird jetzt dann in Leverkusen spielen und dann gegen Stuttgart zu Hause. Also auch hier kommen 2 sehr schwierige Spiele für Mainz 05. Schauen wir mal, wie man die dann angehen wird. Und wenn wir über das Spiel zwischen Mainz 05 und dem HSV ein bisschen meckern und sagen, das war jetzt nicht so leicht anzugucken aus neutraler Perspektive, dann müssen wir jetzt so ehrlich sein und beim Spiel zwischen St. Pauli und Werder sagen, boah, ging aber noch drunter unter Mainz und HSV. Vor allem die erste Hälfte ist sehr ereignisarm, um es jetzt mal so zu formulieren. Werder hat deutlich mehr Chancen, deutlich mehr Ballbesitz, aber Werder ist halt nicht gut darin, Torchancen zu verwerten. Und das sehen wir in dieser ersten Hälfte. Werder muss eigentlich mit 1-0 in Führung gehen. Und was passiert, wenn das dann nicht der Fall ist? Ja, dann passiert eben oft das, was hier in der 55. Minute dann der Fall war. Nach einem Freistoß sichert St. Pauli nochmal den zweiten Ball und Fujita passt nochmal auf Flankengeber Daniel Sinani. Der findet Hauke Wahl, dessen Kopfball ist eigentlich komplett harmlos. Aber Mio Backhaus rutscht da durch und so führt St. Pauli gegen Werder mit 1-0. Aber in der 62. Minute, also nicht mal 10 Minuten später, rutscht auch Vasil unter einer Flanke hindurch, kommt nicht ran, die fällt runter, Wahl versucht noch den Ball rauszuhauen, schießt den eigenen Mitspieler an, Milosevic staubt dann ab zum 1-1. Aber wiederum hält dieses Ergebnis nicht mal komplette 10 Minuten. In der 70. Minute nimmt Irvine mit einer tollen Bewegung den Ball mit, passt auf Saliakas, der steckt zu Fujita und der trifft zum 2-1. Danach hat Werder noch kleinere Chancen, aber vielleicht ist eine der größten davon dann schon ein Volley-Schuss von Keke Top. Und einmal wird der Schuss vom eigenen Mitspieler noch geblockt bei Werder. Und wenn man irgendwie noch ein Symbolbild gebraucht hätte für die Situation von Werder Bremen, die wäre es dann gewesen. Das bedeutet am Ende, Till, dass eben St. Pauli dieses Spiel gewinnt, an Bremen vorbeizieht, jetzt eben auf Rang 16 liegt mit 20 Punkten und Werder rutscht auf Rang 17 mit 19 Punkten. Lass mal mit der Hamburger Sicht auf die Dinge vielleicht beginnen. Was hat denn St. Pauli gut gemacht und ist es am Ende ein gerechter Sieg geworden, deiner Meinung nach?
Was hat St. Pauli gut gemacht? Also ich habe mir aufgeschrieben, ohne Backhaus Fehler wären die niemals ins Spiel gekommen. Und in der ersten Halbzeit habe ich mir aufgeschrieben, dass St. Pauli weder hoch stand noch tief. Also ich fand, die haben ziemlich viel nicht gut gemacht eigentlich. Was sie gut gemacht haben, war dann aber, dass sie nach dem Tor dann mit der Stimmung, die dann auch aufgekommen ist im Stadion, erkannt haben, dass da ja was geht gegen Bremen und dann immer wieder die Tiefe gesucht haben, wie auch bei dem Tor von beim 2-1 dann bei dem Pass von Irvine. Und Bremen dann also dann ausgenutzt haben, dass Bremen einfach total verunsichert war und Blessin hat auch gesagt, dass quasi in der zweiten Hälfte deutlich besser funktioniert hat, auf die zweiten Bälle zu kommen und dann darüber halt ins Spiel zu finden. Und ich glaube, das haben sie gut gemacht, dass sie sich dann halt die erste Halbzeit, die wirklich schlecht war und eigentlich nur glücklich nicht zum Rückstand geführt hat, zum Anlass genommen haben, in der zweiten Hälfte ein bisschen aggressiver zu spielen. Hauke Wahl hat danach auch gesagt, anders als gegen HSV hatten wir diesmal keine Angst, das Spiel zu verlieren, sondern wollten es gewinnen. Also vielleicht war es vor allem so eine mentale Sache, die gut gemacht haben, aber fußballerisch lange nicht viel.
Was haltet ihr zwei denn, Maxi, du darfst gerne mal beginnen, von der These, wenn ein Trainer nach dem Spiel darüber spricht, wir wollten besser auf die zweiten Bälle kommen, legt das eigentlich nicht fast immer offen, dass man kein funktionierendes Offensivkonzept hat?
Eigentlich schon. Das ist wobei, es ist ja ein Konzept, wie man den Ball irgendwie nach vorne kriegt. Also das ist irgendwie das Duell gewinnen, wo es dann eigentlich auch immer darum geht, dass du einen physischen Stürmer hast, den du anspielen kannst und der den dann ablegt oder irgendwie dabei über Gestochere dann doch beim Gegenspieler ankommt, du dadurch Raumgewinn erzielen kannst. Ich habe das Konzept gerade erklärt, also es ist schon eins, aber es ist halt auch genau das, was St. Pauli machen muss. Ich finde, Alexander Blessin ist eigentlich ein wirklich guter Bundesliga-Trainer. Der hat letztes Jahr auch mit einer anderen Qualität noch im Kader und auch dieses Jahr immer wieder gefährliche Ballbesitz-Staffetten angeboten. Und ich glaube, das ist dann auch dieser Weg, wie du diese Spiele irgendwie ziehen kannst. Was bringt es dir, wenn du dann immer mal wieder so drei Sachen hast, wo du drauf aufbauen kannst, aber du im Abstiegskampf keine Punkte holst? Und ich glaube, das ist so die Sache, wo sie dann am gestern noch was rausgezogen haben. Und trotz alledem, finde ich, hatte man noch so zwei Spieler, die man da nennen kann, die vielleicht zum Offensivkonzept beigetragen haben. Wenn was spielerisch ging, hat mir Fujita immer brutal gut gefallen, der da diese eine Situation auf dem linken Flügel auflöst. Und genauso Jackson Irvine. Das ist, glaube ich, einfach derjenige, der den Unterschied machen könnte bei Pauli, dass es vielleicht doch für den Klassenerhalt reicht oder es wenigstens in der Relegation mündet. Und wie gesagt, ich habe mich über dieses 2:1 so gefreut, weil die beiden Akteure da so aktiv beteiligt waren. Mhm. Und ich glaube, das sind so zwei Spieler, auf die man noch aufbauen kann für das Offensivkonzept.
Aber um nochmal kurz auf Max' Frage einzugehen, und dann sage ich noch was zu dem, was du gesagt hast. Ich finde normalerweise, also würde ich Maxi zustimmen, dass es ein Offensivkonzept ist, auf zweite Bälle zu gehen. Nur dann braucht man halt einen Stürmer, der auch mal was festmacht.
Ja, genau, das ist das Problem. Und
Martin Kars ist ein Stürmer, der ist total geil, wenn du den in die Tiefe bringst. Ja. Und da hat dafür Magdeburg viele Tore geschossen. Aber ja, wenn du den Stürmer nicht aufstellst oder hast, dann ist es halt kein Offensivkonzept, auf die lange Welle zu spielen. Und ich finde, da ist dann wahrscheinlich so, auf die zweiten Bälle zu gehen. Und da ist dann, glaube ich, so ein bisschen so eine Diskrepanz zwischen dem, was du gesagt hast, nämlich, dass Blessin eigentlich ein Trainer ist, der gern auch mal den Ball hätte und was damit anfangen will. Und deswegen hat man vielleicht auch Martin Kars geholt. Vielleicht auch im Eindruck der ersten Wochen, wo dann St. Pauli ja ziemlich gut gespielt hat. Aber eigentlich hätte der Kader einen Stürmer gebraucht, weiß ich nicht, wie Tietz oder André Ilic oder wie die alle heißen, die halt so einen langen Ball auch mal festmachen können. Und ja, also wenn du den nicht hast und dann in der ersten Hälfte halt so viele lange Bälle spielst, dann kannst du ja gar keine Spielkontrolle erlangen, weil also wenn kein Spieler hinten die Innenverteidiger beschäftigt, so dann ist es nicht schwierig, die zweiten Bälle einzusammeln, weil dann kannst du dich ja vollkommen darauf konzentrieren und das würde ich St. Pauli da schon vorwerfen.
Sie hätten ja jemanden. Sie haben ja extra im Winter noch jemanden geholt mit Taichi Hara. Der ist 1,91 Meter groß und für seine Größe macht er technisch auch ein bisschen was her. Vielleicht wäre das derjenige gewesen, den du zur Halbzeit hättest bringen müssen. Der ist am Ende des Spiels aber allerdings bei 0 Minuten. Und da frage ich mich dann natürlich auch, yo, wenn man dieses Offensivkonzept durchsetzen möchte, dann wäre es vielleicht auch gut, dass man den dann aufstellt. Weil ich glaube, das wäre noch jemand gewesen, wenn er den dann irgendwie im Mittelfeld klatschen lassen hätte, irgendwie auf jemanden wie Irvine, der dann jemanden einsetzen kann. Ich glaube, dann hätte es vielleicht auch in der ersten Halbzeit ein bisschen besser funktioniert. Ich finde, sie sind auch so ein bisschen davon dann abgerückt in der zweiten Halbzeit. Sie haben ein bisschen mehr auch über noch mehr spielerische Lösungen dann kreiert. Und dann wurde es ja auch besser. Und ja, wie gesagt, bei St. Pauli bin ich aktuell sogar eher noch optimistisch, dass sie es vielleicht schaffen könnten. Und da ist richtig Feuer drin in dieser Mannschaft. Ich habe das Gefühl, die wollen auch alle. Da muss man ja auch einfach noch dazu sagen, in dieser Mannschaft, sie können es vielleicht auch einfach nicht besser, wenn deine einzigen guten Fußballer jetzt Fujita und Irvine sind. Und das war ein 6-Punkte-Spiel gestern. Und dass sie das gezogen haben, dann ist es im Endeffekt auch egal, wie es aussah.
Also volle Zustimmung zu dem Feueraspekt und zu dem, was man positiv über St. Pauli sagen kann. Man muss auch sagen, Hauke Wahl, dass der wieder zurück ist, was für ein Unterschied, und nicht nur, weil er dieses Tor gemacht hat, der war so wichtig. Auch Ando hat mir in einigen Teilen sehr gut gefallen, hatte allerdings auch zwei haarsträubende Szenen mit dabei, muss man so ehrlich sagen. Aber der hat schon sehr offensiv auch angedribbelt, wenn Saliakas weit nach vorne geschoben hat, und das braucht St. Pauli einfach, weil sie brauchen Spieler in der gegnerischen Hälfte, sonst wird es noch schwieriger mit dem Tor erziehen. Und das Hara-Argument, ich finde, ab der 1-0-Führung war es ja genau ein Spiel, wie St. Pauli es braucht. Nämlich, Gegner hat den Ball und wir schalten schnell um. Und dann ist es egal, ob da Lars, Cisse, Jay Jones, Huntonji oder wer, oder eben Martin Kaas spielen, der mir auch gar nicht gut gefallen hat, muss ich ehrlicherweise auch sagen. Also ab dann war es quasi so, wie es St. Pauli die Karten gespielt hat. Deswegen konnte ich es dann schon nachvollziehen. Aber ich möchte schon einmal kurz sagen, also St. Pauli hat das natürlich nicht komplett unverdient gewonnen, weil da war was, also dieses Team lebt, die haben alles gegeben, die haben sehr, sehr gut verteidigt und sie haben auch wieder immer wieder einzelne Momente kreiert. Was sie aber kreiert haben, waren 4 Schüsse mit einem Expected Goals Wert von 0,2 beziehungsweise 0,26. Ich habe es extra noch gegengecheckt bei Underset, weil die vorhin so viel höher waren bei dem anderen Spiel. Das ist ein absoluter Witz, dass du daraus 2 Tore machst. Und auch diese Fujita-Szene ist eigentlich nicht komplett präzise ausgespielt. Das ist dann eigentlich, ich weiß gerade nicht mehr, wer da vorbeigrätscht. Es ist dann sehr, sehr gut gemacht und sehr gut gespielt. Aber sogar da waren sie nicht präzise und hatten einfach dann doch ein bisschen Glück, dass dieser Schuss dann noch reingeht. Fujita war ja danach in einem sehr kurzen Interview bei der Zone. Ich glaube, da sieht das ähnlich. Er konnte das. Er war einfach nur sehr, sehr glücklich. Er hat immer nur einfach gesagt, wie happy er ist. Und das kann ich verstehen. Und das will ich schon einmal kurz anmerken. Bei allem, was man da sehen kann bei St. Pauli, finde ich, dass man sehr, sehr viele Dinge auch immer noch nicht sieht. Und das ist immer noch Torgefahr. Also 4-13 Schüsse in einem Heimspiel. Ey, das geht auch nur auf St. Pauli, sorry. Bei anderen wäre es so gewesen, dass trotz des Sieges die Fans gesagt hatten, ey, kommt mal lieber nicht in die Kurve. So wie es die Werder-Fans gemacht haben. Über die sprechen wir gleich noch. Deswegen, ja, will ich kurz anmerken. Und jetzt auf der anderen Seite aber eben Werder Bremen. Also, der Capo, einer der 1000 Ultragruppierungen von Werder, kommt aufs Feld. Ja, sind ja 7 Stück. Kommt aufs Feld und sagt den Spielern, die gerade auf dem Weg sind, in die Kurve, sagt, ey, kommt mal besser nicht. Könnt ihr euch knicken, ihr könnt wiederkommen, wenn ihr gewonnen habt. Keine Ahnung, was er eben genau gesagt hat. Ich weiß auch nicht, wie ich das finden soll. Danach hat Marco Friedl gesagt, ja gut, bevor die irgendwelche Sachen schmeißen, wenn wir da in die Kurve gehen, ist es dann schon besser, dass sie uns Bescheid sagen. Plus, man muss nochmal darauf hinweisen, es hat noch nie in der Geschichte des Fußballs einem Spieler geholfen, von den eigenen Fans beschimpft zu werden. So verständlich alle Wut ist, aber ich habe das noch in keiner Biografie gelesen. Ich habe schon viele SpielerInnen-Biografien gelesen. Hier im Rasenfunk haben wir mit Sebastian Schuppan drüber gesprochen, mit Ralf Gunnisch drüber gesprochen, mit Richie Goltz drüber gesprochen. Keiner von denen sagt, es bringt einem irgendwas, wenn man nach einem eh schon schlechten Spiel, man ist selber enttäuscht, in die Kurve gehen muss und sich doch noch anhören muss, dass man die größte Pfeife auf diesem Planeten ist. Und das ist jetzt auch bei Werder, die so lange es immer geschafft haben, in all ihrer Flauschigkeit hinter ihrem Team zu stehen, dass das jetzt auch bei Werder der Fall ist, das verursacht mir ein Stirnrunzeln tiefer als der Marianengraben. Also da mache ich mir wirklich Sorgen um Werder.
Aber es ist doch irgendwie der Werder-Weg, dann zu sagen, komm, hier kommt lieber nicht. Also ja, wie Friedl es gesagt hat. Also, weißt du nicht, bei Hertha oder Nürnberg, da haben sie ja sogar schon mal die Trikots ausgezogen, da hätten sich andere Kurven weitlich dran ergötzt, den Spielern mal die Meinung zu sagen.
Ja gut, aber in Freiburg zum Beispiel haben sie nach dem ersten Spiel unter Daniel Thun, wo sie halt bei Freiburg wieder in der ganzen Freiburg-Artigkeit, die wir vorhin besprochen haben, haben sie da verloren und da mussten sie sich dann auch was von der Kurve anhören. Mhm. Wie gesagt, ich verstehe das total. Ich war, als ich noch emotional involvierter im Fußball war, meine Güte, war ich wütend manchmal. Also ich verstehe das komplett, aber es bringt halt leider nichts. Es bringt wirklich gar nichts und von den Spielern verlangen wir ja auch, dass sie ihre Emotionen im Spiel unter Kontrolle haben und kritisieren sie es, wenn sie es nicht haben. Warum ist es dann so völlig okay, da meiner Meinung nach übers Ziel hinauszuschießen? Aber das Wichtige ist ja das, was davor war. Till, wie hat dir denn Werder davor gefallen? Denn man kann ja auch sehr gut die Argumentation fahren, dass eigentlich kein Spiel unter Daniel Thun so richtig schlecht war. Sie haben nur keins davon gewonnen.
Genau, also ich würde sagen, worauf sind die Fans wütend, ist dann die Frage. Ne? Also sie wütend auf Backhaus, der in seiner ersten Bundesliga-Saison das Ding da reinflutschen lässt, was natürlich nicht gut ist, vor allem nicht in der Situation, aber er ist halt auch ein junger Torhüter und Bremen hat sich dafür entschieden, mit einem jungen Torhüter in der Saison zu spielen. Und ich glaube, das fanden viele Fans auch gut am Anfang der Saison. Also da war, habe ich jetzt nicht die großen Wehklagen gehört, dass Zetterer abgesägt wurde. Mhm. Und sind sie wütend auf Grüll und auf den Jinma, dass sie einfach keine Stürmer sind, die 15 Saisontore machen, dass was jeder weiß. Dass sie einfach keine Stürmer sind. Ja, also genau. Das sind halt dann so ein bisschen die Fragen, wenn man sich dann das Spiel ein bisschen nüchterner anguckt, haben es die Leute, die dann da gespielt haben, können es vielleicht auch einfach nicht besser in den Situationen und machen es bis 30 Meter vom Tor ja auch ganz gut. Also weil eigentlich darf St. Pauli, muss St. Pauli ja nach der ersten Halbzeit, ich habe ja schon gesagt, dass ich fand, die standen weder hoch noch tief. Also die haben Bremen ständig die Tiefe angeboten hinter der Kette und wenn du so oft da durchkommst und so viele Chancen hast, dann musst du eigentlich 1 oder 2-0 führen und dann hast du vielleicht endlich den Durchbruch, den du so dringend suchst, jetzt auch mit dem neuen Trainer. Ja, von daher würde ich sagen, da sind schon ein paar Sachen gewesen, die Bremen auch gut gemacht hat. Puertas als Sechster gefällt mir auch sehr gut. Mhm. Hat endlich seine Rolle gefunden. Der kam ja eigentlich eher als so, ich hätte ihn ja eher als Zehner erwartet, genau, und spielt jetzt ein bisschen weiter hinten und hilft ja der Mannschaft auch, ne, dass er spielerisch was anbieten kann, aber arbeitet halt auch gegen den Ball fleißig. Von daher, da sind schon so ein paar Sachen, die ganz gut sind. Andererseits muss man sich dann auch fragen, wieso spielen denn dann immer noch Grüll und Enjimba am Sturm, wenn sie es nicht können, wenn sie die Tore nicht machen? Von daher...
Ja gut, aber da musst du ja Clemens Fritz vor die Kurve holen.
Genau, ja, richtig. Also, genau. Also ich wollte dann auch noch zu Fritz kommen, ich wollte sagen, du hast ja mit Milosevic und Top zumindest zwei Stürmer auf der Bank, die theoretisch Neuner sind und vielleicht musst du die dann auch einfach mal ein bisschen mehr spielen lassen. Milosevic hat jetzt ja schon sein zweites Tor nach einer Einwechslung gemacht.
Ja, das ist ein Punkt, ja.
Also genau, dann kann man vielleicht nicht erwarten, dass Grün und Enjimba irgendwann plötzlich der Durchbruch gelingt, aber natürlich ist es eine Sache, die Tune nicht verantworten hat, den Kader, sondern vorgefunden hat und damit muss er jetzt irgendwie arbeiten. Also ich glaube, die Diskussionen mit Clemens Fritz, die werden mit jedem nicht gewonnenen Punkt noch größer werden in Bremen. Und die sind jetzt ja auch schon ziemlich groß. Also selbst die Fans haben sich ja schon mit Spruchbändern über ihn lustig gemacht, wegen dieser Leihgeschichte im Winter. Und ja, ich glaube nicht, dass der da, selbst wenn Bremen die Klasse hält, wird Fritz immer noch sehr in der Kritik stehen.
Ja, bei allen außer Klaus Filbri, aber das ist Teil. Das ist mal was für den Rasenfunk Royal dann. Maximilian, Entschuldigung.
Ja, bei uns ist es ja so, mein Podcast-Partner Reik, der ist ja Werder-Fan und es ist jede Woche, wenn wir dann so einen Podcast setzen und so ein bisschen über Werder quatschen, es dreht sich eigentlich jede Woche im Kreis, wir haben jede Woche den Schwerpunkt und wir kommen eigentlich immer auf dasselbe hinaus, dass man diese Trainer dieser Saison einfach nicht verantwortlich machen kann dafür. Daniel Thun tut mir inzwischen einfach nur noch leid, weil er diesen Spielerhaufen, ich finde, da kannst du nicht so richtig rausformen, genauso wie Horst Steffen, der erstmal nur einen Stürmer gebraucht hätte und ihn nicht bekommen hat. Das ist einfach respektlos, wie dieser Kader geplant wurde. Und dein Aspekt mit dem, ja, okay, wir holen die Jungs zur Kurve oder sagen ihnen, dass sie nicht hinkommen sollen. Aber ich glaube, man ist einfach in diesen Situationen nicht rational. Ich glaube, man kann der rationalste Mensch sein, aber wenn es um Fußball geht, ist man, glaube ich, 3 Minuten nach Abpfiff, sagt man, glaube ich, lieber, bitte kommt nicht. Oder man ist sauer und meckert die Spieler an. Ich glaube, das ist einfach in dem Moment zu viel. Ja. Und
aber auch glaube, hier ist es doch so, das ist doch der Kontext. Es liegt doch nicht an diesem Spiel, weil wir sind wir drei uns einig, dass eigentlich Werder dieses Spiel minimum einen Punkt mitnehmen muss, so wie sie gespielt haben.
Ja.
Till nickt. Ja, du auch. Und das also haben doch die Fans auch Bremen, gesehen. Es ist doch nur der Kontext und ich verstehe den komplett, aber und ich verstehe auch, dass man das jetzt nicht ausblenden kann nach Spielschluss. Das ist mir schon auch klar, aber ich will da schon wieder und wieder darauf hinweisen, dass wir ganz oft komplette Spiele aus dem Kontext heraus bewerten. Sie mussten jetzt gewinnen, in Anführungszeichen. Ja, sie hätten dieses Spiel eigentlich auch gewonnen. Ich guck mal gleich raus, wie die Statistiken sagen. Ja, es gab eine 79-prozentige Chance statistisch gesehen, dass es Werder gewinnt. Es gab eine 17-prozentige Chance, dass es unentschieden ausgeht. Es gab eine 4-prozentige Chance auf eine Niederlage. Das war einfach das beschissenst mögliche Spiel aus Werder Bremen-Sicht. Und ich verstehe, dass du dich darüber aufregst, aber Daniel Thun hat ja auch direkt nach dem Spiel gesagt, ich muss die Tür zu diesem Spiel jetzt sofort zumachen, weil hier werde ich nichts mehr gewinnen können. Ich mache jetzt die Tür zum Heidenheim-Spiel auf. Und das ist exakt so. Anders kannst du mit dem nicht umgehen, weil das war ein Tiefschlag. Aber nicht, weil sie so schlecht waren.
Ja, stimmt. Aber ich meine, sie haben ja trotzdem auch den Ausgleich geschossen und dann wieder ein Gegentor kassiert, wo zu viel Platz auf der Seite war. Ne? Also ich will jetzt nicht
in Schutz nehmen. Ja, verstehe ich.
Du musst und solltest als Bremen, dass er auch mit ganz anderen Ansprüchen in die Saison gestartet ist. Also da wurde ja auch leise von Europa gesäuselt. Manche also zumindest im Umfeld, ich weiß nicht, ob sie Akteure selber gesagt haben, aber so die allgemeine Stimmung war ja schon, wir holen uns jetzt auch einen Trainer, der was mit Ballbesitz anfangen kann und wir machen jetzt alles noch besser. Und die enttäuscht du halt in dem Moment. Und wenn du dann gegen so einen Gegner wie St. Pauli, der ja, wie wir gerade schon besprochen haben, auch extrem limitiert war, dann doch nochmal so ein Gegentor kriegst, nachdem du den Ausgleich schon geschossen hast. Vielleicht fehlt dann auch einfach was, ne?
Was ich, klar, also, was ich bei dieser ganzen Abstiegsthematik auch so prägnant finde, wirklich in der Endphase des Spiels, es wurde nur noch lamentiert auf Werder-Seite. Das ist wirklich, okay. Also natürlich verstehe ich das auch. Natürlich ist man frustriert, wenn man sich jetzt hier wirklich so dumm verliert. Aber das ist so dieser letzte Ausweg, den man macht, dass man sich nur noch anfängt zu beschweren. Also Jens Day, der hat wirklich ein respektloses Spiel gestern gemacht. Also was der teilweise auch in der ersten Halbzeit, ich weiß, das waren vielleicht jetzt nicht Großchancen, aber das waren Teilchancen, wo er auf jeden Fall mehr rausmachen muss. Und das ist ja quasi einer der besten Spieler. Das ist derjenige, der irgendwie zum Klassenerhalt diese Mannschaft bringen kann. Und das war derjenige, der nur lamentiert hat. Oder auch nach dem Gegentor. Ich weiß nicht, wie viel es bringt, wenn Senne Lühn zu Mio Backhaus geht, aber der hat den auf eine Art und Weise angeschnauzt. Der war sowieso schon fertig. Das war sein erster Fehler der Saison. In dieser Mannschaft läuft einfach nichts rund. Und wenn das die Fans sehen, also die sind ja nicht blind. Ich weiß nicht, auf welcher Seite. Nee, ich glaube, das war dann auf der Südkurve. Das Tor von Backhaus, aber
oder?
Was? War es Richtung Gästeblock?
Das war auf die linke Seite, Richtung
auf die Heimkurve was.
Ach so, okay, sorry.
Ich glaube, wenn sich das noch davor abgespielt hätte, ich glaube, da würde ich als Fan auch einfach mich hinter den 21-jährigen Torwart stellen und sagen, yo, es kann passieren. Der hat uns jetzt wirklich auch in dieser Saison schon Punkte festgehalten und ich finde es einfach brutal schwierig, wie sich diese Dynamiken in dieser Mannschaft da irgendwie entwickeln. Und da kann man noch so sagen, yo, wir hätten dieses Spiel nicht verlieren müssen. Ich bin auch immer ein großer Freund von Daten, aber sie haben es einfach verloren. Und du stehst auf Platz 17. Also von Europa war, glaube ich, nicht die Rede, Till, aber ich verstehe die Ambition. Man kam aus einer Zeit mit Ole Werner, wo man jedes Jahr wirklich ein komplett ungefährdetes Bundesliga-Jahr gespielt hat, auch unter Ole Werner schon mal nach Europa gucken konnte und mit Horst Steffen ein Trainer kam, der in Elversberg einen überragenden Job gemacht hat. Und ich glaube bei Werder, dass man sich diesen Verein, wie er im letzten Sommer war, so zerschießt mit einer Transferphase und einer Entlassung oder beziehungsweise mit einem Trainerwechsel, ich glaube, da würde es mir als Fan auch wirklich ganz weit oben stehen.
Also das verstehe ich alles, wobei man dazu sagen muss, also zwei Sachen. Zum einen, ich habe Hess Grunewald und Philbry verwechselt, sorry, ich meinte Hess Grunewald, der immer Clemens Fritz den Rücken stärkt. Und das zweite ist, ich finde, sie haben sich nicht mit einer Trainerentscheidung zerschossen, sondern dass es mit Ole Werner auseinanderging, war wirklich mit Ansage. Und ich weiß auch, dass andere Vereine, unter anderem Leipzig, schon früher mit Ole Werner gesprochen haben, so generell, was machst du denn nach deinem Vertrag bei Werder Bremen, als Werder Bremen, die komplett davon überrascht wurden, ich zitiere Clemens Fritz, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Also das war wirklich mit Ansage reingerutscht in eine unbefriedigende Situation, wo ich aber nicht komplett Werder die Schuld geben möchte, da hat auch Ole Werner schon auch seine Rolle mitgespielt. Aber was ich wirklich nochmal unterstreichen will, weil da habt ihr völlig recht, da habt ihr mich zu Recht eingefangen, die Körpersprache, sehr, sehr schwieriges Argument, ich weiß, aber die ist wirklich ein Thema bei Werder, da habt ihr recht. Ich habe das jetzt wunderbar hier aus meiner Statistik-Ecke versucht zu argumentieren, aber das ist mir auch aufgefallen, das ist richtig schlecht. Auch die Interviews von Marco Friedl, ich will ihn einfach nicht mehr hören nach Schlusspfiff. Es ist einfach, er hat doch selber keine Lust mehr. Also man merkt es und ich verstehe es natürlich. Man muss natürlich erwähnen, Felix Agu verletzt sich beim Aufwärmen. Das kommt natürlich auch noch mit dazu bei diesem Spiel. Ist keine Rechtfertigung, aber eine Erklärung für so manches, was dann vielleicht nicht gepasst hat. Aber ja, das stimmt. Also das Körpersprachenargument und eben auch den Eindruck, dass du noch 3 Stunden hättest spielen können und Werder hätte kein Tor mehr erzielt, das stimmt natürlich definitiv. Also dahingehend ist es verständlich und dahingehend ist die Situation von Werder schlimm. 19 Punkte, 1 Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz. Es geht jetzt dann gegen Heidenheim, dann an die Alte Försterei und dann kommt der erste FSV Mainz 05 nach Bremen. Es wird wahrscheinlich über die Heimspiele laufen müssen. Heimspiele haben sie Heidenheim, Mainz, Leipzig, Hamburg, Augsburg, Dortmund am letzten Spieltag. Für Dortmund geht es dann um die Meisterschaft. Okay, gut, das könnte nochmal schwierig werden. Auswärts ein bisschen schwieriger. Hoffenheim, Stuttgart, Union, aber auch noch Wolfsburg. Und damit Habe ich uns doch gerade in der Brücke gebaut. Wobei ich muss noch sagen, St. Pauli spielt gegen Hoffenheim. So, jetzt aber Brücke zu Wolfsburg. Wolfsburg hat ja auch noch gespielt an diesem Wochenende gegen den FC Augsburg zu Hause. Und es war ein Spiel, in dem immerhin viele Tore gefallen sind. Das kann man so definitiv schon mal festhalten. Am Ende waren es derer nämlich 5. Aber die Abfolge, die war für alle Wolfsburg-Fans einfach nur frustrierend. Denn obwohl man es schafft, in Führung zu gehen, durch Janne Gerhardt, der den gesperrten Maximilian Arnold vertreten hat, war er gesperrt? Ja, war gesperrt, ne?
Nee, verletzt.
Verletzt, genau, eben, wegen hat Probleme im Leistenbereich. So ist es nämlich, ja. Dass ich jetzt eine Gelbsperre bei Maximilian Arnold angenommen habe, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich da
jetzt drauf kommen sollte. Ja, das war jetzt auch nicht weit hergeholt.
Ja, genau. Ich habe einfach das Naheliegendste genommen. Aber in dem Fall war es Verletzung. Also, Janne Gerhardt trifft in der 41. Minute zum 1:0 und bringt damit Wolfsburg in Führung. Aber in der zweiten Hälfte kann Ribeiro schon in der 59. ausgleichen. Kento Shiogai schafft es dann in der 71. Minute nach einem tiefen Pass auf Amura, das 2:1 zu erzielen, aber wieder kommt Augsburg zurück. Das heißt, Wolfsburg verspielt schon die zweite Führung. In der 85. Minute holt Claude Maurice eine Ecke heraus, die dann Wafro an den ausgestreckten Arm bekommt. Eine ganz seltsame Szene, also wirklich ganz weird. Also bei Jerome Boateng 2016 gegen Frankreich bei der Europameisterschaft, da konnte man wenigstens noch erkennen, warum er in die Bewegung kam, den Arm so hochzunehmen. Aber bei Wafro, es war nicht zu sehen. Daniel Schlager gibt Strafstoß. Es gibt noch Gelb für Bellasieur und Jakic, die miteinander sich bekabbeln. Gregoritsch tritt an und verwandelt zum 2:2 und es kommt noch schlimmer. In der Nachspielzeit in der 92. Minute bekommt Claude Maurice einen tiefen Pass hinter die Kette und hat die Zeit, den Ball auf Rex Bitschei zu legen, der komplett frei im Rückraum schießen kann und zum 3:2 trifft. Kumbedi geht einfach nicht mit und deswegen hat Augsburg dann im Rückraum ein 3-1 und einer davon ist eben dann Rex Bitschei. Und das bedeutet eben, Maxi, dass Wolfsburg dieses Spiel verliert mit 2:3, damit auch nur 20 Punkte hat, so wie St. Pauli, damit punktgleich mit dem Relegationsplatz liegt, während Augsburg tatsächlich das Thema Abstieg wahrscheinlich jetzt zumachen kann. 8 Punkte Vorsprung sind es nach diesem Sieg. Wollen wir mit der Augsburger Perspektive beginnen, dass du dich dann in das Wolfsburger Leid richtig reinlegen kannst? Wie hat dir denn der FCA gefallen?
Also Augsburg hat mir grundsätzlich ganz gut gefallen, wie auch in den letzten Wochen schon unter Manuel Baum. Also sie schaffen es immer sehr gut, ihre Gegner, egal wer es ist, zu bespielen und schaffen sich auch immer was zu kreieren. Mich hat es auch gefreut, dass jetzt ein paar technisch stärkere Spieler wie einen Ribeiro oder auch ein Claude Maurice, der jetzt auch wieder ein bisschen mehr zu Form findet, der war ja unter Sandro Wagner schon relativ abgemeldet, dass der wieder ein bisschen in Form kommt und auch einen Matt Kümür. Das ist klar, dass er diese Wolfsburger Defensive vor Aufgaben setzt. Aber auch ein Fabian Rieder. Also du kannst da wirklich eigentlich echt eine gute Menge an Spielern aufzählen, die beim FC Augsburg wieder mehr in Form gekommen sind, beziehungsweise einfach diesen Aufwärtstrend zu verantworten haben. Und trotz alledem, da baue ich jetzt schon eine Brücke zum VfL Wolfsburg, es war schon schlecht, aber es war gar nicht mal so schlecht. Besonders in der zweiten Halbzeit und dass du dieses Spiel verlierst. Augsburg war jetzt nicht auf dem Level gut, dass man dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen konnte. Da muss man einen Punkt holen. Und ich finde, selbst wenn man so ein bisschen auf die Zahlen guckt, ich war jetzt am Samstag wirklich hart angefressen als Wolfsburg-Fan, aber wenn man sich selbst ein bisschen nüchtern diese Zahlen anguckt, musst du dieses Spiel nicht verlieren. Also es gibt auch gewisse Zahlen, zu denen komme ich auch gleich nochmal, wenn wir da über den VfL reden, aber ich finde, wenn man so auf die XG anguckt und die Chancenqualität, die war beim VfL Wolfsburg jetzt nicht schlecht.
Trotzdem war der FC Augsburg einfach sehr mutig. Also Claude Maurice hat wahnsinnig viel mit einem Kontakt gespielt. Da musst du auch echtes Selbstbewusstsein zu haben. Cesiger immer sehr weit nach vorne geschoben. Deswegen haben die auf dem linken Flügel echt immer relativ gut eine Ballzirkulation hinbekommen. Masengo extrem weiträumig gespielt. Der war eigentlich überall zu finden. Und dann kommt beim Stand von 1:2, im Grunde direkt nach dem Rückstand, kommt Uchenna Ogundu zu seinem Bundesliga-Debüt. Also ich muss sagen, mich hat Manuel Baum da auch mit manchen Entscheidungen durchaus überrascht. Also dass er dann auch Gregoritsch mit Ogundu einwechselt, das war nicht überraschend. Aber ich finde, Augsburg hat echt mutig gespielt. Und war das vielleicht dann auch letztlich der Unterschied zum VfL?
Nee, ich glaube, das hat wenig mit Augsburg an sich zu tun. Das ist, was sich die letzten Wochen so durchzieht beim VfL Wolfsburg. Es hat wenig damit zu tun, was der Gegner selber macht, sondern es ist einfach, man baut sich irgendwie jede Woche selber das so hin, dass man dieses Spiel nicht gewinnen kann. Und wie gesagt, ich möchte jetzt Augsburg jetzt nicht angreifen dafür. Die haben wirklich ein gutes Bundesligaspiel abgeliefert und die haben es auch dadurch wirklich verdient, aus diesem Abstiegsrennen raus zu sein. Aber wie gesagt, es ist einfach jede Woche, man hangelt sich wirklich vom nächsten Rückschlag zum nächsten und es wird immer schlimmer. Also ich dachte wirklich, ich habe beim Köln-Spiel am vierten Spieltag habe ich schon den Tiefpunkt der Saison gefunden. Dann wurde es aber immer wieder schlimmer. Dann waren wir beim Auswärtsspiel in Augsburg. Da dachte ich schon, ach du meine Güte, was wird das für eine Saison? Jetzt gegen Mainz, als wir da auswärts gespielt haben, da bin ich nach Hause gefahren und ich war wirklich so, yo, wo soll das hingehen? Und dieser Samstag, wirklich, das hat nochmal wirklich die absolute Krone drauf aufgesetzt. Und das tut mir leid, dass ich Augsburg jetzt dafür nicht so loben kann, weil die wirklich ein gutes Bundesligaspiel gemacht haben. Das, wie gesagt, die Muster haben mir auch gefallen. Auch, dass man in Giannoulis immer wieder in die Situation bekommen hat und diese rechte Defensivseite vom VfL spielen konnte, ja, weil diese Defensivseite nicht vorhanden ist. Also Kombedi, der kann einfach immer noch kein 1 gegen 1 verteidigen. Das war von Manuel Baum gut gecoacht. Aber trotz alledem, finde ich, liegt die Niederlage wieder eher an den eigenen Fehlern als jetzt wirklich an der Klasse des Gegners.
Aber wo liegen dann die Fehler? Ist es dann ein Fehler, aber ist es quasi für dich symptomatisch, dass Shiogai den Fehler von Jakic nicht nutzen kann zum 3:1? Das hätte ja im Grunde dieses Spiel beendet. Ich glaube, 83. Minute war das, da rutscht der Ball zu ihm durch, er läuft auf Damen zu und kommt an Finn Damen nicht vorbei. Also liegt es daran?
Ich glaube, das habe ich im Schwerpunkt auch schon gesagt, ich würde nicht die Fehler in der Offensive sehen. Natürlich, ich reg mich wahrscheinlich wöchentlich über Moamua auf. Auch die Situation, wie er es ausspielt. Du hattest es eben beim Spiel gegen Pauli gegen Werder schon gesagt, dass man die Situation nicht gut ausspielt. Also dieser Pass vor dem 2:1, den Shiogai da irgendwie noch reinbekommt, das ist einfach zu ungenau. Und Moamura garantiert dir jedes Jahr auf jeden Fall Punkte, die du holst, weil er mal wieder sein Spiel gefunden hat und mal einen Doppelpack macht. Aber trotz alledem ist das in der Offensive einfach sehr frustrierend. Aber dass du diese Spiele verlierst, hängt ja nicht damit zusammen, weil du schaffst es ja, deine Tore zu erzielen. Und du, wie gesagt, ich bin sogar nach dem 8:1 in München, bin ich nach Hause gefahren und dachte mir so, jo, die erste Halbzeit war ja sehr gefällig und wir haben es geschafft, was uns gegen Bayern München zu kreieren. Und wenn man jemanden wie Christian Eriksen dabei hat, also ich habe Arnold sehr attackiert in dem Schwerpunkt, den wir gemacht haben. Trotz alledem ist er ja auch immer noch jemand, der da wirklich auch was schafft, Raum zu schaffen, wo man was rausziehen kann. Und diese Defensive, die beim VfL Wolfsburg ist, könnte vielleicht sogar dazu führen, dass man dieses Jahr absteigen könnte. Und es sagt mir zweimal jeder, Wolfsburg steigt nicht ab, weil wir wieder im Winter wieder ganz, ganz viel Geld ausgegeben haben und wir ja auch immer noch einmal den Trainerwechsel vollziehen können. Aber da habe ich eher die Lage, wie bei Gladbach, ich weiß nicht, was ein Trainerwechsel großartig bringen soll. Das hatte ich bei Simone schon. Das war klar, dass das gemacht werden muss. Wenn es bei Bauer jetzt so weitergeht, muss es auch gemacht werden. Aber ich weiß nicht, wo es mit dieser Mannschaft noch hingehen soll, wenn diese defensiven Aussetzer wöchentlich passieren.
Ich überlege jetzt die ganze Zeit, was ich dagegen argumentieren kann, aber tatsächlich das Spiel, das war schon dahingehend frustrierend, möchte ich sagen.
Es gibt noch eine Sache, die man auch einwerfen könnte, die hat Daniel Bauer auf der Pressekonferenz sehr prägnant angesprochen, war die Thematik, dass Augsburg im Zweikampf einfach viel härter war. Das ist so eine Sache, auf die du aufbauen musst, dass du wirklich im Duell viel mehr Intensität mit reinbringst. Ich glaube, er hat es dreimal in einem Satz gesagt, ein Foul zu spielen. Da ist der VfL Wolfsburg einfach zu zimperlich. Man kann diese Situation auch einfach abbrechen, indem man einen Foul zieht. Natürlich gibt es einen Standard und da kann es auch wieder gefährlich werden. Aber ich weiß nicht, warum man sich nicht einfach mal eine Karte zieht und irgendwie versucht, die Punkte dann in Wolfsburg zu lassen. Und sind A, Konzentrationsprobleme, B, sind das, also diese Wafro-Thematik, das ist, ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Und die andere Thematik, es ist einfach vielleicht auch mal ein bisschen, auch mal unfair zu spielen. Das muss einfach mal sein. Also nicht mal unfair, sondern einfach aggressiver zu spielen. Und da fehlt es auch schon im Mittelfeld und in der Verteidigung, dass man diese Situation schon vorher entschärfen kann. Es muss nicht jede Situation perfekt verteidigt sein.
Ja gut, aber dass Christian Eriksen sich da jetzt nicht reinhaut Und also in den Vs pro Spiel gibt es einen Unterschied von 0,7 pro Spiel zwischen Augsburg und Wolfsburg. Augsburg viertmeisten Vs der Liga, Wolfsburg achtmeiste Vs der Liga. Also weiß jetzt nicht, ob ich es daran ablesen würde.
War jetzt nur mein Eindruck, den ich jetzt vom Samstag hatte.
Ja, ja, am Samstag gebe ich dir recht.
Was Daniel Bauer gesagt hat. Und das sind diese Spiele, die du über den Kampf ziehen musst, weil Augsburg, da weißt du einfach, dass es diese kämpferischen Spiele sind. Du weißt, wenn der FC Augsburg kommt, du wirst eine hohe Intensität gegenbekommen. Und ich finde, die musst du einfach versuchen, an diesen Spieltagen zu matchen. Und sonst verlierst du diese Spiele. Und das ist, glaube ich, der Punkt, ja, okay, den Bauer ausdrücken wollte und den ich ausdrücken wollte.
Ja, ja, okay, das stimmt schon. Till, es sah mehrmals so aus, als ob du was sagen wollen würdest. Wenn du magst, gerne.
Ja, also zu der Intensität vielleicht eine Sache. Ich meine, Augsburg ist ein gutes Beispiel. Die haben sie unter Wagner nicht mehr gehabt, nachdem sie die jahrelang hatten. Und mit Baum haben sie die wieder zurückbekommen. Also ich glaube, Bundesligaspieler müssen ja einfach auf einem gewissen körperlichen Niveau sein, um überhaupt diese Liga zu erreichen. Also sollte es schon möglich sein, die irgendwie dazu zu bringen, auch ein bisschen enger und härter zu spielen. Also vielleicht hilft es schon, wenn die Mannschaft ein bisschen kompakter steht. Ich habe jetzt das Spiel am Samstag halt nicht gesehen, deswegen kann ich nicht sagen, wie kompakt Wolfsburg stand. Ich habe nur die Tore gesehen. Aber vielleicht wird es schon helfen, die Mannschaft einfach ein bisschen die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen vielleicht ein bisschen enger zu machen. Und ich glaube, das ist auch wieder so eine Führungsfrage. Also ich glaube, dafür muss ich das Spiel nicht gesehen haben, um mich halt zu wundern, warum man halt 2-1 im Abstiegskampf in Führung geht und dann danach nicht konzentriert genug verteidigt. Und das hatten wir schon bei Bremen das Thema, das nach dem Ausgleich, bei Heidenheim auch. Also ich glaube, da sind die Trainer einfach dann gefragt. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich wollte nur zu der Intensität was sagen.
Ich wollte mich jetzt auch nicht schützend vor Daniel Bauer stellen, weil ich finde auch, dass er personell wirklich arge Fehlentscheidungen trifft. Also es tut mir leid, dass ich jetzt wieder auf Kombedi reiten muss. Aber das war, wie gesagt, wenn ein Spieler kein 1 gegen 1 verteidigen kann, dann kriegst du Probleme defensiv. Und wenn es die anderen nicht auffangen können, ich finde, Dennis Wavro, du hast ihn letzte Woche im Spieltagsrückblick sehr gelobt.
Ja, das ist mir auf die Füße gefallen.
Das ist jetzt, hat er sich mit einem Spiel wieder komplett eingerissen. Ja. Unter der Woche wurde Moritz Jens klar und deutlich als Abwehrchef bezeichnet. Also was Moritz Jens ist vielleicht irgendwie ein guter Innenverteidiger bei einem Team, was nicht Wolfsburg heißt, aber der spielt beim VfL Wolfsburg wirklich eine desaströse Bundesliga-Saison. Und jemanden wie Kuliarakis, das ist erstens dein bester Innenverteidiger, meiner Meinung nach, dein größtes Innenverteidiger-Talent. Und dass du auf den nicht baust, das ist wahrscheinlich auch noch derjenige, der am meisten was aus dem Druck auflösen kann, dass du mal diesen Dauerdruck irgendwie wegbekommst. Man hat es perfekt im Dortmund-Spiel gesehen. Da war die Defensive, weil du wieder dieses Duo hattest, aus Wavro und Kolirakis, das war wahrscheinlich die beste defensive Leistung der Rückrunde. Und ja, und ich muss auch nochmal auf die mentale Sache gehen. Man hat 23 Punkte nach Führung verspielt. Es war eben bei RB, als du es gesagt hast, Max, war es schon wirklich eklatant. Aber 23 Punkte, selbst wenn man nur die Hälfte davon geholt hätte, wäre man heute Achter. Und das ist einfach unerklärlich.
Und ich habe noch eine weitere Frage an dich, weil ich konnte jetzt nicht rausrecherchieren. Matthias Swarmberg spielt auf dem linken Flügel, bringt 9 Pässe zum Mitspieler, davon geht einer nach vorne. Alle anderen, Entschuldigung, ich muss lachen, aber seine Passmap sieht einfach wirklich so albern aus. Geht alles zurück. Warum hat der auf einmal auf links gespielt?
Gute Frage, weil er letzte Woche über die linke Seite ein Tor erzielt hat.
Aber es ist ja schon was Neues, oder? Also ich habe da jetzt nichts irgendwie vergessen, dass er das irgendwie schon öfter gemacht hat in dieser Rolle.
Letzte Woche kam er rein. Ich glaube, er soll wirklich derjenige sein, der dann, also Swarmberg ist ja keiner, der jetzt undynamisch ist und nicht auch mal andribbeln kann und so weiter. Problem ist dabei nur, er kriegt es halt nicht hin, einen 1 gegen 1 aufzulösen, sondern das ist jemand, der dann auch den Raum vor sich braucht. Ich glaube, das war der Plan dahinter. Aber bei Swarmberg, das ist für mich der designierte Spieler, den du ab der 60., 65. bringen kannst, der dir dann wirklich auch richtig Impact geben kann. Aber jemand, der von Beginn an startet und die gegnerischen Verteidiger noch richtig da sind, der löst dir kein 1 gegen 1 auf. Und deswegen, Augsburg hat ihm keine Räume angeboten und deshalb kam überhaupt nichts zustande. Und ich habe es selber nicht so ganz verstanden, warum man jemanden wie Shiogay rausgenommen hat, warum man es nicht wieder mit Kevin Paredes probiert hat, weil der immer wieder ein Unruheherd war, auch gegen Borussia Dortmund, weil er diese Bälle gespielt hat ins Zentrum, die immer wieder gefährlich geworden sind. Und ich glaube, das sind einfach so Personalfragen, die jetzt, das ist jetzt mal eine Personalfrage in der Offensive, die Daniel Bauer auf jeden Fall für nächste Woche gegen Stuttgart lösen muss. Und dann muss man ohnehin mal gucken, ob er, wenn das Spiel wieder verloren wird, ob er dann überhaupt noch im Amt ist.
Aber das wäre jetzt nämlich dann auch so meine abschließende Frage an dich gewesen, beziehungsweise ich weiß nicht, wie viel das schon abschließt oder ob da nicht neue Themen aufgemacht werden. Aber das Problem bei Wolfsburg ist ja, dass es nicht immer alles eindeutig schlecht ist, sondern du hast dann eben so ein 2-2 gegen Leipzig, wo die irgendwie alles brauchen, um noch überhaupt zu diesem 2-2 zu kommen. Und du hast eben auch Phasen hier gegen Augsburg, die besser waren, auch bei allem, was wir jetzt aber auch zu Recht kritisiert haben. Wenn ich mir jetzt die verbleibenden Spiele angucke, dann sehe ich Stuttgart, HSV, Hoffenheim, Werder, Leverkusen, Frankfurt. Wenn wir jetzt mal allein diese 5 Spiele nehmen, wie viele Punkte holt deiner Meinung nach Wolfsburg da noch?
Weißt du, ich habe das Verzweifelste gemacht, was mein Fußballfan am Wochenende machen kann.
Tabellenrechner.
Ich habe den Kicker-Tabellenrechner angeschaltet.
Auch schon so oft gemacht, ja.
Das ist wirklich der letzte Weg, den man eigentlich tun sollte, weil es trifft am Ende sowieso 0,0 ein, was man da eintippt. Aber du musst auf diese Spiele, wie zum Beispiel dem HSV, wo man in der Hinrunde schon drei Punkte sich ergaunert hat, muss man bauen. Man muss das direkte Duell ziehen, weil man es jetzt wirklich in einigen Fällen nicht getan hat. Man muss gegen Werder Bremen gewinnen. Das ist der wahrscheinlich designierte Pflichtsieg der Saison. Und ja, sonst kriegst du Probleme, wenn du deine Spiele nicht ziehst. Also ich denke, der VfL schafft es immer auch sehr gut, gegen dominantere Mannschaften da vielleicht was mitzunehmen. Ich gucke jetzt das Frankfurt-Spiel an, das Leverkusen-Spiel. Stuttgart könnte nächste Woche natürlich auch eine Möglichkeit sein. Du hast sehr viele Möglichkeiten. Die kommen unausgeruht von der Euroleague zurück. Das ist halt die Frage, wie viel Sebastian Hoeneß rotiert und das Spiel dann am Donnerstag bestreitet. Aber trotz alledem hast du viele Chancen. Es ist nur die Frage, wie viel du da wirklich rausholst. Also ich mach's mir nur mal kurz auf für die Spiele, die du mir gesagt hast. Pflicht wären... Boah, schwierig. Ich würde sagen, also wenn man da 8 Punkte rausholt.
Krass, ich wäre jetzt bei 4 gewesen. Und zwar alle gegen HSV und Werder. Alles andere.
Hättest du gesagt? Quasi.
Ja, hätte ich gesagt.
Nein, also
und dann wird es aber super eng.
Ich glaube nicht daran, dass die 8 Punkte holen. Aber das wäre das Ziel, was man auf jeden Fall kommunizieren sollte und worauf man bauen kann, weil man diese Spiele gegen die Mannschaften oben bei Besitz dominantere Mannschaften immer besser gestaltet. Weil, also das ist ja beim VfL so, man hat es gegen Dortmund gesehen, man hat das beste Spiel der Rückrunde gemacht, man hat gegen RB hat man es geschafft, irgendwie einen Punkt mitzunehmen aus diesem Spiel. Und ich glaube, das sind die Sachen, wo du drauf bauen musst. Ich glaube, gegen Hoffenheim wird es brutal schwer. Ich glaube, da wirst du auf gar keinen Fall einen Punkt holen. Aber selbst, wie gesagt, du hast ja die Möglichkeiten gegen Stuttgart. Du musst da was mitnehmen. Und sonst könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es heißt, der VfL Wolfsburg macht das Unmögliche möglich und steigt in die zweite Bundesliga ab.
Bleibt über die Relegation drin, wenn du mich fragst. Ja,
das kriege ich nicht mehr hin. Also du hast zwar gesagt, ich habe noch einen Puls bei der Ache-Thematik, aber ich glaube, dann spätestens ist bei mir alles vorbei.
Ja, okay, verstehe ich. Till? Achso, du hattest so Luft geholt.
Genau, ich hätte noch ein paar Fragen, aber ich höre mir einfach mal den Schwerpunkt an, den ich noch nicht gehört habe, und ich denke, da werden die beantwortet. Von daher,
ja,
würde ich sagen.
Ich glaube, die meisten haben wir davon da wirklich schon besprochen. Ich glaube, also ich bin halt jetzt extrem gespannt, wie jetzt die nächste Aufstellung aussehen wird. Denn meine These ist, und ich weiß, hier Sofa-Nerd und so weiter, nie selber Trainer gewesen und so weiter, ist alles sehr einfach. Aber meine These wäre, die Zeit von Rotation, rumprobieren, Spieler rumschieben, die muss jetzt vorbei sein. Es dürfen nur die Spieler spielen, von denen du wirklich der Überzeugung bist, auch der inneren Überzeugung, also nicht nur irgendwie Amura, weil er Tore schießt, sondern nur, weil du auch glaubst, Amura schießt uns zum Klassenerhalt. Diese 11 Spieler dürfen spielen und nur Verletzungen dürfen dazu führen, dass du an der Startelf was veränderst. Im Spiel kannst du dann immer noch reagieren, aber dieses Hin und Her, was man einfach bei Wolfsburg jetzt schon wieder hatte, das muss jetzt einfach aufhören, weil anders, wie soll denn das sonst mal irgendwie eine Basis bekommen, dieses Spiel, auch in defensiven Abläufen? bin gespannt, ob Daniel Bauer das jetzt macht. Ob er jetzt sagt, okay, gut, jetzt lege ich mich halt fest. Und dann musst du halt harte Entscheidungen treffen. Spielt Wafro, ja oder nein? Spielt Amura,
ja oder nein? Das hat er ja versucht.
Ja.
Das hat er ja versucht mit den Aussagen. Und dann verstehe ich
es. Dann rudert er zurück.
Das ist komisch, oder? Na gut. Wie gesagt, das ist, glaube ich.
Wollen wir ihm jetzt mal nicht zum Baueropfer machen? Haha, das wäre auch ein bisschen viel. Okay, aber dann, also liebe Hörerinnen und Hörer, hört euch nochmal den Schwerpunkt an. Er ist nicht schlecht geworden durch das, was Wolfsburg danach gemacht hat. Das muss man leider so sagen. Und jetzt schauen wir mal an, wie es dann am 24. Spieltag beim VfB Stuttgart läuft für den VfL. Für Augsburg ist die Situation natürlich viel positiver. 28 Punkte bedeuten 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Man spielt jetzt zu Hause gegen den 1. FC Köln. Da könnte man im Grunde alles dicht machen. Aber selbst dann, wer glaubt tatsächlich, dass die Teams, die da hinten liegen auf dem Relegationsplatz oder schlechter, dass die noch 8 Punkte auf Augsburg aufholen? Also wir glaube ich nicht hier in dieser Runde. Soweit lehnen wir uns alle aus dem Fenster. Dann haben wir jetzt noch unsere Spieltags-Awards, die wir vergeben wollen. Jeder kürt seinen MVP, seinen Unsung Hero und seinen Moment des Spieltags. Es gibt eine Fülle an Möglichkeiten. Also ich habe einen unheimlich vollen Zettel. Es wird hier auf jeden Fall zu harten Entscheidungen kommen, so wie sie vielleicht Daniel Bauer auch treffen müsste. Till, wenn du magst, dann darfst du mal beginnen. Wer ist denn dein MVP dieses Spieltags geworden?
Oh, wenn ich MVP frei habe, dann bin ich überrascht. Ich hätte gedacht erst, würde ich sagen, Ehren Dingschi ist mein MVP des Spieltags. Also, weil ich fand, der war bei jeder Situation, die Heidenheim gestern hatte, beteiligt. War unfassbar agil, auf beiden Seiten zu finden, war gut im Passspiel, ist gut in die Tiefe gegangen, hatte auch gute Abschlüsse. Also, sein Tor hat er gut gemacht und der hatte auch noch diesen einen, wo er reinzieht von links und mit links auf die lange Ecke schießt, der auch gut hätte reingehen können. Holt den Elfmeter raus. Ja, und ich habe es ihm total gegönnt, weil ich glaube, dass die letzten anderthalb Jahre für ihn jetzt auch nicht so leicht waren, nach seiner Breakout-Saison bei Heidenheim dann in Freiburg so gar nicht zu funktionieren. Von daher habe ich mir gedacht, schön, dass es so gut war und habe irgendwie mit so einem halben Auge nach Freiburg und Bremen geguckt, die einen Dingschi in der Form sicherlich gut gebrauchen könnten. Bei Bremen, da kommt er ja ursprünglich her und Freiburg hat ja auch im letzten Drittel dann manchmal so Schwierigkeiten, die Dingschi gar nicht hatte gegen Stuttgart.
Fair, Ehren Dingschi, eine sehr gute Wahl. Max, was ist dein MVP?
Ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe das wie im Basketball gemacht. Da heißt es immer, das ist der wichtigste oder beste Spieler des besten Teams. Und es ist natürlich nicht das beste Team, sondern ich habe darauf bezogen, was der wichtigste Sieg dieses Wochenende war. Und deswegen habe ich Hauke Wahl genommen.
Ah,
hat das Tor erzielt.
Ja.
Hat überragend auch defensiv gespielt. Schade, dass er diesen Ball beim Gegentor nicht noch wegverteidigen konnte. Aber Hauke Wahl ist mein MVP.
Sehr, sehr gut. Ja, Hauke Wahl hätte ich auch genommen. Der hat 7 von 7 Zweikämpfen gewonnen, 8 Balleroberungen gehabt, 13 klärende Aktionen, 2 Tacklings gewonnen und dazu noch dieses Tor gemacht. Also Hauke Wahl wirklich sehr, sehr gut. Okay, dann muss ich jetzt überlegen, wie ich hier umswitche. Ah, oh, ich habe so viele Leute diesmal auf meinen Zetteln. Es gibt einen ganzen Chor an Unsung Heroes. Wen ziehe ich jetzt noch oben? Plus, ich kann hier einen nicht mehr lesen, den ich mir aufgeschrieben habe während der Sendung. Na toll, Max, wen nehme ich? Ah, wenn ich jetzt wüsste, welche Unsung Heroes ihr nehmt. Wen muss ich jetzt hier herausheben? Also nicht von Bayern, nicht von Leipzig, nicht von Dortmund, weil es ist zu offensichtlich. So muss ich sein. Ragnar Ache wird auf jeden Fall noch vorkommen, deswegen muss ich ihn hier nicht erwähnen. Muss ich wirklich zum 1000. Mal Nadim Amiri nehmen? Nee, habe ich auch schon zu oft gewählt. Nein, ich nehme nicht Nadim Amiri. Also Honorable Mention wäre natürlich wie immer ein MVP gewesen. Aber dann gehe ich tatsächlich auf Diandra Mai von Heidenheim. Denn ist eigentlich ein Unsung Hero, da war er auch, aber meine Unsung Hero-Liste ist wirklich sehr lange, muss ich sagen. Der hat, finde ich, sehr, sehr gut gehalten. Letztlich verhindert er auch die Niederlage und wenn Heidenheim das verliert, dann ist die Saison vorbei, so ehrlich muss man sein. Deswegen, mein MVP hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, plus die Probleme, die wir manchmal bei Ramay gesehen haben, wenn er angelaufen wird, diese Hochrisikopässe in den Sechserbereich und so weiter, macht er gar nicht mehr. Also ich hoffe, dass das jetzt so bleibt, aber der hat sich echt stabilisiert und da können alle Dortmund-Fans sich drüber freuen, glaube ich auch, dass Diandra Mai so stabil spielt. Also mein MVP, boah, war das jetzt schwierig, mich zu entscheiden. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr noch für Unsung Heroes habt. Till, leg mal los.
Demirovic.
Okay.
Ich finde natürlich kein MVP und kein richtiger Hero, weil seine Tore nicht gezählt haben, aber das Anzeigen hat er sich damit verdient, dass er trotz des Frustes über sein nicht gegebenes Tor dann Mittelstädt den Ball überlässt, der ihn sehr souverän reinschießt. Da gibt es auch andere Stürmer in der Bundesliga, die dann mit dem Kopf durch die Wand zum Everpunkt marschieren würden. Und dann macht er noch ein Tor und es zählt auch nicht und er hat danach gesagt, es tut brutal weh. Ja, und von daher würde ich sagen, ja. Und wenn ich es mir erlauben darf, würde ich noch kurz Alex Kral erwähnen wollen, weil die meisten werden das Spiel nicht gesehen haben und ich denke auch nicht, dass es in irgendwelchen Highlights zu sehen ist, aber der wurde eingewechselt in der 70. Minute, um die Führung zu retten für Union und dann hat man sich endgültig entschieden, Offensive findet heute nicht mehr statt, nachdem Jong auch noch runter war. Und dann hat er auf der linken Seite ab und zu mal den Ball bekommen und ist dann wie ein Rugby-Spieler nach vorne gerannt, hat seinen Hintern reingedreht, um den Ball abzublocken und dann so einen kurzen Pass zurückgespielt und auf die Art und Weise immer Raumgewinn erzielt oder einen Freischuss rausgeholt. Also da war Fußball dann endgültig kein Fußball mehr, sondern Rugby bei Union und da musste ich sehr lachen drüber. Von daher.
Das Ein-Mann-Alex-Kral-Gedränge. Ich mag es sehr, sehr, sehr schön. Ja, gefällt mir gut. Wenn wir jetzt noch den Umgang mit Schiedsrichtern aus dem Rugby übernehmen können, dann bin ich sehr, sehr glücklich. Maxi, was ist dein Unsung Hero?
Es ist gut, dass du gerade noch das Union-Spiel genannt hast, Till. Ich gehe nämlich auch wieder zum Heidenheim-Spiel zurück. Ich hatte es ja schon angekündigt, weil ich mich da relativ stark zurückgehalten habe. Ich würde ganz gerne mal Arion Ibrahimovic loben, dass der wirklich so ein Spiel gemacht hat. Ja, es war ein Elfmeter-Tor, aber sonst hat er auch sehr, sehr viel kreiert, ackert da die rechte Schiene ab. Du hast es schön gesagt, ja, sei bitte schön hinten. Das hat oft funktioniert, leider nicht immer, aber trotz alledem, ich hätte nicht damit gerechnet, dass er so einen Impact bei Heidenheim haben kann und das ist aktuell wahrscheinlich einer der Unterschiedsspieler bei Heidenheim, dass sie wenigstens noch so Spiele haben, wo sie dann zeigen, yo, wir sind auch noch da und deswegen Arion Ibrahimovic, Unsung Hero. Wird mir viel zu wenig drüber geredet, über den Spieler.
Ja, sehr, sehr gut. Sehr schön. Okay, dann gehe ich jetzt weg vom Heidenheim-Spiel. Also es tut mir leid, lieber Sirlot Conte, ich kann dich nicht nehmen. Das geht einfach nicht. Ich werde auch nicht nehmen Alexis Claude Maurice, weil der so hell strahlt bei Augsburg, dass er, glaube ich, nicht mehr unsung ist. Und ich gehe zurück zu einem Spieler, der wurde zwar vorhin schon nochmal erwähnt, aber genau aus den Gründen, die du da genannt hast, Max, möchte ich Jordan Torunariga auch nominieren, weil eben also die große Frage war, ohne Vuskovic, wie spielt der HSV? Und die Antwort war, ja, einfach mit jemandem, der sich verkleidet wie Vuskovic und das hätte man nicht gedacht. Also Torunariga, wirklich super, super gutes Spiel gemacht und deswegen mein Unsung Hero dieses Spieltags. So, und jetzt kommen die Momente des Spieltags. Ja, bin ich gespannt. Till, was ist es geworden?
Na gut, wenn ich anfange, dann muss ich ja Ragnar Ache nehmen. Geht ja gar nicht anders. Also so ein Tor. Vorhin hast du gesagt, wie Klaus Fischer, und da habe ich mir gedacht, wäre schön, wenn Ragnar Ache noch ein paar Tore mehr schießt, damit man sich in Zukunft auch noch an den Spieler erinnern kann, weil ich habe nichts von Klaus Fischer gesehen, außer sein Fabrizio im Sportstudio mal, wo er mit über 60 nochmal nachgestellt hat.
Oh, Till, ey, da bitte ich dich aber, möglichst schnell mal ins YouTube-Rabbit-Hole abzutauchen. Klaus Fischer kann man sich sehr gut angucken.
Ja, glaube ich. Aber ich habe ihn halt nie live gesehen und dann hat man ja nicht so einen Bezug zu den Spielern, sondern hört nur immer Fabrizio wie Klaus Fischer. Von daher würde ich sagen, Ragnar Ache, drücke ich die Daumen, dass er es ihm nachtut. Und ich habe es auch gesagt, um noch eine kleine Anekdote zu erzählen, weil genau hier bei dem Fenster ist letzten Montag der Rosenmontagszug lang gegangen und da fährt auch immer der Wagen des FC Köln mit und zwei Spieler waren drauf, El Mala und Ache. Und Ache war einer der wenigen Leute, die sich dazu hinreißen haben, hier in den vierten Stock zu versuchen, die Kamelle reinzuschmeißen. Und der hat tatsächlich zweimal getroffen mit so einer Tüte Erdnüsse. Also das Tor hatte ich angekündigt und von daher. Also
doch Unsung Hero auch.
Ja, Unsung Hero ist ja mein Fenster.
Moment der Woche. Ja, stark, okay. Im vierten Stock hat er natürlich beim FC auch schon manches Mal geschossen, aber schön, dass es diesmal gewollt war. Der lag zu nahe. Maximilian, hast du noch was anderes als Ragnar Ache oder möchtest du dich anschließen, was auch okay wäre?
Das ist die einzige Kategorie, wo ich mir zwei Sachen aufgeschrieben habe, weil ich dachte gestern, ich muss mich festlegen, als ich mein Skript hier geschrieben habe und ich fand es einfach sehr schön, dass Christian Streich wieder da war. Ich habe das erste Mal wieder gesehen, dass er immer wieder so ein bisschen Präsenz gezeigt hat. Stand ja, glaube ich, vorm Spiel da mit Rucksack beim Interview. Das war wirklich wie so ein Schuljunge. Es hat nur noch diese Schultüte gefehlt. Und nach dem Spiel dieses Gespräch da zwischen Streich und Company, Streich nochmal Company für die Pressekonferenz gelobt hat, die er da abgehalten hat und sich auf diese Vinicius-Sache nochmal bezogen hat. Das fand ich sehr schön. Ich habe das Interview heute Nacht noch gesehen und ich habe es dann noch ganz, ganz schnell auf mein Skript dazu geschrieben. Und ja, wie gesagt, ich habe mich wirklich gefreut, mal wieder Christian Streich zu sehen und im Zusammenspiel mit Vincent Kompany, weil das für mich zwei Trainer sind, gegen die ich eigentlich nichts sagen kann. Ich finde beide wirklich sehr, sehr sympathisch.
Und dann landen wir auch bei meinem Moment des Spieltags. Es wurde mir ein bisschen auferzwungen aus der Rasenfunk-Community und andere Leute haben mir das auch schon geschickt. Also ich muss dann den Pressekonferenzausschnitt von Vincent Kompany eben auch nochmal nennen. Wir haben in der Ligatour ja schon versucht, diesen ganzen Rassismusvorfall gegenüber Vinicius Junior aufzuarbeiten und Vincent Kompany hat das aber nochmal geöffnet und seine Worte sind ja dann auch nochmal viel, viel wichtiger, weil man sollte ja den Betroffenen zuhören und nicht immer selber versuchen, schlau daher zu reden. Deswegen werde ich auch tatsächlich diese 12 Minuten an diese Sendung hier dranhängen, nach dem Outro. Also falls ihr es noch nicht gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann bleibt einfach dran. Ich hänge das einfach unkommentiert und ungeschnitten hinten dran, dann könnt ihr es selber nochmal hören. Das war einfach, also da hat der FC Bayern schon großes Glück, dass er einen Trainer hat, der in der Lage ist, überhaupt so etwas aufzuarbeiten und bei allem, was man auch an Vincent Kompany sicherlich auch kritisieren kann soll, aber das jetzt einfach mal so hier stehen bleiben, weil es auch ein wichtiges Thema ist. Und unsung Hero meiner Momente des Spieltags, wenn ihr euch das Tor von Ragnar Ache nochmal anguckt, und ich würde euch wirklich sehr empfehlen, tut das, gibt es ja jetzt in genügend Zusammenfassungen.
Ich weiß, was du sagen willst.
Die Reaktion von Özgacar.
Ja.
Es ist so fantastisch. Ich glaube, aus der Hintertor, hinter dem, also auf der Gegenseite, wenn du aus diesem Blickwinkel das siehst, dann siehst du Özgacar, wie er sich völlig fassungslos an den Kopf fasst. Das ist also die Hands of God. Sie haben ja schon Ragnar Aches Fallrückzieher, haben sie ja schon verwirklicht. Jetzt bitte also unbedingt Özgacar. Wobei ich weiß nicht, ob die Mimik so wirklich dann stehen bleibt, wenn man in deren Stil. Naja, auf jeden Fall, also hängt es in Louvre und macht bitte auch Özgacar mit drauf bei diesem Fallrückzieher-Tor. Sehr schön. Ja, ihr zwei, dann danke ich euch sehr, sehr herzlich. Das hat große Freude gemacht, mit euch über den Spieltag zu sprechen. Maximilian wird jetzt noch eine weitere Aufnahme machen. Ist sie dann für den MVP-Club? Können wir dich da nochmal hören?
Das ist unsere Montagsaufnahme. Kommt ja immer um 21 Uhr, unser yes. Podcast online. Und das ist dann auch für heute, ja.
Na dann wünsche ich dir gute Stimmbänder und danke, dass du dir trotzdem Zeit genommen hast für den Rasenfunk. Danke dir. Und ich danke natürlich auch Till Oppermann von der Sportschau. Schön, dass du mal wieder dabei warst, lieber Till. Bis zum nächsten Mal, nicht so lange, wobei in meinem Kopf warst du ja in der Hinrunde mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob wir das on-air oder off-air geklärt haben. Danke dir, Till, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, gerne wieder. Bis bald.
Und viel Spaß mit den Nüsschen aus der Hand von Ragnar Ache, beziehungsweise vielleicht jetzt auf eBay stellen. Also wenn man in irgendeiner Stadt damit Geld verdienen könnte, dann in Köln. Das glaube ich. Also vielen herzlichen Dank euch beiden und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Ihr wisst ja, ihr habt den Rasenfunk hier möglich gemacht. Ihr habt es auch möglich gemacht, dass wir unseren Gästen ein kleines Honorar zahlen können. Und vor allem, ihr habt es möglich gemacht, dass der Rasenfunk Paywall werbe- und sponsorenfrei sein kann. Und ich glaube, ich habe da mal wieder ein bisschen mehr drauf geachtet, so auf die Werbeumgebung von Fußballspielen. Meine Güte, bin ich froh, dass es das hier alles im Rasenfunk nicht gibt und auch so manche Podcast-Werbung, die wirklich einfach genauso ätzend werden, wie man es sich immer gedacht hat, mit der weltweit besten Conversion, if you know, you know. Also ich bin froh, dass wir das hier nicht machen müssen im Rasenfunk und ich trotzdem das hier als meinen Beruf ausüben kann. Vielen, vielen Dank. Feedback sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de und ansonsten freue ich mich, wenn ihr uns weiterempfehlt und oder bewertet. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Werdet oder bleibt gesund. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, machen wir die letzte Frage zu dem Punkt, weil es ja auch diesmal auch um Spieler geht, nicht nur um Publikum.
Yeah, I'm going to answer it in English if possible, so I can be a bit clear about what I'm saying. But it's a difficult topic because I think it happens in this day and time anyway, where these type of topics are even more difficult to discuss, it seems, than it used to be in the past, you know, so... You have on one side, because I watched the game live. I tried to to watch the Dortmund game, but it was on prime apparently, so I didn't have the right thing. So I ended up watching Madrid and Benfica, and I was really intrigued by the game, you know. So I saw it happen live, and then there's a couple of different components to this story. This first is what happens on the pitch. Second is what's happening in with the fans as well. Third is what happens after the game. And for me, in those three things, there's some clear separations we need to make. So what happens on the pitch for me, you have Vinny Jr., who, when you watch the action itself, his reaction cannot be faked. You can see it. His reaction is an emotional reaction. I don't see any benefit for him to go to the referee and put all this misery on his shoulders. There is absolutely no reason for Vinny Jr. to go and do this. And he does it, and when he does it, I think in his mind, he's doing it more because it's the right thing to do in that moment. So he goes and does it, and next to him you have Kylian Mbappe, who normally always stays quite diplomatic and on every side, and Kylian Mbappe is really clear about what he heard and what he saw, and is even more clear after the game when he speaks about it. So all of this happens, but then of course you have a player who's hiding what he's saying in his shirt. And on the end, you have this side of it, which I think is a little bit okay. You have a player who's complaining. You have a player who says he didn't do it. And I think unless the player himself comes forward, it's difficult. It's a difficult case. So I understand this. But then in the background, you see in the stadium, there are people doing monkey signs. It's happening in the stadium as well. It's happening. You can see it's in the video. So it happens. You have on one side the altercation between the players. You have on the other side what happens in the stadium as well. And then for me, even worse, and I'm clearing what I say, is what happens after the game. So after the game, you have the leader of an organization, Jose Mourinho, who uses... basically, who attacks the character of Vinicius Jr. by bringing in the type of celebration to discredit what Vinicius is doing in this moment. And for me, in terms of leadership, it's a huge mistake. And it's something that we should not accept. So I'm very clear on that. On top of it, he mentions the name of Eusebio to say that Benfica cannot be racist because the best player in the history of Benfica is Eusebio. You know what black players had to go through in the 1960s? Was he there to travel with Eusebio every away game? When he went to every place in Europe? Probably at the time, because my dad is a black person from the 1960s also who made his way. Probably at the time, the only option they had is to be quiet and to say nothing and to be above it and to be 10 times better, to get a little bit of credit and people say, actually, he's good. That's Eusebio's life, probably. And today to use his name to make a point about Vinny Jr., who's actually finally in a situation where he can say something about it. There's a lot of players who play in different leagues, still in Europe, who don't have a voice. There's players today in Hungary, in Bulgaria, in Serbia. If something happens to them and they are black players, they have zero chance to have any kind of support. Vinny Jr. at least is in a situation where a lot of people have made it possible for him to take this moment and to protest in this moment. You know, and then I'm thinking how it is that you can, so I'm not, it's a difficult thing for me to speak about because to be honest, in many ways, and I say it very honestly, I don't actually fit in what I see today in the world that is happening in the world. Me personally, I don't see my place in a lot of the things that are happening in today's world. I really don't. So I don't want to be a part of one group. I don't want to be a part of the other group. But if I see the situation with the player, I would like to see a situation where my dream is that at the end of the situation, if it is true that the player from Benfica said something as bad as what he said, I would love a situation where there's still a room where somebody can apologize and say, I'm sorry, I made a mistake. And this has an impact on the sentence as well. So the sentence should be A or B. But if you admit that you've made a mistake, there should be an opportunity as well to say that, hey, nobody's perfect. This is also a good step, you know? But we are taking away all these options because we are creating left or right and black and white, and it's all, you have to be on one side or on the offside. And actually, you need, the one thing you can't do is punish someone unfairly. And the one thing you can't do is dismiss a person and attack the character of a person who's complaining about something he experienced as and something that can, that must be very painful to that person. So there's something that needs to happen, but and I'm just thinking, I'm sorry I'm going on this, but I'm just thinking, you know, when Jose Mourinho is doing the knee slide at Old Trafford, when he goes to, with, because he attacked the celebration of Vini Jr., when he goes to the fans in the semi-final Inter Milan against Barcelona, and he goes in front of the Barcelona fans and does his celebration, when he plays against Sevilla with AS Roma, and in that moment he's fighting with the referees, and the referees have to go under protection, leave the country under protection, after that game, in that moment, if someone was racist to Mourinho, I would have hoped that all of us would say, stop, it doesn't matter his celebration. Let's listen to what he has to say. And let's defend some simple things, some core things. So, but again, even in that sense, I try to be, I like to give context. So I have to still say that I know so many players, and I'm thinking about this situation, who have gone through it, and it's important to, I mean, it's happened to Eto'o, to Samuel Eto'o, it's happened to Mario Balotelli so many times. Okay, so it was their celebration as well? Okay, maybe there were some characters with personality. What if it happens to Patrick Vieira? What if it happens to, it happened to me. You know, 20 years ago I was in Sevilla. And then we're going to say, oh, it was 20 years ago. Okay, I was in Betis Sevilla. I was there with Cheick Tiote. Cheick Tiote is a player, the player from Newcastle who died with a heart attack when he went to China. An unbelievable person, like a heart of gold. Both of us were 18, 19. We go to this game and you have the Betis Sevilla fans going on the fences, singing Ku Klux Klan, doing monkey chants, going on the fences like monkeys. And we played a game. I was happy to score a goal in that game as well because of this. And it happened back then. So was it my celebration as well? Was it, what did I do? You know, like, and at the same time, I have to note something. It was also one of the most beautiful moments in my career because the Betis Sevilla fans of the general stadium started to boo against the ultras from Sevilla, from Betis. So you had a fight within the stadium of fans who were not happy that the ultras from Betis Sevilla were doing these things, who were protesting. And I found this beautiful because I said, okay, you know the world is not perfect. You have so many things, so many situations, but at least you have people from the same club fighting because they don't accept this, you know. So it was also a moment. But then you fast forward, and I'm a coach now, not so long ago. And I told you this story not so long ago. I go to Club Brugge, and I played for the national team. I was the captain for the national team. And me and my staff, we get called brown monkeys, and so on. And after I complain, I see how all of these politics happen again to kill the story. So no consequences. No, nothing, and I have a voice. What do you think for the people without a voice? The problem is not necessarily the incident. The problem is how after that everything gets put in motion to basically sort of. Sorry, I'm going because I'm thinking about this as well. But so. What you see and what you feel when you grow up with these issues is that somehow, somewhere down the line, this translates into maybe lack of opportunity. Because what happens is that you get pushed further and further away, you get branded more and more into one way. And actually what needs to be done to grow closer together takes a lot of time, takes a lot of effort. But what happens is exactly the contrary. You get put into what you get pigeonholed into one group and the other one gets pigeonholed into the other group and you just grow further apart. And so my thought about this is, and now I'm going to finish on this because you've opened up something for me here, but I'm going to finish on this. In the end, I'm not saying go left and kill or go right and kill. That's not what I'm saying. Deep down, I know I've met 100 people who worked with Jose Mourinho. I've never heard a person say anything bad about Jose. All the players who played with him, they love him. So I understand the person he is. I understand he's fighting for his team, he's fighting for his club, and he's made that decision. And you cannot be a bad person and have all the ex-players you've had talk so positively about you. So I know he's a good person. I don't need to judge him as a person, but I know what I've heard. So, and I understand maybe what he's done, but he's made a mistake. And it's something that hopefully in the future won't happen like this again, and that we can move forward and grow and hopefully look at the things that we can do together rather than the things that always constantly separate us. Yeah.
You have touched very.
Okay.
Thank you very much.
Yeah. So thank you.
Thank you, Vinny. Okay. Small.